Schlagkraft, Ausgabe 93. Wir schreiben Freitag, den 20.12. Und wir haben uns hier zusammengefunden und haben wieder eine pickepacke volle Ausgabe, wo wir nur über eine MMA-Show reden. Zunächst begrüße ich zu meiner Linken den Jonas.
Servus.
Und zu meiner Rechten den Wutke.
Heute nicht Nihau, sondern einfach Hallo, weil es gab noch keinen Tough China.
Stimmt, das hätte ich fast vergessen.
Es gab noch eins.
Ja, das war umso besser. Deswegen, es war mir jetzt gar nicht aufgefallen, gar nicht bewusst, leider. Weil da haben wir echt was, hätten wir echt was verpasst, wenn wir das jetzt vergessen hätten. Aber gut.
Das wäre schlimm als drittwichtigster Podcast des Cyborgs.
Genau, da wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja, ihr habt abgestimmt und uns zum drittbesten Audioshow des Cyborgs gewählt. Hierfür nochmal herzlichen Dank. Wir sind der Meinungsführer im MMA-Bereich und wir haben uns verbessert um 2 Positionen zum Vorjahr. Wir haben mehr Stimmen bekommen und freuen uns natürlich darauf.
Realpolitisch gesehen sind wir der einzige Podcast im MMA-Bereich.
Genau, und wie der liebe Krümel uns ja in unserem Thread gepostet hat, mit 92 zusammen hätten wir dann die absolute Mehrheit. Und dann hätten wir die Mehrheit und könnten das Cyborg regieren. Machen wir natürlich nicht, weil wir sind lieber Opposition. Oder?
Es liegt eigentlich nur an Jojo, aber der ist okay.
Genau, wir sind die Linkspartei der Cyborg-Podcasts.
Absolut nicht. Fahrt. Ich finde, wir sollten sowieso diese ganzen politischen Metaphern jetzt mal hier sein lassen. Eine Sache habe ich noch gesehen. Wir hatten vor einiger Zeit mal aufgerufen, uns bei iTunes zu bewerten. Bisher gibt es genau 0 Bewertungen. Vorher hatten wir eine innerhalb dieser 85 Ausgaben, die wir über Podbean hatten. Wäre ganz nett, wenn ihr das mal machen könntet. Wenn nicht, ist das uns auch völligst egal. Aber das ist eine Plattform, die wir gar nicht bewerben, neben Facebook, Twitter und dem Cyborg, die wir auch nicht bewerben, wie ich gerade feststelle. Aber gut.
Außer jetzt gerade in unserer eigenen Sendung.
Außer jetzt gerade, ja, weil heute haben wir ja Zeit mitgebracht an diesem Freitagabend, weil wir ja kein Leben haben und hier podcasten. Wir haben 3 Themen und ich hoffe, wir schaffen es unter 3,5 Stunden. Mal so eine, um mal so eine Hausnummer in den Raum zu werfen. Wir werden anfangen mit der News-Ecke, wir werden über UFC 168 reden und am Ende noch über Team Schlagkraft 2014, wo es ein paar neue Regeln gibt, die wird der Wutke gleich erklären, aber wir starten jetzt einfach mal und reden über die News, die wir uns so notiert haben. Ich frage dich, Wutke, wir haben letzte Woche schon über Jessica Aguilar geredet, die hat jetzt einen Title-Shot im Strawweight bekommen und ist dann wahrscheinlich die einzige Frau oder möglicherweise die einzige Strawweight-Frau, die jetzt für lange Zeit, abgesehen von Invicta, kämpfen wird. Was hältst du davon?
Ja, sie ist ja nicht die Einzige, sie wird ja gegen irgendjemanden kämpfen,
ja.
Vermuten.
Die Frage ist, gegen wen?
Ihre Gegnerin, ja. Sie werden ja, UFC muss ja auch noch weitere 5 Kämpferinnen finden. Also es ist angenehm für Jessica Aguilar. Vielleicht kann sich ja so fast indirekt sogar einen Namen machen, weil wenn WSF, oder wie heißt sie? WSOF. Ich habe das O vergessen. Da ist natürlich die Sache, wenn sie wirklich auf NBC laufen, war doch NBC, richtig?
Ja. 2 Kämpfe, zwei Cards sind auf
NBC. Wenn sie da vielleicht auf einer Card kämpft, vielleicht sogar auf beiden Cards kämpfen, kann sie sich einen Namen machen. Und vielleicht kann sie dadurch sogar mehr Profil gewinnen als an einer Teilnahme von Ultimate Fighter, wo sie vielleicht nicht gewinnen würde. Wo sie vielleicht nicht gewinnen würde.
Ja, oder sie kann sich zumindest vielleicht eine gute Verhandlungsposition erkämpfen, wenn die UFC sie dann holen will irgendwann.
Klar. Das und es wird ist ja auch nicht, eine Frage. Es ist egal, ob es nun World Zero Fighting genau die Kämpfe einfach kampflos abgeben würde. Sie sind auf jeden Fall nicht so Nebelverträge basiert wie Bellator.
Genau.
Und World Series of Fighting hat einen neuen Titel eingeführt, Jonas. Ich glaube, das ist der, was war es, Canadian Welterweight-Titel?
Ich weiß immer noch nicht, ob das nicht irgendwie ein Witz war, aber ich habe es auf Sherlock gelesen, weil da müsste es eigentlich stimmen. Also da stand, es werden 2 Kämpfer um den Canadian Welterweight-Titel kämpfen. Was alles total absurd klingt und eigentlich keinen Sinn macht, aber es ist World Series of Fighting, von daher warum nicht?
Wollten sie sogar eine World Series alleine in Kanada machen und eine in Amerika und eine
in... Also sie haben schon mal eine Show in Kanada.
Ja, klar, die letzte.
Ja, ja, und jetzt machen sie halt wieder eine.
Ich meine, sie heißen World Series of Fighting. Ich meine, die...
Es klang nämlich so, dass sie nämlich auch einmal World Series of Fighting Kanada machen wollten, einmal World Series of Fighting generell und einmal World Series of Fighting Japan.
Das kann ich nicht sagen. Ja, sie haben auf jeden Fall Auslandsshows angekündigt, auch außerhalb des nordamerikanischen Kontinents. Naja, gut, warten wir mal ab. Zwei Kampfankündigungen habe ich für euch. Und zwar Carlos Condit gegen Tyron Woodley. Wurde letzte Woche vehement von Dana White bestritten, dass es zu diesem Kampf kommen wird. Und wie so oft, wenn Dana vehement Dinge bestreitet, treten sie dann ein. Und der Kampf wird stattfinden, ich glaube bei UFC 171 oder was. Und es ist natürlich immer scheiße, wenn du Carlos Condit in einem Drei-Runden-Kampf hast, weil den sollte man eigentlich immer nur in Fünf-Runden-Kämpfe booken. Ist immer schwierig, wenn du halt keine Main-Events auf, du willst ihn natürlich auch nicht auf ein Main-Event auf irgendeine Fox Sports One-Card packen. Auf der anderen Seite, Title Fight kriegt er jetzt leider nicht, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Gefahr ist jetzt natürlich Tyron Woodley. Wenn er dann auf die Idee kommt, Vintage-Tyron Woodley zu machen, nämlich Lay and Pray die ganze Zeit, wie wir das schon über Chad Mendes gesagt haben, wo Joe Rogan scheinbar keine WC-Kämpfe von ihm gesehen hat, was ich einfach nicht mehr an die erinnern konnte. Also für mich, wenn Woodley Condit zu Boden nehmen möchte, schafft er das. Und ja, könnte natürlich schief gehen. Ich hoffe natürlich auf Carlos Condit, aber wir reden da ja noch drüber. Was sagt ihr denn zu der Ansetzung?
Ja, also ich will jetzt gar nicht über den Kampf zu sehr reden, aber es ist auf jeden Fall richtig, wenn der Kampf 5 Runden geht, dann ist das auf jeden Fall für Condit deutlich besser, beziehungsweise wäre es, wird er ja nicht. Man könnte jetzt anfangen zu diskutieren, ob solche Kämpfe vielleicht nicht generell auch 5 Runden sein sollten. Das wäre eine andere Frage für eine andere Zeit.
Sollten ja aber alle Kämpfe 5 Runden sein und viele Kämpfe einfach 10 Runden gehen.
Das hast du jetzt gesagt. Nein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf und wir werden ja auch in ein paar Monaten wieder drüber reden, denke ich mal. Ich sag mal, ist nicht schon im Februar?
Falls der Kampf ja dann überhaupt März? Nicht stattfindet.
Ach nee, die ist ja an Wutkes Geburtstag, genau. Also im März.
15.3., ja.
Genau.
Habe ich mir jetzt gemerkt.
Es ist auf jeden Fall kein so guter Kampf wie Matt Brown gegen Carlos Condit, was nämlich ein Krieg gewesen wäre, wenn Tyron Woodley wahrscheinlich ein total langweiliger Kampf sein würde. Aber es ist ja ein besserer Kämpfer, in Anführungszeichen, also es ist ein besserer Kampf. Hahaha. Tyron Woodley hätte gegen Matt Brown keine Chance.
Genau das wollte ich gerade sagen. Matt Brown hätte keine Chance gegen Tyron Woodley.
Also Matt Brown würde Tyron Woodley zu Boden nehmen. Mehrfach.
Ja, machen wir weiter und ich übergehe das einfach mal, wie immer. Darren Montague hat einen Kampf, Team Schlagkraft Darren Montague. Und zwar gegen Will Camposano. Machbar, oder?
Das ist auf jeden Fall eine leichtere Aufgabe als John Dodson, was ja fast schon viel zu hart war als Debüt eigentlich. Und das ist auf jeden Fall ein guter Kampf. Er wird jetzt Hideo Tokoro rächen und Will Camposano klar ausnocken, natürlich. Ist ja klar.
Natürlich. Absolut. Dann gab es einige Kontroversen bei Shooto Brasil. Und zwar ist das die Promotion von Andre Pelinaris, wo kürzlich jemand beim Weightcutten gestorben ist. Und da sollte es zu einem Kampf Mann gegen Frau kommen. Die Commission hat jetzt, glaube ich, aber nicht zugestimmt. Andre Pelinaris ist übrigens der Trainer von Jose Aldo und Hennen Barau, also dem
New World Camp.
Und der ist auch der Promoter von dieser, also Besitzer, Promoter, auch was auch immer, von Shooto Brasil. Und dieser Kampf ist jetzt natürlich nicht zustande gekommen. Die Commission hat ihr Veto eingelegt und dann hat Andre Pelinaris, verbessere mich, wenn ich mich das jetzt falsch ausdrücke, Jonas, gesagt, der Kampf findet nicht statt. Das war nur eine Promo-Aktion, um auf Gewalt an Frauen in Brasilien aufmerksam zu machen oder häusliche Gewalt oder was auch immer. Irgendwie sowas, ne?
Also das stimmt soweit. Das mit der Commission weiß ich gar nicht. Das,
ich glaube, dass die Commission das gesagt hat.
Doch, sie haben wirklich keine, haben sich erlaubt. Und dann wurde nachher gesagt, es ist ein nicht lizenzierter Kampf, der aber trotzdem stattfinden wird, bis dann 2 Tage später rauskam, dass er nicht stattfinden sollte.
Genau, also ich hatte es auf jeden Fall so verstanden, dass es jetzt nicht an der Commission lag, sondern die Promoter dann doch irgendwie erzählt haben, ja.
Genau, sie hätten einfach, sie hätten den Kampf einfach stattfinden lassen können, wenn sie wollten.
Das hatte ich zumindest so verstanden. Keine Ahnung, es wäre vielleicht auch in letzter Minute gestoppt worden, keine Ahnung. Aber der offizielle Grund ist, dass in Brasilien irgendwie ein Gesetz verabschiedet wurde, um häusliche Gewalt gegen Frauen besser bekämpfen zu können oder was auch immer. Und sie halt im Prinzip gesagt haben, dass sie mit dem Kampf irgendwie auf dieses Gesetz hinweisen wollten oder so. Dass es halt nicht gesellschaftlich akzeptiert sein soll, dass bla 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 und so weiter und so fort. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Es klingt irgendwie ein bisschen.
Es hat ja funktioniert. Auf MMA-News-Seiten bin ich jetzt sehr darüber informiert, dass es in Brasilien häusliche Gewalt gibt.
Das ist sehr schockierend.
Hätte ich vorher nicht gewusst.
Deshalb
ist es sehr wichtig.
Sehr schockierend, dass es das in irgendeinem Land geben sollte. Nein, aber.
Ich glaube aber nicht, dass du die Zielgruppe bist, Wutke.
Also ich weiß halt generell nicht. Ich habe ja von Anfang an gesagt, der Kampf wird nie im Leben stattfinden. es wurde ja auf jeder Seite irgendwie groß breit getreten, natürlich wieder groß auf TMZ Sports, was ich immer wieder lustig finde, weil, wie gesagt, TMZ Sports wird von der UFC gesponsert. Und überall ist es halt rumgegangen und ich habe mir gedacht, es ist irgendeine bescheuerte Idee oder Wutke hat spekuliert, dass die einen Kampf einfach worken, dass es einfach abgesprochen ist, so ein Wrestling-Kampf quasi. Ich weiß immer noch nicht, was der Plan war. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich der Plan war. Es kann natürlich sein. Es könnte auch sein, dass das eine clevere Ausrede ist. Also ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ja gut, hätte jetzt schlimmer kommen können.
Ja, schließen wir das damit ab. Reden wir über zwei Drogentests, die positiv ausgefallen sind, also negativ. Bigfoot Silver ist durch, also dann reden wir zuerst über das Rhino.
Wir reden über Drogentests, die positiv ausgefallen sind, also negativ?
Das ist eine negative Nachricht.
Das muss ich jetzt nicht erklären, oder?
Aber gut. Egal, das macht immer noch keinen Sinn.
Natürlich macht das Sinn.
Das ist eine gute Nachricht, dass Drogenopfer...
Doug Marshall ist durch den Drogentest gefallen bei Bellator. Und Jonas hat schon spekuliert, die Ausrede wird sein, er ist so hart an der Leber getroffen worden, dass er dann sogar den Drogentest nicht mehr bestehen konnte.
Genau, sind dann irgendwelche Gifte wieder hoch in den Körper gesprungen. Und die andere Ausrede ist natürlich, dass er halt ein Rhinoceros ist und er deswegen auch andere körperliche Zusammensetzung hat.
Absolut. Und Bigfoot Silver ist durch den Drogentest gefallen. Somit gibt es jetzt zwei verschiedene Ausgänge für diesen Kampf, was ich absolut genial finde. Bei Mark Hunt im Kampfrekord steht, dass es ein Unentschieden ist und bei Bigfoot Silver ist es ein No-Contest. Es geht um THT. Ich würde einfach dem Jonas das Wort erteilen. Ich habe nämlich diese ganze Diskussion nicht verfolgt. Bigfoot Silver will jetzt seinen Arzt verklagen, wie dem auch sei. Ich bin der Meinung, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wie auch immer, wenn er THT nimmt und der Arzt da Scheiße gebaut hat, ja, dann hat er Pech gehabt, hätte er kein THT nehmen sollen. Wie das jetzt mit seinem Gigantismus zusammenhängt, ob der das braucht oder wie auch immer, sei mal dahingestellt. Ich bin immer noch der Meinung, wenn man THT braucht, um zu kämpfen, sollte man nicht kämpfen.
Also es ist so viel will ich da auch nicht zu sagen, weil das irgendwie eine sehr komische Story ist und ich da auch irgendwie, also erstens habe ich medizinisch zu wenig Ahnung und zweitens ist da, es gehen sehr viele komische Sachen vor, dann hat irgendwie Bigfoot erst irgendwelche Screenshots von seinem iPhone gepostet, wo irgendwelche E-Mails von seinem Doktor angeblich standen, wo ich auch dachte, okay, schreibt dir der Doktor wirklich das per E-Mail und weiß ich nicht was, so eine E-Mail könntest du leicht fälschen, da war ich auch so ein bisschen, das war mir auch so ein bisschen verdächtig, aber die eine Sache, die du halt weißt, ist, er hat halt, offiziell, der offizielle Titel ist, glaube ich, Akromegalie, wo ihm ja wirklich ein Gehirntumor, ein gutartiger, entfernt werden musste. Und es ist wohl so, dass eine der Nebenwirkungen oder Folgen oder was auch immer davon halt sein können, dass der Körper natürlich kein Testosteron mehr produziert. Das heißt, er könnte halt wirklich einer der wenigen Leute sein, denen ich das abkaufen würde, dass er wirklich THT braucht, also halt als Kämpfer. Ne? Also dass jetzt ein total gesunder Typ auf einmal mit 30 kein Testosteron mehr produziert, das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig und auch die Ausreden, die da immer kommen, ne, also es auch mit Chael Sonnen, da muss ich jetzt nicht mehr groß drüber reden, hoffe ich. Das heißt, ich kann mir das durchaus gut vorstellen, dass er das auch, sag ich mal, ein legitimes Interesse an THT hat und dass es eben nicht nur eine Lizenz zum Betrügen ist oder was auch immer, wie es vielleicht bei anderen durchaus sein kann. Die ganze Story liest sich für mich halt trotzdem irgendwie wirklich komisch. Also, dass er irgendwie total niedrige Level irgendwie hatte, angeblich sogar gefährlich niedrig und der Doc ihm dann halt immer gesagt hat, ja, nee, nimm dir noch eine Einheit, nimm dir noch eine und so weiter. Und dann waren sie auf einmal viel zu hoch für den Kampf und irgendwie, also es kommt mir alles sehr komisch vor, weil entweder ist der Doktor ein Idiot, was ja durchaus sein kann, oder Bigfoot hat irgendwie da zu viel von genommen, oder ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung.
Du kannst den Körper aber nicht genau kontrollieren
bei Sachen wie Testosteron. Das kommt noch dazu, ja. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen komisch, aber ich kann mir durchaus sogar vorstellen, dass Bigfoot vielleicht sogar recht hat, dass er vielleicht wirklich einfach da an einen sehr komischen Doktor geraten ist. Der Doktor hat ja eh so eine ganz komische Doppelrolle, dass er irgendwie für die brasilianische Kommission irgendwie aktiv ist, wo er dann prinzipiell vermutlich sowas machen könnte wie überlegen, ob jemand überhaupt kämpfen darf oder Drogentests oder was auch immer. Und der arbeitet gleichzeitig auch teilweise wohl für die UFC, was ja ein sehr komischer Interessenskonflikt ist. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Doktor irgendwie Scheiße gebaut hat. Letztendlich ist natürlich trotzdem die Verantwortung immer noch bei Bigfoot und da scheint ja irgendwas schiefgelaufen zu sein. Von daher möchte ich ihn da jetzt nicht komplett von Schuld absprechen. Aber es ist eine sehr komische Geschichte, deshalb möchte ich da irgendwie kein endgültiges Urteil oder sowas treffen, aber es ist auf jeden Fall alles sehr komisch.
Ich finde es einfach nur schwachsinnig, dass es viele Leute so kommen und Bigfoot als ein Opfer darstellen, der keine Chance hatte, dass es eigentlich nicht schlimm ist. Die Sache ist, es ist sein Körper und er sollte schon bewusst sein, was er nicht reingibt. Klar, wenn wirklich ein Arzt ihn total verarscht hätte und was gemacht hat, klar, logisch, man hört immer auf seinen Arzt. Er sagt, ja, spritzt hier noch mehr. Dann sollte man vielleicht doch überlegen, wenn ein Kampf stattfindet, dass man vielleicht was tun sollte. Es ist auf jeden Fall auch seine Schuld. Ob er 100% schuld ist, glaube ich auch nicht. Ich glaube sogar seine Geschichte mit dem Arzt. Das klingt relativ plausibel sogar. Aber trotzdem ist er nicht unschuldig und er ist nicht das Opfer dieser Geschichte. Und daran bleibt es einfach nur. Und THT ist aber langsam eine Sache, die man irgendwie ausrotten müsste. Man müsste die bekämpfen. Es wird nie passieren. Denn wenn man sich über Steroide im Schließensport unterhält, dann wird das irgendwann wahrscheinlich sehr, sehr schlecht enden. Es hat aber auch schon Gründe, warum es nicht so viele Tests außerhalb von Sport, außerhalb der Trainingszeiten gibt.
Gut. Eine News hat der Jonas noch. Willst du es jetzt publik machen?
Bitte was?
Nicht?
Ich habe
gesagt, du wolltest noch sagen, dass Joe Camacho verstorben ist.
Ja, nee, da so viel kann ich da auch nicht drüber zu sagen. Den Kämpfer kennt er
doch. Joe Camacho ist Bellator und noch, wo hat er noch gekämpft? Strikeforce?
Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Ist verstorben und Uriah Faber hat das gepostet und hatte einen Herzinfarkt mit 43. Ich will jetzt nichts über Substanzen hören. Ich kann auch nicht allzu viel dazu sagen, nur der Vollständigkeit halber sei es erwähnt.
Ja.
Gut. Hat sonst jemand noch News? Nee, ne?
Das müsste es gewesen sein.
Gut, dann machen wir weiter und reden über UFC 168. Und zwar ist es wieder soweit, der Pay-Per-View, der $5 mehr kostet, findet statt nächstes Wochenende in Las Vegas. Und es wird zum Main Event kommen, dem Rematch, auf das wir alle gewartet haben. Und ich weiß, viele Leute fordern ja von uns immer, gerade von Jonas und mir, dass wir sind immer gleicher Meinung und so weiter. Jetzt kann ich euch versprechen, wir sind zu zweit gegen eine Meinung und die Minderheitenmeinung wird vom Jonas vertreten und die ist...
Ich tippe natürlich auf Chris Weidman in dem Moment, scheiße. Das wäre jetzt schön, wenn ich jetzt einfach alle... Nein, aber ich finde jetzt auch fies, dass ich als Minderheitsmeinung auch noch anfangen muss. Das finde ich sehr diskriminierend. Nö,
du musst nicht einfach nur sagen, auf wen du tippst, verdammt nochmal.
Ich tippe auf Anderson Silva natürlich.
Ja, und wir beide, Wutke und ich, völlig zu Recht, obwohl Chris Weidman mal wieder der große Underdog ist, tippen wir auf Chris Weidman.
Naja, großer... Also,
ich heute nicht verstanden habe, warum er der Underdog ist.
Also er ist vor allem auch kein großer Underdog, aber er ist der Underdog, ja.
Er ist schon ein ziemlich großer Underdog dafür, dass er der Champion ist und den Champion, den ehemaligen Champion relativ klar und deutlich besiegt hat.
Er hat ihn ausgenockt mit einem Schlag.
Ja.
Ein Duell geht's eigentlich nicht.
Also ich habe mir den ersten Kampf nochmal angeguckt. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, ich glaube, das ist fast keiner hier, die UFC hat ihn wieder als Free Fight online gestellt.
Und wir könnten ihn sowieso gucken, weil wir Deutscher sind.
Ja, das stimmt auch wieder. Und Chris Weidman hat in der ersten Runde relativ schnell den Takedown geschafft, hat da Anderson Silva Top Control mit vielen Schlägen eingedeckt, dass ich auch im Kampf gedacht habe, das ist ja, also sogar so wie die Schläge aussahen, das ist fast die 1:1 Kopie von Chael Sonnen.
Ja.
Sah wirklich genauso aus wie der Chael Sonnen Fight. Nur dann hat Chris Weidman das gemacht, was Chris Weidman macht, nämlich er hat eine Submission versucht und er hatte da eine wirklich gute Position für einen Heelhook. Die Sache oder Niba hätte auch reinrollen können. Die Sache ist halt nur die, wenn du das ansetzt, dann ist die Gefahr, dass wenn du die Position verlierst, du hast sie halt komplett verloren. Es ist jetzt nicht so, dass wenn du einen Heelhook verlierst, du trotzdem noch in der Guard oder in der Halfguard liegst. Das
zum Beispiel passiert bei einer Kimura oder so.
Genau. Oder wenn du einen Arm Triangle verlierst oder was auch immer, dann sitzt du halt immer noch in der Side Control. Ja. Dieses Risiko ist Chris Weidman allerdings bewusst eingegangen und Anderson Silva hat sich rausgewunden und hat dann angefangen, dieses, wie soll man es nennen, rumklaunen, Showboaten. Ich habe sehr viele Ausdrücke dafür. Hat dann einige Jabs gezeigt, die auch wirklich gut waren, und Kicks, Leg Kicks gezeigt, und hat sich so ein bisschen über Chris Weidman lustig gemacht. Er hat die Arme unten, dadurch wird er natürlich am Kopf auch getroffen, hin und wieder. Nimmt er aber billigend in Kauf, wie man es auch gesehen hat. Der Vorteil ist, wenn er die Arme unten hat, kriegt er halt so gut wie immer Underhooks. Das heißt, Chris Weidman hat ihn am Käfig gestellt und Anderson Silva hat halt die Underhooks. Das heißt, wenn du die Overhooks hast als Chris Weidman, wirst du Ja, wird schwierig für dich sein, aus dem Clinch dann einen Takedown zu holen. Und kann er dadurch auch natürlich besser stoppen. In der zweiten Runde ging es dann weiter. Anderson Silva hat dann hat so getan, als wäre er angeschlagen und Chris Weidman immer wieder dazu aufgefordert, einen Legkick zu zeigen, wie auch immer. Und Chris Weidman war dann wirklich halt so dumm, in Anführungsstrichen,
sich darauf einzulassen.
Ja, genau. Aber im Endeffekt hat er ihn dann ausgenockt. Und
hat er nicht auch einen Takedown versucht und der wurde gestoppt?
Ja, ja, also die Takedowns, also er hat 2, 3 Takedowns noch versucht, die wurden halt gestoppt. Relativ einfach. Allerdings hat, was ich damals auch nicht verstanden habe, Ray Longo in der Ringecke dann halt auch gesagt, er soll ihm wirklich ein Loch in seine Brust schlagen. Wo ich mir denke, das ist eigentlich nicht der Gameplan. Ne? Der Gameplan ist, Anderson Silva zu Boden zu nehmen und ihn da zu halten, zu kontrollieren, zu schlagen, Submissions zu versuchen. Das ist so der Gameplan. Und dass er den dann auch ausnockt im Stand, umso erstaunlicher. Ne? Jetzt sagen viele, ja, Anderson Silva hat nur rumgeklaunt und ihn nicht respektiert und das ist der Grund, Anderson Silva hat sich mehr oder weniger selbst geschlagen.
Er wollte nur einen Kampf aufbauen.
Genau. Und ich sage, Chris Weidman kann sich im zweiten Kampf eigentlich nur selbst schlagen, indem er sich darauf einlässt und dann ausgenockt wird. Allerdings gibt es jetzt die Dimension, dass Anderson Silva sich auch auf Chris Weidmans Striking einlassen muss. Im Endeffekt wusste Anderson Silva, was Chris Weidman macht. Chris Weidman nimmt ihn zu Boden und versucht, ihn da zu kontrollieren oder zu submitten. Jetzt ist Anderson Silva ausgenockt worden von Chris Weidman. Ich weiß nicht, ob Anderson Silva überhaupt schon mal ausgenockt worden ist in seinen MMA-Kämpfen. Ich glaube nämlich nicht. Er hat schon per Heel Hook verloren und per Decision und per DQ, aber nicht per Knockout,
zum Beispiel. Nein, das hat er noch nicht. Der gute Pelé behauptet ja, dass er ihn mal ausgenockt hätte. Das war, glaube ich, in einem Muay Thai-Kampf, aber ja,
prinzipiell. Bei Hickson Gracie im Gym, ne?
Ja, ja, genau. Also noch nie ausgenockt, richtig.
Ja. Wie dem auch sei, ich glaube nach wie vor, dass Anderson Silva den Kampf verlieren wird und ich glaube, dass Chris Weidman diesmal seinen Gameplan durchziehen wird und ich hoffe es und ich hoffe nicht, dass er so blöd ist wie im ersten Kampf, da weiter mit ihm mitzustriken, selbst wenn die Takedowns nicht klappen, er muss es halt immer wieder probieren und ich glaube, dass Chris Weidman dazu in der Lage ist und man hat gesehen, er hat auch Knockout-Power, das hast du vorher nicht gewusst. Klar, er hat Mark Munoz besiegt, aber Mark Munoz in dem Zustand würden so einige andere auch besiegen, deswegen, also ich halte sehr, sehr viel von Chris Weidman vor dem Kampf schon. Ich habe Chris Weidman, wollte ich im Team Schlagkraft haben. Ist, glaube ich, der erste MMA-Kämpfer, den ich bei Twitter gefolgt bin. Und ich denke, dass er Anderson Silva besiegen wird. So. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob der Wutke mir entweder zustimmt oder der Jonas jetzt dagegen hält.
Nee, jetzt muss ich erstmal. Sorry. Also du hast jetzt hier einen Jonas-mäßigen Monolog gehalten, da muss ich mal dazwischen gehen.
Ja, muss ja auch mal sein.
Aber
ja,
endlich mal mit Sachverstand und echten Wissen.
Ja, sehr gut. Nee, also vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung des Kampfes. Das hast du ja eigentlich wunderbar schon erklärt, warum Anderson Silva gewinnen wird am 28. ist es, glaube ich. Ja, genau. Also du hast es ja schon sehr gut gesagt, eigentlich würde man das normalerweise nicht als besonders klug erachten, dass Weidman mit Anderson Silva im Stand kämpft. Es hat natürlich wunderbar
funktioniert. Ja, aber selbst weil er schon gekämpft hat, hat er ihn besiegt. Das sollte ja eigentlich schon viel sagen.
Naja, Anderson Silva hat noch viel dümmer gekämpft. Das ist jetzt halt dumm gegen dümmer.
Der Silva gekämpft wie immer.
Nein, der kämpft so nie. Der kämpft so fast nie. Der kämpft so, also so extrem hat er noch nicht mal gegen Stephen Bonner rumgeklaunt.
Er hat es gegen Damian Maia gemacht, gegen
Tadis Latis gemacht. Ja, das waren auch alles
Kämpfe. Gegen Stephen Bonner gemacht, gegen Forrest Griffin gemacht. Er kämpft ja so nie. Okami.
Nein, du
kannst gegen Okami das auch gemacht, stimmt.
Ja, sorry,
er kämpft ja nie so.
Nein, das ist Quatsch. Wenn ihr das, was er hier gemacht hat, mit dem vergleicht, was er gegen Okami gemacht hat, ist das halt Schwachsinn. Gegen Okami hat er nicht sich so dumm angestellt. Gegen Okami war er immer in Kontrolle und hat das wunderbar gemacht. Hier hingegen hat er halt Weidman überhaupt nicht ernst genommen. Das hat er von mir aus gegen Damian Maia und Latis so auch gemacht, weil die halt überhaupt keine Gefahr im Stand darstellen. Und da hat er Weidman halt vollkommen unterschätzt und wurde ganz böse erwischt. Klar, weil er hat halt im Prinzip gesagt, ich lehne mich jetzt ein Stück nach hinten und jetzt noch ein Stück und jetzt noch ein Stück und jetzt noch ein Stück und dann ging es halt irgendwann nicht mehr. Und dann hat Weidman ihn halt einen reingehauen. Das war wunderbar gemacht von Weidman. Und
Weidman hat größere Reichweite als Anderson Silva, ne?
Das kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung.
Doch, hat er.
Ja,
das ist der einzige, ich glaube, das ist der erste Kämpfer, gegen den er überhaupt kämpft, der größere Reichweite hat.
Das kann durchaus sein. Also, ich glaube, praktisch wird das, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielen, weil Weidman jetzt nicht so irgendwie auf Distanz kicken kann und solche Sachen. Das könnte Anderson dann trotzdem benutzen, aber das kann durchaus sein. Der Fehler war halt, wie gesagt, Anderson hat ihn überhaupt nicht ernst genommen. Und wie gesagt, er clownt nicht so rum, sondern meistens ist es halt, ne, gegen Forrest Griffin nutzt er es halt, um Leute reinzulocken und dann so nah zu kontern zum Beispiel. Gegen Okami macht er es auch wunderbar. Hier hingegen hat er halt rumgeklaunt, einfach nur um rumzuklauen scheinbar.
Naja, er hat dann auch seine Jabs gezeigt, seine
Ja, er hat nicht aufgehört, er hat nicht aufgehört zu kämpfen, das ist klar, aber die Art und Weise, wie er hier gekämpft hat, ich finde es nicht angemessen, dass du das dann mit dem Forrest Griffin-Kampf vergleichst, wo er ihn irgendwie dreimal gedroppt hat in 2 Minuten oder so. Das war schon was ganz anderes, was er da gemacht hat, und ich glaube, wenn er kein kompletter Depp ist, wird er auch vermutlich jetzt verstanden haben, was für Fehler er da gemacht hat.
Kann er das denn anders?
Da hast du ja oft schon genug gesehen, dass er nicht so gekämpft hat. Also ich glaube, er kann es anders, außer sich so komplett zurückzulehnen und diesen Tanz da zu machen. Das hat er ja so in der Form auch noch nicht gemacht.
Ja, aber ist ja vielleicht eine Kopfsache.
Ja, der Kopf wurde ja gerebootet in dem Kampf. Von daher ist er jetzt wieder ganz frisch im Kopf, hoffe ich. Nein, also Kopfsache weiß man halt nie. Ne? Also es kann natürlich sein, dass er einfach Whiteman einschüchtern wollte und dann hat Whiteman ihm gebrochen. Jetzt wird er im Rematch total fertig sein. Das kann natürlich alles sein. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, aber von daher, also ich finde es halt total interessant, weil wenn du diese Szene wegnimmst, habe ich halt nicht die geringste Ahnung, wie der Kampf dann weiterläuft, weil Whiteman war im Stand überraschend gut eigentlich. Ich weiß gar nicht, wer die erste
hat Whiteman gewonnen.
Ja, ich weiß. Ich meinte nur, ich weiß gar nicht, wer jetzt auf dem Weg war, die zweite zu gewinnen, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so dran erinnere, bis halt auf den Knockouts.
10-10 wäre es bei dir gewesen, Jonas.
Das möchte ich nicht ausschließen.
In einer Minute kannst du auch wirklich nicht eine wirkliche Aussage treffen.
Danke für die Verteidigung. Ich meine nur, deswegen, also, 10-10. Ich fand, es sah eigentlich gut aus für Silver im Prinzip. Er wurde zu Boden genommen, klar, ist dann wieder hochgekommen, weil Whiteman diesen Fehler gemacht hat, meiner Meinung nach, diese Submission zu versuchen und die Position aufzugeben. Danach hat Whiteman keinen Takedown mehr geschafft. Ist halt die Frage, weiß ich nicht, ist er jetzt vielleicht müde oder hat Anderson jetzt irgendwie das Timing raus, dass er einfach die Takedown-Versuche schon kommen sieht und stoppen kann, was auch immer, wer weiß, was da los war. Vielleicht hat er sie auch gar nicht 100% verfolgt, vielleicht wollte Whiteman sich auch die Runde schonen, man hat ja keine Ahnung, was da immer im Detail los war, aber dann sah es ja eigentlich richtig gut aus für Silver soweit, und du hättest dir halt denken können, er kann jetzt quasi sein Spiel durchziehen, er hat jetzt quasi Whiteman mental irgendwie eingeschüchtert oder eingelullt oder was auch immer, sodass Whiteman genau das macht, was er will, nämlich, dass Whiteman nach vorne läuft im Stand, genau das, was Anderson Silver als Counter-Striker will. Und dann wird Whiteman ausgenockt und dann ist es halt nicht so gekommen, weil Anderson den größten Fehler gesehen hat, den ich je gesehen habe, auf so einem Niveau ungefähr. Und jetzt ist halt die Frage, was im Rematch passiert. Es kann natürlich, klar, es kann natürlich sein, dass Anderson Silva einfach zu Boden genommen wird und dann kontrolliert wird oder von mir aus irgendwie auch submitted wird oder was auch immer. Es kann natürlich immer sein, dass er einfach alt wird.
Kannst du aber deine Meinung mal sagen oder kannst du irgendwann mal aufhören, irgendeine Hypothese aufzustellen?
Ja, ich muss ja irgendwie darauf eingehen, was hier die ganze Zeit erzählt wird.
Denkst du denn, dass Anderson sich selbst geschlagen hat im ersten Kampf?
Das ist mal so ein bisschen unfair gegenüber Whiteman, finde ich, weil er ja doch...
deswegen frage ich das ja.
Ja, deshalb. Also ich meine, sonst lässt sich jeder von Silver so einschüchtern und er war der Erste, der es nicht gemacht hat. Deshalb gebührt ihm dafür auch der Lob.
Da war ich sogar anderer Meinung, aber das ist okay.
Okay, das kannst du ja gleich erzählen. Deshalb würde ich das jetzt nicht so sagen, aber Anderson Silver hat sich in der Hinsicht sicherlich selbst geschlagen, dass er ziemlich blöd gekämpft hat. Aber du brauchst immer zwei dafür. Du brauchst einen, der den Fehler macht und anderen, der ihn ausnutzt. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und da ich ja jetzt schon zweimal ermahnt wurde, muss ich es jetzt ganz kurz machen. Ich glaube, diesmal Anderson wird sicher zu Boden genommen werden in Runde 1 vielleicht. Er wird wieder auf die Beine kommen, er wird Takedowns stoppen, er wird ihn in der zweiten Runde ausknocken. So.
Das ist doch schön, wenn jemand eine klare Aussage, dem du 5 Minuten lang versucht hast, keine Aussage zu treffen.
Ich habe die klare Aussage direkt am Anfang gemacht, aber ist egal.
Ja, ich war halt, dass, also ab Mitte, also nachdem sie wieder standen und gerade die zweite Runde begonnen haben, hat man gesehen, dass Whiteman doch ein bisschen eingeschüchtert war, als die Takedown nicht funktioniert haben. Denn er hat sich auf das Spiel von Anderson Silva komplett eingelassen und wirkte auch so, als hätte er langsam die Kontrolle verlieren. Anderson Silva hat mit seinen Spielereien, die hier wirklich übertrieben waren und nicht so waren wie sonst immer, hat einfach die Kontrolle übernommen und hat damit Whiteman den Kampf aufgezwungen, weil zuvor, in der ersten Runde der Meisterschaft, hat Whiteman den Kampf kontrolliert und konnte machen, was er wollte. Er hat ihn zu Boden genommen, hat ihn in einen Heel-Lock genommen, was ja auch dafür spricht, dass er großes Vertrauen nicht nur in Submissions hatte, sondern auch keine große Angst davor hatte, im Stand-Up zu kämpfen, weil er wusste ja, wenn er jetzt die Position verliert, wird Silva wieder aufstehen. Er hätte keine Angst gehabt. Ich weiß nicht, ob er diese Angst nur nicht hatte, weil er dachte, ich kann den Kampf sofort wieder zu Boden nehmen, ha? Und hat es nicht geklappt. Und danach wirkte er wirklich so ein bisschen schwächer, aber hat halt weiter gekämpft, hat einige schöne Leg-Kicks sogar getroffen und hat dann immer weiter Anderson Silva getroffen, nur Anderson Silva hat ja immer wieder darauf nicht reagiert, wie er das immer tut und dann gesagt, ich bin nicht verletzt und hat dann natürlich gesagt, oh, ich bin verletzt und dann wurde er halt ausgenockt. Deshalb war ich war ich auch nicht wirklich sicher, wie der Kampf weitergelaufen wäre, aber das ist halt, das kann man halt nicht sagen. Jetzt aber, nachdem er Anderson Silva ausgenockt hat und weiß, dass er ihn verletzen kann, ich glaube nicht, dass er sehr schnell wieder eingeschüchtert sein wird. Nicht, dass er sich auf die Spielereien nochmal groß einlassen kann. Denn es ist Anderson Silva, der den Kampf diesmal gewinnen muss. Es ist nicht Chris Weidman, der sich hier beweisen muss. Es ist Anderson Silva, der sein Erbe verteidigen muss. Wenn er hier nochmal verliert, wenn er hier gewinnt, ist er der größte Mixed Martial Arts Kämpfer in der UFC-Geschichte, weil dann hat er wahrscheinlich GSP überholt, weil wenn GSP nicht zurückkommt, dann wird es sehr schwierig, dafür ihn einzuholen. Und wenn Anderson Silva hier den gewinnt, hat er seinen Niederlage wettgemacht, genau wie GSP seinen Niederlagen wettgemacht haben. Und dann hat er natürlich die längere Siegesserie, egal ob es in der schwächeren Division ist oder was auch immer. Anderson Silva muss hier viel beweisen. Er ist in der Drucksituation. Wenn er verliert, dann muss er eigentlich fast schon seine Karriere beenden. Was willst du denn noch groß mit ihm machen? Er wird nicht nochmal so schnell gegen Chris Weidman kämpfen. Middleweight ist eine tote Division. Er hat gegen fast alle da schon gekämpft. Und die meisten Leute hat er noch kein Interesse daran. Ob er nochmal gegen Vitor Belfort kämpfen möchte, ob er gegen Jacare de Souza, also Jacare Souza kämpfen möchte, ne? Gegen Tim Kennedy, ich glaube auch nicht so wirklich. Und ob man Clyde Hayward wirklich hochgehen möchte in diese Division?
Ja, gegen Jimmy Manuel. Er hat ja gesagt, wenn er verliert, Anderson Silva, dann wird er weiter kämpfen in der UFC und Dana braucht gar nicht auf die Idee kommen, ihn zu versuchen, zu einem Rücktritt zu überreden, was ich nicht glaube, dass Dana versuchen wird, nicht bei Anderson Silva. Dann hat er gesagt, ne? Aber allein, dass Anderson Silva schon über sowas nachdenkt, das sagt ja schon einiges. Ja. Bei Chris Weidman bin ich mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht übermotiviert ist. Chris Weidman hat ein unglaubliches Vertrauen in sein Grappling. Das hast du gesehen in seinen Submissions, dass er diese Submissions versucht. Das birgt natürlich die Gefahr, dass er, wie gesagt, die Position verliert. Aber es ist mir lieber als Lay and Pray. Auf der anderen Seite hat er jetzt sogar Anderson Silva ausgenockt. Das heißt, er hat sogar noch mehr Vertrauen in sein Stand-up.
Anderson Silva kann sich nicht mehr draus reden. Der muss jetzt auch rechnen, dass er jetzt damit ausgenockt werden könnte.
Ja, das ist es ja. Also dieser Kampf hat so viele Dimensionen, dass es fast ja schon spannender ist als der erste Kampf.
Nein, ist eigentlich der langweilige Kampf. Der Main Event ja langweilig und der Semi-Main Event ist das Spannende.
So. Ja, absolut. Da muss ich auch zustimmen. Ja, wir wollen weitermachen,
Jonas. Ganz kurz, also dieses mit dem Anderson Silva macht sich schon Gedanken, was Karriere endet. Da bin ich auch immer vorsichtig mit. Ich würde vermuten, dass er einfach gefragt wurde.
So. Das ist immer deine permanente, omnipräsente Ausrede für alles.
Natürlich wird man ihn fragen, was er macht, wenn er nochmal verliert. Das ist doch die erste Frage, die du stellst eigentlich so ungefähr. Deshalb, ich meine,
alle Leute überzeugt sind, dass er nochmal verliert.
Nein, weil es eine interessante Frage ist. Nee, wie auch immer. Es gab auch schon irgendeinen brasilianischen Insider, der irgendwie gemeint hat, er würde so oder so zurücktreten, egal ob er gewinnt oder verliert. Ich würde einfach mal abwarten und mir da jetzt nicht so einen großen Kopf drüber machen. Also. Naja, wie auch immer. Was ich halt interessant finde, so als Strategie vielleicht, Anderson Silva ist am besten, wenn er kontern kann. Und ich fände es interessant zu sehen, was passieren würde, wenn Chris Weidman einfach in Anführungszeichen im Stand nichts macht. Also man stellt sich mal vor, vielleicht Weidman schafft einen Takedown, ist irgendwie 2 Minuten on top, vielleicht auch 3 Minuten, landet da ein paar gute Treffer, gewinnt quasi damit die Runde. Dann hätte er ja quasi, wenn Silva wieder hochkommt, im Stand jetzt nicht so die Notwendigkeit, ihm nochmal den Kampf aufzuzwingen. Dann könnte er ja auch einfach sagen, ich habe die Runde eh schon in der Tasche und jetzt lasse ich Anderson Silva mal kommen, weil das kann Anderson Silva jetzt, er kann es natürlich auch sehr gut, aber nicht so gut. Also seine Stärke ist natürlich...
Der Gegner kam bewiesen in der zweiten Runde, als er die Runde übernommen hat.
Ja, richtig, aber...
Also meinst du, es könnte so laufen wie Guida gegen Maynard? Dass sie sich gegenüberstehen und nichts passiert?
Ich hoffe es absolut. Nein, was ich sagen wollte, ist natürlich...
Das wäre so geil. Stell dir vor, das wird so ein richtiger scheiß langweiliger Kampf, wo sich 5 Runden lang belauern.
So wie Whiteman gegen Meyer.
Darf ich dir eine Sache sagen? Dann werde ich dir garantieren, dass ich den Kampf 50-50 score. Garantieren werde ich es dir.
Ja, ich bin zufrieden, Whiteman wäre ich nicht.
Ja. Ah, scheiße, dann score ich ein 50-49. So. Was ich mir halt vorstellen könnte, natürlich ist Anderson Silva auch offensiv, wenn er selbst nach vorne geht, richtig gut. Aber es ist nicht seine absolute Stärke. Erstens macht er es dann einfacher für einen Takedown-Versuch, wenn er nach vorne geht. Und er musste es halt auch oft nicht machen, weil vieles von dem, was er macht, ist, er zermürbt die Gegner auch mental so, dass sie halt nach vorne laufen und dann dumme Fehler machen, die er ausnutzen kann.
So wie es in der zweiten Kampf mit Chesney auch gemacht hat.
Richtig. Und dann ist halt die Frage, was würde denn passieren, wenn Weidman sich denkt, okay, ich lasse ihn jetzt einfach kommen, weil ich weiß, ich habe irgendwie...
Glaube nicht.
Wie gesagt, es wäre nur eine interessante Dimension.
Weidman geht ja immer nach vorne. Auch selbst in Kämpfen, wo er halt total am Arsch ist, versucht er halt immer noch irgendwas zu machen. Ich glaube nicht, dass Chris Weidman irgendwann mal da steht und einfach nur versucht, Runden über Takedowns zu gewinnen oder dann sagt, lass Anderson mal kommen. Das glaube ich nicht. Das wäre vielleicht sogar zu clever.
Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er den Anderson Silva gegen Stephen Bonner macht und sich einfach in den Käfig setzt und sagt, komm schon. Das glaube ich auch nicht, aber das meinte ich halt auch so ein bisschen, wie ihr, als ihr gesagt habt, irgendwie der Druck liegt diesmal auf Anderson Silva. Das wäre halt die interessante Frage, wenn er selbst, es kann ja auch sein, dass Silva selbst das Gefühl hat, dass er sagt, ich wurde ausgenockt, jetzt muss ich offensiver striken, was ihn dann offener für Takedowns machen könnte. Das wäre ja auch nochmal so eine Frage. Oder Anderson Silva kommt komplett eiskalt zurück und macht ihn komplett fertig. Das würde ich Anderson Silva auch zutrauen, mental, weil der da eigentlich sehr stark ist. Von daher, es ist unfassbar interessant. Es würde mich sicherlich nicht schockieren, wenn Silva verliert, aber ich tippe trotzdem darauf, dass er ihn irgendwann im Stand einfach erwischt und dann ausnockt.
Ich wollte ja auch noch mein Pick-up geben, mein Tipp sozusagen. Ich tippe darauf, dass Chris Weidman in der vierten Runde Anderson Silva per Darcy-Schock ausschockt.
Per was?
Darcy, darf.
Ach so.
Darf.
Ich weiß immer nicht, ob Bravo. Es darf oder Darcy jetzt ist. Ich habe das, als ich Sherlock Radio hörte, was immer Darcy
ist. Ja, der, wie heißt er? Mayhem Miller hat den Joke so genannt. Ist ja eigentlich ein Bravo-Joke. Und Mayhem Miller hat den nach diesem komischen Darcy da benannt.
Deswegen. Auf jeden Fall glaube ich, er gewinnt mit diesem einen Joke, den ich immer so gerne toll finde, nachdem er Anderson Silva droppt.
Ich glaube auch, dass er eine Submission holt in der zweiten oder dritten Runde. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran. Und ich werde auch wieder Geld setzen auf Chris Weidman. Das hat mir das letzte Mal schon Glück gebracht.
Das will ich auch. Und da du ja nicht den geringsten Zweifel hast, kannst du ja einfach alles, was du hast, auf ihn setzen.
Ja, alles, was ich gewonnen habe beim letzten Mal, werde ich jetzt auf Chris Weidman setzen. Dann bin ich immer noch plus minus null raus, wenn er verliert, was ich natürlich nicht denke. Gut. So, Jonas, du hast schon gesagt, er knockt ihn aus. Dritte Runde.
Zweite Runde.
Gut, haben wir noch irgendwas vergessen? Nein? Ich denke, das war auch ausführlich genug. Reden wir jetzt über den eigentlichen heimlichen Main Event.
Den Kampf, der das Geld auf die Karte bringt, ja?
Der Kampf, weswegen der Pay-Per-View 5 Euro teurer ist, vermutlich.
Genau.
Weil Frauen sind halt teuer.
Das,
Ronda Rousey, auch wieder ein Rematch gegen Misha Tate.
Und was für eins.
Eigentlich sollte ja Kat Zingano gegen Ronda Rousey kämpfen, die hat sich jetzt verletzt. Tough-Staffel haben wir alles schon besprochen. Und jetzt kommt es zum Rematch zwischen Ronda Rousey und Misha Tate.
Du bist so gespannt, dass du fast einschläfst.
Nein, ich habe mich verschluckt.
So.
Schluck auf.
Vorspannung.
Ich hab das gut kaschiert. Nee, absolut nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Kampf großartig anders läuft als der erste. Ich halte Misha Tate nicht wirklich für gut genug, um aus dem Armbar da rauszukommen. Der hat es im ersten Kampf ja zwar geschafft, aber ob das so gesund war, sei auch mal dahingestellt. Ich sage, es ist immer nur noch eine Frage der Zeit, bis Ronda Rousey besiegt wird. Der Jonas wird jetzt gleich noch einen Vortrag halten, weil ich ihn die ganze Zeit provoziere, was die Technik von Ronda Rousey angeht.
Ich halte mich da ganz zurück.
Ja, absolut. Natürlich, wie man dich kennt. Und ich glaube, dass Ronda Rousey hier auch den Sieg holt. Auch wenn ich mich natürlich freuen würde, Misha Tate ist jetzt auch nicht wirklich die Sympathieträgerin. Immer noch besser als Ronda Rousey, von daher warten wir mal ab. Ich glaube, dass spätestens in zwei Kämpfen, also Ende 2014, Anfang 2015, Ronda Rousey besiegt werden wird.
Ich stimme dir dahingehend zu, dass sie, glaube ich, nicht mehr als 4 Kämpfe noch machen wird, bevor sie nach Hollywood abhaut oder sonst irgendwo hin. Und ich weiß gar nicht.
Sie hat doch das Kämpfergehen in sich.
Ach so, ja, dann, okay.
Nein, und sie ist Dana White schuldig zu kämpfen.
Und sie hat es ja, glaube ich, auch letztens so gehypt, dass sie den Kampf für sich spannender machen wollte und deshalb noch 2 Filme währenddessen gedreht hat, während sie trainiert oder irgendwie sowas. Sie hat doch jetzt
sie wird während des Kampfes einen Film.
Ja, die hat irgendwo Expendables in Bulgarien oder irgendwo in Kroatien gedreht.
Genau. Und dann noch irgendwas
anderes. Fast and Furious auch noch, aber das war vor, oder?
Gut, also wenn man es ganz kurz machen soll, einfach Rousey bei Armbar, weil irgendwie besonders interessant ist der Kampf für mich nicht. Wie gesagt, der Hype interessiert mich nicht, weil ich beide nicht wirklich besonders sympathisch finde. Gerade in Kombination miteinander bringen die immer irgendwie das Schlechteste in sich selbst raus. Sportlich finde ich es auch nicht interessant. Ich meine, Misha Tate war kurz davor, gegen Julie Ketzi zu verlieren, die, so sehr ich sie mag, seitdem auch nicht mehr gewonnen hat. Dann wird sie von Kat Zingano ziemlich brutal gefinisht, auch wenn sie bis dahin ganz gut aussah in dem Kampf. Und kriegt jetzt halt
ein Rematch.
Ja, die hat die ersten zwei. Also für mich hat sie, glaube ich.
Naja, für mich hat sie die ersten 2 Runden gewonnen. Also da bin ich aber nochmal ganz anderer Meinung.
Okay, also sie hat zumindest eine der Runden gewonnen. Also sie hat.
Auch das ist diskutabel.
Das ist eigentlich nicht diskutabel, aber egal. Ich fand, sie sagen in Ketzing gar nicht so schlecht aus, wurde dann halt brutal gefinisht und jetzt hat sie halt das Rematch sich verdient. Also aus dem sportlichen Sinne ist es komplett uninteressant und.
Rematch sich verdient, sagst du.
Ja, das war jetzt ironisch, verstehst du? Also. Ich hab das ja vorher so in Kontext gesetzt und ist egal. Von daher.
Schlimmer als Raya Faber.
Von daher, wir können gerne drüber reden, dass Rousey natürlich sehr limitiert ist, aber ich glaube einfach, dass Misha Tate rein vom Stil. Du klingst gerade, als wärst du unter Wasser, aber okay. Sie ist halt vom Stil her irgendwie limitiert, aber ich glaube einfach nicht, dass Misha Tate überhaupt den Stil hat, um das ausnutzen zu können, weil sie ist keine besonders gute Strikerin, sie ist Ringerin, sie ist, wird aber Ronda Rousey nicht zu Boden nehmen können über 5 Runden oder was auch immer und ich glaube, sie wird einfach wieder. Die einzige Frage ist für mich wirklich, verliert sie in der ersten oder in der zweiten Runde, aber ich glaube, es wird wieder die erste Runde.
Das, wie gesagt, das Problem, was du angesprochen hast, das größte Problem für mich ist einfach, ihre größte Stärke ist ihr Grappling. Sie ist eine ziemlich gute Grapplerin. Sie hat ihre meisten Siege am Boden geholt oder wenn sie gestrikt hat, halt gegen Leute, die im Striking noch viel schlechter sind als sie. Und dann gewinnt sie diese Kämpfe auch. Aber meistens gewinnt sie die Kämpfe am Boden, hat gute Takedowns. Aber das hilft gegen Ronda Rousey nicht. Also es hat geholfen, dass sie einen Arm am abgewehrt hat, sich dabei ihren Arm sowieso schon verletzt hat. Und dann hat sie trotzdem das in einen Arm später aufgegeben. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, Ronda Rousey zu besiegen, weil du musst schon, entweder du musst so gut sein stehend, dass du sie stehend besiegen kannst, weil Ronda Rousey ist im Striking echt nicht gut. Sie wirkt da immer als wirkt da immer noch, obwohl nach 7 Kämpfen, als wäre sie da total unwohl. Hat kein gutes Striking, aber sie hat halt die Takedowns mit ihren Judo, dass sie den Kampf zu Boden nehmen kann, meistens wann sie möchte. Und wenn sie erstmal Top-Control hat, dann holt sie sich auch ihre Armbar. Und allein, dass sie die ganze Zeit diese Gefahr hat, das macht natürlich auch den Kämpfer, die Gegnerin sehr, sehr unsicher, weil sie genau weiß, wenn ich einmal nur einen Fehler mache, einmal nur den Arm draußen habe, dann ist mein Arm gleich ab. Und dann bleibt halt nur die Frage, ist es eine technische Submission oder ich tappe aus? Und das ist halt so ein bisschen die Frage in diesem Kampf, ist es eine normale Submission oder ist es eine technische Submission? Denn für mich ist es wirklich hier so, Leute, die hier auf Misha Tate tippen, das sind für mich wirklich Leute, die nicht ernsthaft auf Misha Tate tippen, sondern wirklich, um danach angeben zu können, dass sie es gecrawlt haben.
So wie Jojo zum Beispiel. So wie Jojo zum Beispiel, der ja vorhatte
auf Misha. Jojo nimmt das, hat gesagt, dass er Ronda Rousey nicht mag und dass er glaubt, dass sie besiegt werden kann, was ich auch glaube.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich Misha Tate tippe. Ich habe nur gesagt, wenn, dann würde ich das eher aus Antipathie gegenüber Ronda Rousey machen und nicht, um dann den Großen hier zu sagen, ich habe das getippt. Das war bei Demetrius Johnson
zum Beispiel so. Ich dachte, du wolltest es für die Quote machen.
Ach, ich mag nicht für die Quote, ich bitte euch. Ist doch.
Also, wenn man auf Misha Tate tippt, weil man Ronda Rousey nicht mag, kann ich verstehen. Aber wer wirklich so drauf tippt, dass Misha Tate gewinnt, einfach aus... Ich wüsste keinen Ansatz deswegen. Klar, Misha Tate kann den Kampf gewinnen, so wie jeder jeden Kampf gewinnen kann. Es wäre für mich aber einer der größten Upsets, nicht nur des Jahres, sondern in der Mixed Martial Arts Geschichte. Das wäre gigantisch, wenn Misha Tate den Kampf gewinnt. Dass sie nur auf so Seiten mit einer 5er-Quote angehen wird, ist schon ziemlich niedrig. Das ist schon ziemlich niedrig. Ich hätte gedacht, die wird viel, viel höher sein, damit man noch mehr Leute anlockt, dass die auf Misha Tate tippen. Aber ganz ehrlich, Ronda Rousey wird diesen Kampf gewinnen, daran ist kein Zweifel. Und wenn es passiert, ist es wirklich ein kleines Wunder. Und gut, es ist nach Weihnachten, vielleicht passiert ja noch manchmal Wunder.
Ja, aber du kannst, vielleicht versucht sie einen Takedown zu holen.
Ich hab's gar nicht verstanden, Entschuldigung.
Misha Tate versucht einen Takedown zu holen. Das fände ich mal interessant.
Sie hat die Takedowns, sie hat sogar relativ gute Takedowns, gerade für die Division. Aber ich glaube nicht, dass sie vom Boden aus ihren Armen so gut schützen kann.
Nee, also die kann, Ronda Rousey kann natürlich auch aus der Rückenlage Armbars versuchen. Du musst halt versuchen, mit Ronda Rousey zu striken und zwar erstmal in der Kickbox-Distanz, weil da kommst du nicht an dich dran. Es ist halt jetzt niemand, der sich einen Double-Leg-Takedown holt. Ne? Da sind wir uns ja alle drüber im Klaren. Sie muss in die Clinch-Position. Ich bin immer noch der Meinung, dass Ronda Rousey kein wirklich gutes Grappling hat. Jonas, du stimmst mir da natürlich nicht zu.
Das habe ich so nicht gesagt.
Sie hat sehr spezialisiertes Grappling.
Ja, richtig.
Sie kann die Takedowns und kann sofort aus diesen Takedowns einen Armbar holen.
Genau. Wenn ich jetzt mal aus einem Dave Camarillo Interview, Dave Camarillo, wer ihn nicht kennt, was lachst du denn so, Jonas?
Ja, Nee, passt schon.
Er ist der Trainer, er ist der Jiu-Jitsu-Trainer, ich weiß nicht, ob das aktuell noch ist, aka in San Jose, ist ehemaliger Judoka und mittlerweile auch BJJler.
Genau, und kombiniert halt alles, da versucht halt auch beides zu kombinieren.
Genau, er hat dieses System, dieses Guerilla-Jiu-Jitsu, wo unter anderem auch in John Fitch den Black Belt hat, und er ist halt jemand, der kann darüber reden, auf einer anderen Grundlage, als wir das jetzt zum Beispiel könnten. Und er sagt, Ronda Rousey lebt vor allen Dingen von ihrer Athletik und ihrer Aggression, das ist klar. Die rennt direkt auf dich zu und weiß, sie drückt dich an den Käfig und holt sich dann einen Takedown. So. Sie ist allerdings kein High-Level-Grappler. Und sie macht taktische Fehler. Sie hat viele Lücken. Das sind alles Zitate von Dave Camarillo. Und er ist auch jemand, der diesen Hype nicht glaubt. Er hat zum Beispiel in diesem Liz Camouche-Kampf einige Fehler entdeckt. Also Liz Camouche hatte ja den Rücken. Also war sogar im Stand, glaube ich, ne? Standing, hatte sie da einen Neckcrank oder einen Rear Naked Choke, irgendwas in die Richtung. Und da hat Ronda Rousey mehrere taktische Fehler gemacht. Das heißt, wenn du jemanden hast, der wirklich gut grappeln kann, dann kann man daraus durchaus auch Profit schlagen. Wenn ich in der Frauendivision wäre, würde ich die ganze Zeit, glaube ich, nur nebenbei im Training noch Armbar-Defense üben, weil irgendwann, wenn man dann halt gegebenenfalls mal gegen Ronda Rousey kämpft.
Ich glaube, auf die Idee ist noch keine gekommen.
Nee, glaube ich auch. Sag ich dir, ohne mit der Wimper zu zucken.
Na ja, gut, das ist MMA. Das könntest du erreicht haben.
Ja, besteht für mich kein Zweifel. Wie dem auch sei. Jonas, ich provoziere dich ja immer gerne und sage damit, dass Dave Camarillo gesagt hat, dass Ronda Rousey nichts am Boden kann. Ich sage das immer noch und bin damit einer Meinung mit Ronda Rouseys Mutter. Möchtest du dazu was sagen?
Moment, du bist mit Dave Camarillo einer Meinung wie Ronda Rouseys Mutter, was?
Nein, Ronda Rousey hat es doch auch so verstanden, wie ich.
Ja, die hat das so verstanden und hat ihn dann angepöbelt, weil sie auch, sie ist halt auch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, wenn man Ronda Rousey verstehen muss,
ist ein bisschen scheiße.
Ich glaube, wenn man
Dr. Rousey, Anne Maria auch verstehen, ja.
Ja, dann muss, ja, irgendwie so. Also, sie ist ein bisschen aggressiv in der Hinsicht teilweise, was sowas angeht. Ich meine, gut, wenn irgendein Typ auf irgendeiner Website meine Tochter kritisiert oder so und ich das irgendwie so verstehe, dass er sie runtermacht, dann wäre ich vielleicht auch nicht so gut und drauf, aber egal.
Die Sache ist, wenn man was runtermachen möchte, natürlich macht man in einem Kampf Fehler, ja, die man vielleicht im Training nicht machen würde. Und natürlich, vielleicht hat sie die mentale Stärke noch nicht gehabt, weil sie noch nie in einer Situation war, wo sie plötzlich auf einmal eine Submission abwehren musste. Und das war ja wirklich das erste Mal, dass sie irgendwie in irgendeiner Gefahr war. In der ganzen Karriere.
Ja, gegen Misha Tate hatte Misha Tate ja immer die Backmount, glaube ich, ganz kurz, aber das war jetzt nicht so eine Gefahr. Also,
er hätte nicht eine Submission drin gehabt.
Generell, wir werden den Artikel auch nochmal verlinken. Er ist nämlich auch sehr interessant eigentlich. Im Prinzip, er ist jetzt auch nicht so kritisch. Er sagt halt im Prinzip, sie ist halt eine unglaubliche Spezialistin und die Sachen, die sie kann, macht sie unglaublich gut. Auch technisch, nicht nur athletisch. Aber sie ist halt immer noch sehr limitiert und auch einer der Gründe natürlich, weil sie das immer noch ist, weil sie damit durchkommt. Ist ja klar, wenn sie jetzt verlieren würde, dann müsste sie sich irgendwie neu erfinden oder was auch immer. Aber wenn sie immer gewinnt und immer in der ersten Runde, dann denkt man sich halt auch, okay, sie macht ja irgendwie alles richtig scheinbar und ändert daher vielleicht ihre Strategie auch nicht so sehr. Und von daher, also der Artikel ist durchaus interessant. Natürlich macht sie technische Fehler. Du hast bei so Judo-Würfen teilweise auch die Gefahr, dass du den Rücken aufgibst, was, glaube ich, in einem Judo-Kampf nicht wirklich wichtig ist, weil sobald du landest, hast du ja die Punkte, glaube ich. Deshalb ist das vielleicht so eine Sache, dass sie sich noch besser anpassen könnte. Das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, für Misha Tate wird es trotzdem reichen.
Ich habe immer wieder gesagt, wenn ich mal sage, gegen wen ich gegen Ronda Rousey tippen würde, wenn natürlich gegen Sarah McMahon würde. Ich würde immer auf Sarah McMahon gegen Ronda Rousey tippen, wegen Ring. Und ich würde aktuell sogar auf Jessica Eye tippen. So.
Punkt. Ich würde sogar vielleicht noch auf Alexis Davis tippen.
Das ist auch nicht weit weg. Alexis Davis hat eine ziemlich gute Chance, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob ich auf einen von denen direkt tippen würde, aber ich würde alle drei Kämpfe sehr gerne sehen. Sagen wir es so.
Ja, klar. Ich würde, pass auf, wie gesagt, Misha Tate, wenn sie die gewinnen, das wäre riesig. Also wenn Misha Tate gut ist, wäre es ein riesen Upset. Es wäre eine großartige Geschichte und dann gibt es sofort das Direkt-Rematch.
Ja, perfekt. Ja, super. Das wäre ein absoluter Traum. Gut, haben wir jetzt zur Genüge drüber geredet, über den heimlichen Main Event der Card. Dann, nein, das war nicht länger als über ein Jonas.
Du hast vergessen, dass Jojo am Anfang 10 Minuten über den Kampf geredet hat.
Stimmt, das hatte ich wirklich schon verdrängt.
Ja. Entschuldig bitte.
Nein, das hast du super gemacht. Jojo. Vielen super, Dank. Dass du endlich mal was geredet hast über diese Sendung.
Ich versuche mich mehr einzubringen. Das ist so das Morbo-Problem. Aber das Problem ist, dass der Jonas halt so diese Wutgerolle mittlerweile innehat, viel mehr zu reden als alle anderen. Das war am Anfang beim Wutke der Fall und das kippt ja jetzt immer so ein bisschen zum Jonas.
Das ist halt die Kompetenz.
Ja, er kriegt mehr Selbstvertrauen. Er wird endlich ein Mann.
Oh Gott, ich mache jetzt gleich.
Machen wir mal weiter und reden über einen interessanten Heavyweight-Kampf, wie ich finde, was ja eigentlich schon ein Paradoxon ist, weil es das ja im Prinzip ja fast gar nicht gibt.
Also es ist Josh, ein
Titelkampf. Außer es ist ein Titelkampf oder es endet halt so wie Mark Hunt gegen Bigfoot, aber da konnte man im Vorhinein ja auch nicht von ausgehen, dass der so interessant wird. Es geht um Josh Barnett gegen Travis Brown. Wir kommen jetzt beide von sehr starken Leistungen. Josh Barnett hat Frank Mir, Wutke, du wirst mir da zustimmen, nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Das
absolut.
War ja eine absolute Demontage.
Ja.
Wobei man auch immer dazu sagen muss, Josh Barnett ist natürlich aufgrund seiner Vergangenheit immer mit Vorsicht zu genießen. Travis Brown hingegen ist jemand, wo der Jonas immer einer ist, der diesen Hype natürlich auch nicht geglaubt hat. Jonas, du wirst mir da auch zustimmen. Jetzt hat Travis Brown es geschafft, Alistair Overeem auszunocken. Das ist ja jetzt eigentlich kein großes Kunststück. Man muss allerdings immer da sehr viel wegstecken. Ne? Er hat sehr viele Knie kassiert, Kicks und Overeem stellt, er hat ihn am Käfig gestellt und dann hat Travis Brown es halt einfach geschafft, mit 8 bis 12 Frontkicks hintereinander irgendwann bei Overeem das Kinn zu treffen und ihn dann auszunocken. Travis Brown ist für mich so fast, man kann man Dark Horse sagen in der Heavyweight Division. Er hat diese eine Niederlage, also er hat angefangen in der UFC mit diesem mit diesem Draw gegen Jack Kongo, wo Jack Kongo auch noch einen Punkt abgezogen wurde, weil er sich an Travis Browns Shorts festgehalten hat und hat dann alles besiegt, was ihm so vorgesetzt wurde, bis auf Antonio Silva. Da muss man allerdings dazu sagen, die Niederlage, er hat sich Bigfoot halt verletzt. Er hat sich verletzt und Bigfoot konnte dann daraus Kapital schlagen und er war im Prinzip nur noch auf einem Bein unterwegs und das kannst du ihm jetzt auch nicht so richtig als Niederlage anrechnen.
Gut, selbst wenn eine Niederlage gegen Bigfoot ist, auch keine Chance.
Doch. Reden wir über Josh Barnett. Der ist natürlich ein guter Grappler. Er kommt vom Catch Wrestling und hat da in letzter Zeit sehr, sehr viele Siege gesammelt. Auch in Strikeforce gegen Daniel Cormier war er natürlich viel zu langsam. Der hat ihn da ziemlich auseinandergepflückt. Aber ich denke, Josh Barnett ist wirklich eine Bereicherung für die Heavyweight Division im Jahr 2013. Und es ist ein interessanter Kampf, weil Travis Brown hat man fast noch gar nicht grappeln sehen. Ich habe ihn jetzt so bewusst in keinem der Kämpfe am Boden gesehen. Die Leute, die potenziell mit ihm grappeln könnten, Antonio Silva, Gabriel Gonzaga, die haben es nicht geschafft. Stephen Struve sowieso nicht, der strikt ja sowieso nur. Und deswegen, ich hoffe, dass Josh Barnett ist einfach jemand, der kämpft halt clever. Der nimmt dich zu Boden mit einem Clinch und hält die Position, deckt dich immer ein mit Schlägen, du kannst überhaupt nicht richtig atmen. Und der macht das sehr, sehr methodisch und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr beeindruckend. Und wenn du dann ihm halt die Lücke gibst, dann holt er sich eine Submission. Er hat jetzt diesen Finisher in Anführungsstrichen in letzter Zeit so ein bisschen rausgearbeitet, den Arm Triangle Choke. Das ist ja so eine klassische Ringer-Submission, die er sich da immer holt. Und von daher ist das ein absoluter toller Kampf. Josh Barnett ist natürlich auch ein guter Striker eigentlich, aber ich glaube, er wird da sein Heil im Grappling suchen und da muss Travis Brown natürlich aufpassen, weil wenn du gegen Josh Barnett auf dem Rücken liegst, dann hast du ein echtes Problem. Und deswegen bin ich gespannt und ich glaube, dass Josh Barnett den Kampf hier gewinnen wird. Ob er es finishen kann, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er eine Decision holt oder irgendeinen Choke, aber ich glaube hier, auch wegen der Erfahrung, dass Josh Barnett hier den Kampf gewinnt. Und Chris Brown ist halt jemand, bei dem gehen die Kämpfe nicht sonderlich lang. Außer halt der erste Kampf gegen Jack Kongo und dieser Kampf in Denver gegen Rob Broughton, der absolut furchtbar war. Sonst hat er immer nur so Kämpfe und deshalb, ich glaube, dass Josh Barnett ihn hier mal in tiefere Gewässer zieht und mal gucken, wie er sich da behaupten kann.
Also ja,
fang du ruhig an. Nee, Roger, du wolltest nur einen Punkt machen.
Dann genau, ich wollte nur kurz sagen, ich habe nochmal Play-by-Play von dem Struve-Kampf gelesen. Er hat da wohl sowas Struve einmal zu Boden genommen, dann hat Struve einen Trip versucht und danach einen Anaconda-Choke angesetzt, wo er wieder rausgekommen ist. Also man hat ihn schon so ein bisschen auf dem Boden gesehen, aber
ja,
viel natürlich nicht, das ist richtig.
Nun wäre auch schon länger her.
Genau.
Ich finde es immer lustig, wenn man wirklich sagt, Ringer-Hintergrund, Ringer-Choke für Josh Barnett. Er hat hier überhaupt gar keinen Ringer-Hintergrund. Er ist ja wirklich keiner, der einen richtigen Amateur-Wrestling-Hintergrund hat. Er hat in der Highschool ein bisschen gerungen, im College war er überhaupt nicht. Er ist ja mehr oder weniger ins MMA gekommen, weil er das UFC im Fernsehen sah und dann halt dann in Gyms gegangen ist und da trainiert hat, so wie früher das viele Leute getan haben, ohne irgendwelchen Hintergrund. Hat sich dann halt mehr oder weniger das Ringen in MMA angeeignet. Also er ist der alte Josh Jampier. Außer, dass er natürlich auf Drogen ist und durch alle Tests gefallen ist und nicht so sympathisch ist, sondern eigentlich ein riesengroßer Arschloch teilweise ist, aber sehr unterhaltsam und ein guter Pro-Wrestler ist. Josh Barnett ist jemand, den hatte ich damals früher immer gesagt, dass er auf jeden Fall Fedor Emelianenko besiegen würde. Ich würde auch heute noch der Meinung sein, dass er heute Fedor Emelianenko besiegen würde. Ich glaube, das zweifelt heutzutage keiner mehr dran. Und ja.
Und Uriah Faber würde er auch besiegen.
Ich würde auch der Meinung, dass Josh Barnett Uriah Faber besiegen würde. Ich glaube, er wäre auch ungefähr 150 Pfund schwerer. Aber ist ja auch egal. Josh Barnett ist wirklich einer dieser Kämpfer, die eigentlich richtig, richtig gut sind, wo man es vielleicht manchmal ihnen nicht so gönnt. Weil er diese ganzen Geschichten hat, dass er halt so durch diese Drogentests fällt, bin ich mir noch nicht sicher, dass er wirklich sauber ist. Aber ist ja auch egal, er hat es in der UFC sah gut aus. Ich meine, er hat Nando Gumino in der Strikers letztens besiegt. Das war jetzt ein beeindruckender Sieg. Und dann hat er Frank Mir total brutal besiegt, woran ich nicht wirklich geglaubt habe. Und er hat mich Lügen gestraft und hat das wirklich gigantisch gemacht. Und ja, er ist ein richtig gefährlicher Kämpfer, weil er halt wirklich ein perfekter Allrounder ist. Sehr gute Submissions, sehr kräftig, hat es, wie gesagt, Frank Mir ausgenockt. Travis Brown war halt wirklich dieser Kämpfer, der sich lange nach oben gekämpft hat, wie du gut angesprochen hast. Den hat man lange Zeit nie so auf der Liste gehabt. Auf einmal hat sich heimlich still und leise in die Top 10 gekämpft. Und jetzt ist er irgendwie in den Top 5 angekommen, nachdem er alles Overeem brutal ausgenockt hat und nach diesen vielen Front Kicks. Das war großartig. Und ja, jetzt wird man halt wirklich sehen, wie gut Brown wirklich ist. Ich bin mir auch nie so ganz sicher bei Travis Brown, wie gut er wirklich ist. Ihm fehlte lange Zeit dieser richtig große Sieg und hat der Overeem ausgenockt. Und ja, Barnett hat mehr Erfahrung, Barnett ist ein gefährlicher Grappler, bei Brown wissen wir es nicht. Ich glaube auch, am Ende des Tages würde ich auf Josh Barnett schon eher tippen. Aber ich gehe mal Risiko und sage, Travis Brown gewinnt per Knockout in Runde 2.
Das ist eine gute Überleitung. Ich habe mir nämlich gerade mal überlegt, wann Josh Barnett schon mal ausgenockt wurde. Das war damals dieser absurde K.O. Vor Ewigkeiten, vor 12 Jahren gegen Pedro Hizo, der damals irgendwie jeden ausgenockt hat.
Und der war getappt?
Nee, da wurde er ausgenockt. Da wurde Barnett ausgenockt.
Er hat bei der Schläge getappt, ne?
Nein, er war bewusstlos. Der hat,
ja, genau.
Der hat gegen Krokop hat er mal getappt.
Gegen Krokop hat er verloren, genau, aber gegen Hizo hat er sich ja mal brutalst gerecht.
Genau, also er hat, ja gut, das war auch zu einer Zeit, wo Pedro Hizo nicht mehr wirklich auf der Höhe war. Ich finde es sehr absurd, dass Josh Barnett dreimal gegen Krokop gekämpft hat und auch wirklich dreimal verloren hat. Aber er hat zweimal per Submission verloren, einmal per Decision, was auch irgendwie sehr absurd ist. Also er hat sich ja irgendwie einmal die Schulter ausgekugelt und einmal...
Du sagst, Krokop muss jetzt zurück in die UFC, damit
nein, Josh Barnett... Ich wollte das nur kontextualisieren hier. Einmal hat er zwar zu Strikes getappt, aber... Da behauptet er, dass er irgendwie ins Auge gestochen wurde oder weiß ich nicht was. Also was ich nur sagen wollte ist, Josh Barnett ist verdammt hart zu finishen und natürlich gerade auszunocken auch. Deshalb bin ich da immer so, es ist schwierig für mich, weil ich glaube irgendwie nicht, dass Travis Brown eine Decision gewinnt. Ich weiß auch nicht, er könnte es natürlich schaffen, klar, wenn er irgendwie auf Distanz kickt, mit seinen tollen Frontkicks. Aber irgendwie glaube ich, wenn Brown gewinnen will, dann muss er ihn eigentlich ausnocken, habe ich immer das Gefühl. Und ich weiß einfach nicht, ob er das schafft, weil Barnett ist echt hart im Nehmen. Barnett ist ein guter Striker, kein toller Striker, aber er kann durchaus austeilen und vor allem hat auch viel einstecken.
Er hat Sergei Karajanov besiegt.
Da hat er ungefähr 3 Sekunden
im Stand. Glaube ich, 5 Sekunden hätte ich gesagt, ja.
Er hat einen K1-Level-Striker
besiegt, ja. Er hat Mark Hunt auch besiegt.
Also, ein K1-World-Champion.
Ja. Was ich damit sagen will, Travis Brown ist vermutlich der bessere Striker, hat sicherlich den Reichweitenvorteil, hat auf jeden Fall bessere Kicks, die hat Barnett ja eigentlich fast gar nicht, glaube ich. Aber Barnett hat durchaus solides Boxen und ich glaube, wenn Barnett es wirklich klug macht, so wie gegen Mir macht, ihn in einen Käfig drückt, da hat er das wirklich sehr gut gemacht, wobei man auch fairerweise sagen muss, Frank Mir ist am Käfig komplett hilflos, also wirklich komplett hilflos. So schlimm wird das Travis Brown, glaube ich, nicht sein. Man erinnert sich ja auch, Travis Brown hat Gabriel Gonzaga am Käfig ausgenockt, als der aus dem Clinch einen Takedown machen wollte und dann Elbows kassiert hat. ob diese Elbows jetzt legal hätten sein sollen, kann man sich vielleicht andermal noch mal drüber unterhalten. Aber er hat...
Gegen Jack Kung hat fast immer nur im Käfig stattgefunden.
Ja gut, da sah er aber sehr schlecht aus in dem Fall. Genau. Ich wollte nur sagen, dass er auch durchaus gefährlich sein kann, wenn er gegen den Käfig gedrückt wird. Das wollte ich damit nur sagen. Weil das wäre ja für mich die optimale Strategie für Barnett. Distanz ein bisschen schließen, damit er nicht kaputt getreten wird auf Distanz. Und dann ein bisschen boxen, Clinch, Double Leg, zu Boden nehmen, submitten, was auch immer. Da muss er durchaus vorsichtig sein, aber ich glaube schon, dass er es schaffen kann, weil er ist einfach ein sehr guter Allrounder eigentlich und fürs Heavyweight immer noch sehr, sehr gefährlich und gerade am Boden. Und wie gesagt, Travis Brown am Boden, ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, was da los ist. Er hat einen Submission-Versuch von Stephen Struve mal abgewehrt, aber an mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern.
Pat Barry hat das auch mal gemacht.
Ich glaube, er hat sogar keinen einzigen Versuch von Struve abgewehrt, aber ist ja auch egal. Ich glaube einfach auch, dass Barnett den Kampf gewinnt. Ich glaube, er wird vielleicht sogar eine Decision gewinnen, weil Barnett auch gegen wirklich gute Gegner oft auch durchaus, sag ich mal, auf seine Positionen achtet und jetzt nicht so ein, nicht so ein super aktiver Grappler ist. Also klar, gegen so, solche Leute, die irgendwie wie Fische am Land sind, wie gegen Rogers und Karitanov, holt er sich sofort die Submission oder gegen den großartigen Nandor. Ob er das gegen Travis Brown schafft, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, er wird eine Decision gewinnen.
Das ist aber schon ein guter Punkt, den du da sagst. Ich glaube halt auch, dass Josh Barnett jemand ist, der halt wirklich dann die Positionen sucht.
Er ist halt Catch-Wrestler.
Ja, so, aber er ist halt auch gut. Ja, das auch. Aber ist halt auch jemand, der halt immer einen Gameplan hat, wie gegen Frank Mir, den am Käfig zu stellen und da zu verprügeln. Viele haben ja gedacht, oh, wir werden mal gucken, wer der beste Grappler, also jetzt mit Verdum vielleicht, im Heavyweight ist oder der nimmt sich zu Boden und versucht uns da. Das ist eine viel zu große Gefahr und Frank Mir ist ja auch jemand, der kann dich ja auch treffen im Stand. Deshalb negiert er das, da er schon an den Käfig drückt. Die ganzen Leute, die gute Striker sind, die nimmt er zu Boden und kontrolliert sie da. Das ist halt genau, also praktisch fast so ein Gegenstück dazu, was Chris Weidman im ersten Anderson Silver-Kampf gemacht hat. Positionen aufgeben für Submissions, dann Submission-Versuche landen, mit dem Striker striken. Sowas macht Josh Barnett ja nicht, ne? Er versucht dann halt immer seinen Gameplan durchzukriegen und macht das halt sehr methodisch und clever. Halt auch. Deswegen denke ich auch, dass er dann halt den Kampf gewinnen wird gegen Travis Brown, aus diesen Gründen eben. Aber gut. Haben wir noch was vergessen?
Juwaschok.
Ich habe dich jetzt nicht verstanden.
Was ist auch nicht wichtig.
Ist egal. Okay.
Gut, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Kampf. Und da kämpft Jim Miller. Ja, Jim Miller ist natürlich auch immer so unser, wie soll man sagen, Sorgenkind. Jim Miller hatte eine unglaubliche Siegesserie vor einiger Zeit. Hat, glaube ich, 7 oder 8 Siege in Folge gehabt in der UFC. Und dann gab es halt auch die Leute, die dann halt einen Title Shot gefordert haben, und dann hat er die Niederlage gegen Benson Henderson gehabt, dann hat er gegen Melvin Guiart gekämpft und den besiegt, wo er fast ausgenockt worden wäre, dann hat er gegen Nate Diaz klar verloren, dann hat er gegen Joe Lawson gewonnen in einer unglaublichen Schlacht und hat dann eine eigentliche Submission-Niederlage gegen Pat Healy, die dann in No Contest wurde. Und da ist halt die Frage, wie gut ist Jim Miller noch? Und er hat jetzt, ich würde fast sagen, es ist ein Gimme-Fight, den er da bekommen hat, mit Fabricio Camus. Das ist jemand, der laut Wikipedia eine Black Belt in BJJ hat, dritten Grades, hat allerdings eine Submission-Niederlage gegen Kurt Pellegrino per Rear Naked Choke, wo ich mir dann halt sage, okay.
Gut, es ist Batman.
Passt nicht ganz.
Naja, er ist auch ein Black Belt, so ist es ja nicht, aber.
Kurt Pellegrino ist kein schlechter Grappler, ich glaube, das ist ein Brown Belt, oder?
Ist auch egal, er ist kein schlechter Grappler, aber. Er ist
Black Belt unter Hermes Franca. Und, wie dem auch sei, also Kurt Pellegrino ist kein schlechter Grappler, aber wenn man, dann sollte man nicht per Rear Naked Choke verlieren gegen so jemanden, wenn man, solche Credentials hat. Wie dem auch sei. Camus hatte jetzt zwei Kämpfe in der UFC, bevor er entlassen wurde, hat jetzt dann noch einen danach. Hat gegen Karl Uno einen Draw erreicht bei UFC 106. Kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und hatte dann diese Niederlage, wahrscheinlich, dann diesen Sieg da, diese Niederlage gegen Kurt Pellegrino, ist dann außerhalb der UFC gewesen, hat Leute wie Steve Lopez und Efrain Escudero besiegt. Und das war auch ein UFC-Kampf gegen Tommy Hayden noch. Und er hat eine Niederlage und das hat er seit 1,5 Jahren nicht mehr gekämpft, deswegen ich kann fast gar nichts dazu sagen. Kann mich auch jetzt bewusst nicht an irgendeinen Kampf von ihm erinnern. Im Zweifel haben wir früher immer gesagt, tippst du auf Jim Miller, weil Jim Miller irgendwie alles kann. was man so mitbringen muss als Mixed Martial Arts Kämpfer. Ist ein solider Ringer, hat ein gutes Grappling, ist ein guter Striker. Aber in letzter Zeit sind da noch ein paar Fragezeichen dazugekommen, ob Jim Miller irgendwie noch da in die Spitze der Division hingehört. Und jetzt kann er sich mal beweisen und er sollte meiner Meinung nach hier gewinnen. Die Frage ist, ob er das schafft. Weil wenn er es nicht schafft, dann würde ich fast sagen, soll er sich schon mal ernsthafte Gedanken um seine Karriere machen.
Ja, es ist so ein Kampf, wo ich mir echt frage, was macht er eigentlich auf der Maincard? Ja, ich liebe Jim Miller, aber Fabrice Comment hat keinen echten Sieg in der UFC. Klar, hat diesen Tommy Haydenkampf. Aber wer interessiert das? Nicht mal Wikipedia, der hat nämlich nicht mal einen Artikel mit Tommy Haydn. Deshalb ist das kein echter Sieg. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, Jim Miller hat natürlich eine tolle Karriere, wie du angesprochen hast. Und seine Niederlagen zuvor waren er gegen Ben Henderson und Nate Diaz. Das ist keine Schande. Und dann kommt diese Niederlage gegen Petiti da rein, die halt so auch vollkommen am Wunder, obwohl das vermittelt wurde. Und das passiert eigentlich ihm normalerweise nicht, bis auf, wie gesagt, gegen Nate Diaz. Aber Nate Diaz ist halt auch wirklich nochmal ein anderes Niveau aus Petiti. Und jetzt muss man sich wirklich fragen, ist Jim Miller noch da? Und deshalb finde ich es auch okay, dass er so einen Gimmickampf mal bekommt. Denn theoretisch ist es ein Gimmickampf für ihn. Klar, Camonche ist ein wahrscheinlich ziemlich guter Grappler, aber er ist anfällig scheinbar in Mixed Martial Arts kämpfen. Und Jim Miller ist ein unfassbar guter Grappler. Er kann auch stehend den Kampf locker gewinnen wahrscheinlich. Und davon gehe ich aber einfach aus. Ich vermute, Jim Miller gewinnt hier. Ich weiß nicht, ob es am Ende eine Decision wird, weil er vielleicht auch ein bisschen auf Sicherheit gehen wird. Aber Jim Miller gewinnt den Kampf hier, wie er möchte. Punkt.
Ja, also viel muss ich da auch nicht zu sagen, weil es wirkt halt wirklich, wie gesagt, wie ein Gimmickampf, den man dann eigentlich nicht auf den Pay-Per-View packen würde, habe ich immer das Gefühl. Ist ja auch nicht so, als wäre Jim Miller jetzt ein Riesenstar für die UFC.
Gerade mal hat er noch Chris Lieben, der gehört auf den Pay-Per-View.
Den hat man letztes Mal schon nicht auf die Pay-Per-View-Karte genau. gestellt, weil in diesem furchtbaren Kampf, den ich glaube, Derek Bronson hatte als Opener von der UFC 155, glaube ich, war es.
Das war so großartig, der Kampf.
Genau.
Deshalb wollte ich Derek Bronson fast einen Team Schlagkraft aufnehmen.
Ja, zum Glück ist uns das erspart geblieben. Also, ich war und ja auch.
Ich könnte dir noch nominieren.
Ihr habt ja alle eigentlich sehr gut schon gesagt über Jim Miller. Ich liebe ihn ja auch, war aber jetzt auch ein bisschen kritisch, weil ich halt auch gesagt habe, in letzter Zeit sah es nicht wirklich gut aus für ihn. Ich möchte jetzt nicht seinen Rekord irgendwie kaputt reden und sagen, ja, guck mal, in der Siegesserie hat er auch Kamal Chalarus besiegt, der Sieg zählt ja nicht und so weiter und so fort. Das ist halt immer Quatsch, weil er hat halt die Leute besiegt, die zu der Zeit da waren. Und davon ja,
aber Anderson Silver kannst du das auch mal.
Ja, eben, deshalb meine ich, er hat ja damals immer die Leute besiegt, die einfach da waren. Und
er hat Bang besiegt, hallo?
Wie gesagt, die einzigen Leute, gegen die er jemals verloren hat. Bis dahin waren halt Frankie Edgar, Gray Maynard und Bendo, dann Nate. Das sind alles wirkliche Top-Leute. Wie gesagt, in den letzten Kämpfen sah jetzt nicht so toll aus. Wird halt sehen müssen, wie es mit ihm ist. Du kannst natürlich vielleicht auch einfach sagen, dass Petiti für ihn vielleicht vom Stil her ein schwieriger Gegner war, der einfach so ungefähr einen ähnlichen Stil hat wie er und einfach größer und stärker ist. Das könnte man vielleicht ja auch zusammen.
Aber normalerweise müsste er den ja outstriken.
Er hat ihn ja
total gegessen am Ende.
Er hat ihn, glaube ich, so in der ersten Runde fast ausgenockt. Also es war ja keine ganz schlimme
Leistung. Aber er war ja total am Ende in der dritten Runde. Das kennst du ja eigentlich von einem Jim Miller auch nicht.
Ja klar, ich sage ja nicht, dass es war auch eine Leistung, die mich ein bisschen an ihm hat zweifeln lassen, ja leider, aber wie gesagt, für Camos sollte es wirklich reichen, weil der halt nicht wirklich so besonders gut ist, glaube ich einfach. Hat ja auch diesen merkwürdigen Kampf gegen Giat, wo Giat total komisch gekämpft hat, trotzdem locker gewonnen hat. Also eigentlich sollte es ein lockerer Sieg für Miller sein. Ob er jetzt einen Finish schafft oder nicht, keine Ahnung, wird man sehen. Ich würde bei ihm eher schon vermuten, dass er den Kampf finisht. Und dann, ich denke mal, dann werden wir 2014 sehen, wo Jim Miller jetzt wirklich steht in der Division. Weil nach dem Kampf wirst du es, glaube ich, also wenn er den Kampf verliert, dann weißt du ganz klar, er hat große Probleme. Wenn er den Kampf gewinnt, finde ich das jetzt auch nicht so aussagekräftig, dann werden wir immer noch auf den nächsten Kampf warten müssen.
Genau. Reden wir über den Opener. Und das ist natürlich immer ein Kampf, wo du dir denkst, das ist ein guter Opener. Du hast Dustin Poirier gegen Diego Brandão. Diego Brandão, der Mann, quasi der Alistair Overeem des Featherweights. Entweder der findet dich sofort oder er kriegt unglaubliche Probleme hinten raus. Und das ist so passiert, ich glaube, im Daniel Pineda-Kampf war das. Er hatte fast eine 10-7 oder 10-8 in der ersten Runde gehabt und ist danach fast wirklich stehend K.O. gewesen. Das ist ja eigentlich sehr untypisch für einen Featherweight. Und Dustin Poirier ist halt einer meiner Lieblinge und der ist auch Mr. Darkstroke quasi. Er hat mehrfach schon per Darkstroke gewonnen und verloren sogar gegen den Korean Zombie damals in einem der besten Kämpfe 2012. Und er kämpft jetzt, hat immer Sieg-Niederlage aneinandergereiht und kämpft jetzt gegen Diego Brandão. Und da muss ich sagen, ich muss Dustin Poirier eigentlich gewinnen. Brandao ist natürlich ein guter, ist wirklich ein guter Grappler, das kann man nicht sagen. Er ist ein aggressiver Striker, aber nach den ersten 2,5 Minuten, 3 Minuten, ist eigentlich wirklich nicht mehr viel los mit Diego Brandao. Das heißt, wenn Dustin Poirier die übersteht, ein bisschen die Distanz findet und nicht so verprügelt wird wie von Cub Swanson zum Beispiel, wenn er das dann schafft und dann hinten raus den Kampf zu Boden nehmen kann, da kontrollieren kann, vielleicht mit Submissions aggressiv ist, das kann er ja auch immer ganz gut, denke ich, dass der ist auch ein kreativer Grappler, denke ich, dass er da den Kampf gewinnen kann. Und er ist ja auch immer ein sehr, sehr großer Featherweight, der viel Gewicht cuttet und trotzdem raus nicht so abfällt, wie das andere vielleicht tun, oder Diego Brandao im Speziellen. Deswegen glaube ich, ich glaube nicht, dass der Kampf hier gefinisht wird. Ich denke, dass den Poirier hier eine Decision gewinnen wird. Ja, oder Diego Brandao knockt ihn halt schnell aus oder holt sich schnell das Submission, nachdem er ihn zu Boden geschlagen hat. Das sind nur die Ausgänge, die ich mir vorstellen könnte.
Also ich finde den Kampf durchaus interessant. Du hast es ja schon gesagt, eigentlich Poirier ist zu Recht auch der relativ große Favorit und sollte auch gewinnen. Aber Brandao hat durchaus eine Chance. Ich meine, du hast es schon öfter mal auch gesehen, dass Poirier anfangs Probleme hatte. Ich meine, er wurde mal von Brookins in den ersten paar Minuten gerockt, der nun wirklich ein guter Striker ist. Das Problem hatte er ja schon ein paar Mal mit seiner Striking Defense. Gegen Max Holloway auch so ein bisschen. Also Brandao hat durchaus eine Chance. Max Holloway ist ein guter Striker. Ja, richtig, klar. Aber ich meine nur, Brandao ist auch ein guter Striker. Und ich meine nur, er hat wirklich diese Chance. Wenn er anfangs wirklich Druck macht und das wirklich gut macht, hat er durchaus eine gute Chance in dem Kampf. Aber über die Distanz wird es schwierig. Und man muss auch sagen, Poirier fand ich sah in seinem letzten Kampf gegen Eric Koch sehr beeindruckend aus. Da hat er mir sehr gut gefallen. Mhm. Auch im Striking. Auch wenn er dann fast submitted wurde, was sehr absurd war irgendwie. Aber ich glaube halt auch, dass Poirier sich entweder in einer zweiten oder dritten Runde eine Submission holt oder per Decision gewinnt. Aber das könnte durchaus ein sehr unterhaltsamer Kampf werden.
Ich glaube einfach, dass Poirier das höhere Niveau bisher gekämpft und ist auch vom Potenzial der bessere Kämpfer. Brandao war ja wirklich dieser Mörder bei der Ultimate Fighter Staffel 14, wo alle dort auch Angst vor ihm hatten und der auch Leute ins Krankenhaus geschickt hat. Hat er doch auch getan, bin mir nicht mehr 100% sicher. Aber ich glaube, es war doch Brandao, der auch jemanden ins Krankenhaus geschickt hat, oder?
Ja, ich glaube auch.
Okay, er hat ja noch Dennis Minus besiegt, war ja auch ein absolut großartiger Sieg. Und ja, er hatte nur Probleme mit Darren Aikens. Und Aikens ist ein sehr unangenehmer Kämpfer, das ist keine Schande. Und die Siege danach gefeiert hat, ich meine, Joe Gambino vielleicht kann man weglassen, aber Pablo Garza, Daniel Pineda. Klar, mit Pineda, er hat am Ende Probleme gehabt, aber das sind beides nicht gerade einfache Kämpfer. Aber Dustin Poirier hat wirklich die Elite gekämpft, hat gegen viele davon auch verloren, nämlich glaube Swanson und für den Korean Zombie. Dafür hat er Eric Koch besiegen. Eric Koch hat ja auch mal fast einen Title-Shot bekommen. Also, es ist schon ein ziemlich guter Kämpfer. Ich glaube auch, dass Poirier am Ende hier eine Decision holt, weil er einfach am Ende der bessere Striker ist, der das auch über die ganze Distanz überschaffen kann. Ich glaube, Brandao wird in der ersten Runde sehr gefährlich sein, wird vielleicht auch Poirier rocken. Ich wäre nicht schockiert, wenn er auch einen Poirier ausnocken würde oder ihn halt rocken würde und dann halt submitten. Brandao ist immer gefährlich und mag ich ihn auf irgendeine Art auch schon, aber ich halte Poirier wirklich für einen absoluten Topkämpfer im Featherweight. Sehr angenehm, ist auch noch sehr jung, so sehr jung, 24, hat noch wirklich alles vor sich. Ich weiß gar nicht, Brandao ist ja auch erst 26, ist echt schön, wie Featherweight so eine richtig schöne tiefe Division ist. Aber ja, das ist ein Poirier per Decision. 29, 28.
Wir müssen, glaube ich, mal eine Umfrage starten. Was die Submission ist, mit der man High-Level-Grappler am besten submittet. Ist das der Renaked-Choke oder der Guillotine-Choke? Hier bitte in unserem Thread mal ein bisschen posten, das würde mich jetzt mal persönlich sehr interessieren.
Ja, die chatten hier die ganze Zeit, wie ich rede, chatten sie über solche Sachen. Ist unfassbar.
Genau, was sagst du denn?
Niba.
Na gut. Niba, ja, absolut. Also jetzt ein Außenseiter-Tipp. Aber
manche Außenseiter gewinnen auch, so vielleicht wie Diego Brandao.
Genau, das ist eine gute Überleitung zurück. Haben wir jetzt alle getippt?
Ja.
Gut. Dann kommen wir zum Headliner.
Da erwarte ich weder einen Rear Naked Choke, noch eine Niba, noch einen Guillotine Choke.
Ja, aber vielleicht wird Uriah Hall Chris Lieben zu Boden schlagen und Chris Lieben dann per Triangle gewinnen, wie er das mit Yoshihiro Akiyama gemacht hat. Das ist mein Auswärtstipp. Also Chris Lieben hat jetzt 3 Niederlagen in Folge und Uriah Hall 2 Niederlagen in Folge. Also es ist quasi do or die.
Und beide auch gegen absolute Nix der Division. Von ja, dem also, Mark Nunes, klar, das ist eine gute Niederlage und auch Kevin Gastelum ist nicht schlimm, aber John Howard, Eric Bronson, Andrew Craig.
Vor allen Dingen gegen Mark Nunes sah er ja noch am besten aus.
Ja, und klar, auch gegen ihn kannst du auch verlieren, das ist ja nicht weiter schlimm.
Also, ich mach mal das Fass auf, was wir vor ein paar Ausgaben schon hatten. Kannst du dich noch erinnern an die Zeit, als der gute Chris Lieben kurz vorm Title Shot stand, als er 2 Kämpfe in 2 Wochen hatte und wenn er Brian Stan besiegt hätte, wäre er ja fast schon in Title Contention gewesen.
Er hätte Title Shot bekommen, hundertprozentig. Dafür ist er viel zu beliebt gewesen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dann hat er Wanderlei Silva in 27 Sekunden besiegt, da hat dann Mark Munoz 2-mal zu Boden genommen. In England damals hat er dann diesen positiven Drogentest, negativ, positiv, ne? Wie man es nimmt. Und hat dann jetzt diese Niederlage gegen Derrick Bronson, über die geredet, die wir schon geredet haben, die absolut furchtbar war, weil die ganze Zeit zu Boden genommen ist, wurde und da kontrolliert worden ist. Und gegen Andrew Craig, wo ich mich frage, warum das eine Split-Decision war, weil Andrew Craig da eigentlich für mich jede Runde gewonnen hat. Und Chris Lieben einfach nur, Chris Lieben halt immer, Chris Lieben diesen einen Schlag, den er immer und immer wieder zeigt, diesen komischen linken Schwinger, Haken, wie man auch immer es nennen mag, versucht hat und diesen Zombie-Mode, den man von ihm kennt, er immer noch hatte, nur halt ohne auszuteilen, sondern nur eingesteckt hat. Und kämpft jetzt gegen Ryan Hall, der mit einem unglaublichen Hype aus TAF kam. Und wo du halt immer...
John Jones.
Ja. Und du halt immer sagst, TAF-Hype ist eine Sache, wie sich das dann in der UFC auswirkt, ist die andere Sache. Und er hat dann gegen Kevin Gastelum verloren. Relativ klar, ist kontrolliert worden am Boden von Kevin Gastelum und hat dann gegen John Howard dann auch so ein Striking-Duell verloren. John Howard, der schon längst aus der UFC, aus der UFC gefeuert wurde, dann ein paar Independent-Kämpfe hatte, dann zurückgekommen ist, wo du halt gesagt hast, ja, John Howard ist halt ein mittelmäßig guter Striker und der hat dann Uriah Hall outstriked. Ja, also im Zweifel würde ich gegen Chris Lieben tippen, nicht unbedingt für Uriah Hall, der mit sehr viel Hype kam und dann sofort gestoppt wurde, weil den Hype-Train, den Dana White immer so schön ins Rollen gebracht hat, ist völlig nach hinten losgegangen, das finde ich halt immer witzig und ich denke, dass Uriah Hall trotzdem gewinnt und Chris Lieben auszunocken ist nahezu unmöglich, aber vielleicht schafft das ja doch. Oder nimmt ihn zu Boden und es wird einfach wieder so ein Derek Brunson-Kampf gegen Chris Lieben, das wäre auch großartig. Aber ich glaube nicht, dass Chris Lieben hier großartig Chancen hat, den Kampf zu gewinnen. Auch wenn das nicht für Uriah Hall spricht, sondern eher gegen Chris Lieben.
Also ganz kurz, ich fand das ja schon so großartig, dieser Kampf gegen John Howard, wo er so gehypt wurde und dann Uriah Hall wirklich nach 20 Sekunden Takedown versucht hat und ich bin einfach aufgestanden und habe die nächsten 15 Minuten was anderes gemacht. Wenn es so läuft, dann werde ich das diesmal auch wieder machen. Jetzt kannst du wieder.
Nein, Jonas.
Sorry. Darf ich was sagen? Nein. Uriah Hall war ja wirklich gehypt wie John Jones und wie Anderson Silva. Es gab ja schon einen Ultimate-Teilnehmer, der mal wie der neue Anderson Silva war, das war Filipe Nova. Das war Filipe Nova, der neue, der Anderson Silva, der Lightweight Anderson Silva, so wurde er genannt. Es hat nicht ganz geklappt und Uriah Hall ist nicht auch nicht der Middleweight John Jones. Ich wäre nicht mal schockiert, wenn Chris Lieben den Kampf durchs Ringen gewinnen würde. Ich wäre nicht schockiert, wenn Chris Lieben den Kampf zu Boden nehmen würde, ihn da kontrollieren würde und gewinnen würde. Aber Dana White wohl ganz klar Chris Lieben gesagt haben, du bist nur noch in der UFC, damit du irgendwelche Brawls hast und hoffentlich keinen Gehirnschaden davon trägst. Und so wirst du kämpfen, weil Chris Lieben weiterhin seinen Job sehr macht, wird er auch nichts anderes tun. Er wird ein Striking-Duell und da ist wahrscheinlich Ryan Hall vielleicht einfach nur schon, weil er jünger ist und einfach besser trainiert ist, gewinnen würde. Ich vermute mal, dass Uriah Hall hier eine Decision gewinnt.
Ja, also ich mache es, glaube ich, einfach relativ kurz. Ich glaube einfach, dass Lieben einfach komplett am Ende ist. Ich meine, er ist jetzt 33, er war irgendwie...
In Hundejahren ist er 85.
Ich verstehe gerade, weil von irgendwas war doch was Schmerzmittel, von denen er abhängig war oder irgendwelche Probleme hatte er, da, hatte er auch schon. Er hat mehr Treffer zum Kopf genommen, als es 1000 Leute in ihrem Leben machen sollten, wo ich mir auch immer ein bisschen Sorgen mache. Und wenn ich ein bisschen.
Bloß, er war der Debütkampf von Anderson Silva.
Ja, all solche Sachen. Also, ich würde einfach hoffen, dass die UFC ihm jetzt mal irgendwie so einen Office-Job anbietet, so wie mit Chuck Liddell, damit er aufhört zu kämpfen oder irgendwie sowas.
Aber nicht, Chris wo er rechnen Lieben, muss oder
Chris
wo er
was passieren muss. Mit dem UFC-Office,
ja, klar. Buchhalter, ganz einfach.
Und dann ja, auch noch mit den roten Haaren die ganze Zeit. Ist doch klar, er wird dann Botschafter für, weiß ich nicht was.
Der postet dann die ganze Zeit.
Ey, wenn die Matt Hughes einen Job für Öffentlichkeitsarbeit und Fighter Conduct oder was auch immer das war geben kann,
ja, aber
dann können sie auch einen Job für Chris Lieben finden, ich bitte dich. Also, Und ich glaube einfach, Uriah Hall, ich will ihn gar nicht so sehr abschreiben, wie es jetzt viele schon tun, weil es gab ja schon mal ein Phantom, ein Phänomen bei Ultimate Fighter, was dann erst sehr scheiße aussah. Das war Matt Brown. Wundert mich sehr, dass du den nicht erwähnt hast, Rutger.
Das ist auch was vollkommen anderes. Er war nicht im Finale.
Nein, aber er war ja auch sehr gehypt und dann war...
Er war aber nur im Hausgehypt, nicht von Dana White. Dana White hat nie dran an Matt Brown geglaubt.
Ja, weil er wusste, dass er verliert.
Ja, das war zu dem Zeitpunkt auch nicht gerade... Matt Brown hat sich ja jetzt erst gemacht.
Jetzt werde ich von Wutke hier für einen Matt Brown-Vergleich runtergemacht.
Ja, aber wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sagen, Matt Brown hat sich in den Jahren danach gemacht.
Ja, sicher. Ich sage ja nur, ich würde jetzt deswegen Uriah Hall nicht ganz abschreiben wollen. Auch wenn seine
in
beiden...
in 2 Jahren wird er vielleicht ganz gut sein.
Auch wenn seine beiden Leistungen bisher in der UFC ziemlich bescheiden waren. Aber ich glaube, um Chris Lieben zu besiegen, sollte es locker reichen. Er wird eine Decision gewinnen und das war's.
Gut. Also ich find's ja hervorragend, wenn es so ein richtig langweiliges Grappling-Duell wäre, was in einer Skandal-Split-Decision endet. Es kann eigentlich nur im Interesse des Sports. Genau, und dann gibt's ein Rematch. Ja. Machen wir weiter. Der nächste Kampf. Lightweight.
Die wollte ich beide für heute nominieren, hab's dann sein gelassen.
Ja?
Ja, und ich beide wollte Team Starkov nominieren.
Lightweight ist schwierig.
Egal, komm nach.
Gleison Tibau kämpft im Lightweight, was ja auch immer so eine Sache ist. Wir reden ja nicht über Weightcutting. Ist ja eigentlich immer 3 Gewichtsklassen über der beim Tag vorher war. Und kämpft gegen Michael Johnson.
Hat sie vor kurzem irgendeinen Kampf, wo er dann fast noch gegen jemanden antrat, der genauso groß war? War es nicht sogar Evan Dunham oder so?
Ja, das war Francisco Trinaldo, müsste das gewesen sein.
Stimmt, Francisco Trinaldo. Genau, der war auch so riesig. Wo er früher immer gesagt hat, Brasilianer machen ja kein Weightcutting. Und dann sind die beiden Brasilianer die größten Kämpfe überhaupt. Ja, stimmt, du hast recht.
Das hat man, glaube ich, eher über Japaner gesagt am meisten.
Nein, man hat es auch am Anfang, früher, als man noch so anfangs Podcast gehört, 2006 oder so, hat man immer gesagt, ja, Brasilianer machen ja auch kein Weightcut. Und dann kam Gleison Thibaut und alle haben auf einmal die Schnauze gehalten.
Brasilianer machen keinen Weightcut. Wer hat das denn behauptet?
Das war früher immer meine Aussage. Das hat
Welterweight gekämpft.
Ja. Deshalb fand ich es ja immer lustig. Es gab früher immer die Aussage, Brasilianer machen keine Weightcuts. Das hat sogar immer Joe Rogan in den Schuss gesagt. Ich dachte,
Europäer machen keine Weightcuts.
Und vor allem ist Gleison Thibau seit 2006 schon in der UFC, aber ja. Egal.
Christian, absurd. Christian Mpumbo. 201 Pfund im Lightweight.
War auch lange Zeit im Welterweight, aber egal. Lange Zeit, 2 Jahre oder so.
Christian Mpumbo war im Welterweight?
Nein, Gleison Thibau.
Ich weiß gar auch.
So. Der war lange Zeit im Catchweight, wie ich hier gerade sehe. Aber gut. Gleison Thibau ist natürlich eine riesige Erscheinung für das Lightweight. Kämpft jetzt gegen Michael Johnson und ich habe keine Ahnung, was ich von diesem Kampf halten soll. Michael Johnson war ja fast schon abgeschrieben. Er ist ein guter Ringer, hatte 3 Siege in Serie und hat dann gegen Miles Jury und gegen Riza Medhadi verloren. Hatte dann diesen Kampf gegen Joe Lauzon, wo du sagst, okay, wenn du 3 Niederlagen im Lightweight hast, dann bist du eigentlich weg vom Fenster. Hat dann aber gezeigt, dass er durchaus guter Ringer ist. Das war ja auch bei TAF immer so die Sache. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er Division 1 Ringer ist. Keine Ahnung, lässt sich jetzt nicht nachvollziehen. Irgendwas, auf jeden Fall ist er guter Ringer. Gleison Thibau kommt natürlich vor allen Dingen von seiner Athletik, von seiner Kraft. Ist auch gar nicht so ein schlechter Ringer, dafür, dass er eigentlich vom BJJ kommt. Aber für die Größe, die er hat und für die Power, hat er halt immer so dumme Niederlagen, wo du dir halt denkst, wie konnte das passieren? Lässt sich da zum Teil mal die Kämpfe von anderen Leuten aufzwingen. Hat jetzt einen Sieg gegen Jamie Warner, gegen Nurmagomedov sah gut aus, ist jetzt übertrieben, der Kampf war einfach grottenschlecht. Aber viele, unter anderem Jonas, glaube ich, auch sagen, dass er den Kampf gewonnen hat.
Ja.
Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann mir so richtig kein Bild machen. Ich tendiere eigentlich immer dazu, auf Gleison Thibau zu tippen. Auf der anderen Seite denkst du dann auch die Kämpfe, wo es dann wirklich dann halt auch mal darum geht, den nächsten Schritt zu machen, dass du halt wirklich mal so an den Top 10 klopfst oder so, die verliert Gleison Thibau dann halt auch. Und deswegen denke ich, Michael Johnson hat mich ja im letzten Kampf gegen Joe Lauzon hat er eigentlich gut ausgesehen. Die Frage ist halt, ob das mehr an Joe Lauzon oder an ihm lag. Ich würde auch hier im Zweifel dann auf Gleison Thibau tippen und sagen, er gewinnt eine Decision.
Also ich finde diesen Kampf auch extrem interessant. Den würde ich auch mit dem Dennis Siva-Kampf eigentlich lieber auf der Maincard sehen, weil die da eigentlich durchaus verdient hätten, diese Spotlight. Es ist für mich...
Stimmler, auf jeden Fall.
Ja, und Chris Lieben, ja gut, das ist immer noch so. Also wie auch immer. Es ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Kampf, weil ich mich auch sehr schwer damit tue, weil Gleison Thibau ist eigentlich Mr. Verlässlich. Da weißt du eigentlich immer, was du kriegst. er verliert halt immer gegen wirklich richtig, richtig gute Leute und alle anderen besiegt er eigentlich immer. Ich meine, er hat sogar mal Rafael dos Anjos also besiegt in letzter Zeit. Das ist der
Begriff des Gatekeeping.
Ja, richtig. Also, und dabei besiegt er manchmal sogar solche Leute, die jetzt Top-10-Kämpfer sind. Also es ist durchaus sehr beeindruckend, dass er das seit Ewigkeiten schon macht. Und Michael Johnson ist halt so der Begriff der Inkonsistenz, habe ich das Gefühl. Also, ich meine, gegen Danny Castillo sah er anfangs auch nicht so gut aus, ist dann aber wunderbar zurückgekommen mit einem tollen Knockout. Davor sah er gut aus, dann gegen Miles Jury sah er total ungut aus, aber Miles Jury ist auch ein gutes Talent. Gegen Madadi sah er anfangs gut aus, ist dann komplett auseinandergefallen. Gegen Lawson sah er wieder super aus, was vielleicht auch ein bisschen an Lawson lag. Da hat mich der Sieg über McDensing auch noch nicht so komplett überzeugt, dass Lawson jetzt wieder ganz da ist. Ich finde es wirklich schwierig, weil Johnson, ich glaube, Johnson hätte sogar das Potenzial, ihn zu besiegen, weil er ist, wie gesagt, ein ziemlich guter Ringer. Das heißt, er könnte vielleicht Tibaus Strategie so ein bisschen zerstören. Also sprich, Tibau möchte natürlich ihn gerne clinchen, Bodylock, ihn zu Boden slammen, dann steht der Gegner wieder auf, dann slammt er ihn wieder, dann steht er. Das macht Tibau im Prinzip immer so weiter. Er kann Leute am Boden meistens nicht so gut kontrollieren, aber wirft sie einfach immer weiter um. Und Johnson könnte das vielleicht stoppen, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie gut er so im Clinch ist. Und das Interessante ist halt, ich glaube, Johnson ist eigentlich der bessere Striker, weil er durchaus solides offensives Striking hat. Ich glaube, defensiv ist er aber auch nicht so gut. Also es würde mich auch null überraschen, wenn Tibor ihn im Stand erwischt und dann ja ausknocken wird er ihn, glaube ich, nicht. Er würde ihn vielleicht zu Boden schlagen und dann kontrollieren. Ich meine, Tibor hat das auch mal mit Rafael dos Anjos gemacht vor nicht allzu langer Zeit. Also ja gut, 2 Jahren, okay. Aber ist jetzt auch kein schlechter Striker unbedingt. Ist halt auch die Frage, kann Johnson vielleicht seinen Jab etablieren, vom Käfig wegbleiben, sodass er nicht in den Clinch kommt, dann könnte er durchaus, glaube ich, eine Decision gewinnen, da halte ich ihn eigentlich gut genug für. Aber ich tippe dann letztendlich trotzdem auf Tibau per Decision, weil Tibau ist halt, bei Tibau weißt du halt immer, was du erwartest, deshalb ist es für mich so ein bisschen der sichere Tipp, aber es ist, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen mit der Münze werfen bei dem Kampf.
Okay. Ja, ich habe jetzt mal versucht herauszufinden, was Michael Johnson für einen Ringhintergrund hat, was gar nicht so einfach ist. Er war auf diesem National Junior College, was auch John Jones hatte. Und er war später auf Missouri State, aber es ist nicht klar, ob er da überhaupt jemals gerungen hat. Okay. Missouri State. Deshalb, er hat auf jeden Fall diesen Ringhintergrund, so wie es zum Beispiel John Jones hier noch hat. Und ich war sehr beeindruckt von dem Kampf gegen Joe Lauzon, aber ich bin auch immer jemand, ich bin immer, wo ich sage, Tibor ist eigentlich so ein Kämpfer, wo ich denke, der ist doch eigentlich Top 10 Lightweight und dann verliert er wieder.
Ja, genau, das denke ich mir halt auch. Ne?
Und er ist schon wieder so nah dran. Ich habe zwar Jamie Warner vorne gehabt in den Kampf, logischerweise, aber er ist schon wieder so nah dran, dass ich sage, jetzt muss er eigentlich wieder mal einen Kampf verlieren, so wie er dann in den Kampf gegen Evan Dunne verloren hat oder gegen Noah Gnedov. Es ist mal wieder Zeit für ihn. Und Johnson sah wirklich sehr stark aus und er scheint wirklich riesen Fortschritte gemacht zu haben, als er jetzt wirklich groß mit dem Black Seals trainiert hat. Ich bin sogar jetzt überzeugt davon, dass Michael Johnson den Kampf gewinnen wird. Ich glaube, Johnson gewinnt die Decision. Ich glaube, er ist explosiv und wirklich auch sehr athletisch. Das muss ich, sage ich nicht nur, weil er schwarz ist, sondern weil er es wirklich bewiesen hat in Joe Lauzon-Kampf. Ich sage, Michael Johnson gewinnt die Decision durch Ring.
Durch Ring. Gleison Tibau ist, glaube ich, der 21. Kampf, den er hat in der UFC und es ist, glaube ich, ist das der aktuell aktivste, also der aktive mit den meisten Kämpfen. Ich weiß, dass der Brasilianer mit den meisten UFC-Kämpfen ist und vielleicht sogar hat GSP 20 Kämpfe in der UFC, weiß es jemand?
Hat GSP nicht irgendwie den Rekord mit 19 Siegen oder sowas? Ich weiß es gerade gar nicht
GSP so genau. GSP hat die meisten Siege in der
UFC. Ich weiß noch nicht genau, wie viele es waren. Es waren, glaube ich, so knapp unter 20, aber so genau.
Ja gut, dann kann, ja, ja. Also der ist auf jeden Fall der einzige Nicht-Nordamerikaner, also Kanadier und Amerikaner, der über 20 Kämpfe hat in der UFC und da macht er jetzt auch weiter. Und was mir eben noch eingefallen ist zu Dustin Poirier, das ist jetzt der 9. UFC-Kampf, den er hat. Das WFC-Veteran hat der, glaube ich, jetzt fast die meisten Kämpfe. Aber gut, machen wir weiter.
Naja, wenn du solche Leute siehst, die früher nicht in der, von früher schon gewechselt sind.
So wie ich klar. Ich meinte nach Ende der WFC. Ja, reden wir über Dennis Siver gegen Manny Gamburian. Das ist natürlich jetzt auch ein interessanter Kampf. Ne? Du hast Dennis Siver, du hast den Striker, der jetzt leider den Kampf gegen Cub Swanson verloren hat, seine erste Featherweight-Niederlage. Wobei er da in der ersten Runde ja auch sehr, sehr gut aussah eigentlich. Also besser als zu erwarten gewesen war. Ich tippe natürlich trotzdem immer auf Dennis Siever, aber mir war natürlich auch im Klaren darüber, dass Cap Swanson da vielleicht oder mit Sicherheit sogar der bessere Mann ist aktuell. Und Manny Gamburian kommt jetzt aus diesem komischen Sieg gegen Cole Miller. Mit also diese etwas kontroverse Geschichte da Ende der ersten Runde. Und hat jetzt davor einen Sieg gegen Omigawa gehabt. Davor eine Niederlage gegen Diego Nunez und den hat Dennis Siever besiegt. Deswegen MMA-Math funktioniert ja immer. Wird Dennis Siever auch hier gewinnen. Spaß beiseite. Ich glaube, dass Dennis Siever der bessere Striker ist. Manny Gamburian ist natürlich jemand, der den sollte man nicht unterschätzen. Er ist durchaus ein guter Mann. Wir haben letztens auch schon darüber gesprochen. Er war eigentlich auf dem Weg, Tough 5 damals zu gewinnen gegen Nate Diaz, bevor er sich verletzt hat. Sollte man wirklich nicht unterschätzen. Aber ich glaube, auch hier Dennis Siever hat sogar Größenvorteile, würde ich fast sagen, gegen Manny Gamburian. Und der kommt vom Judo und der ist natürlich auch immer der viel im Clinch arbeitet, während Dennis Siever jemand ist, der halt die Distanz immer sucht, der klassischer Kickbox-Distanz kämpft und viel mit Kicks arbeitet und ihn da, ich denke, so aus der Ferne oder aus der Distanz dann so ein bisschen kontrollieren wird, ein Kickbox-Duell und ich glaube auch, selbst wenn er mal einen Takedown kassiert, wird es nicht das Problem sein, für ihn entweder aufzustehen oder genau aufzustehen oder ich glaube nicht, dass er da am Boden in Gefahr gerät gegen Manny Gamburian, das glaube ich jetzt nicht und ich denke, dass Dennis Siever hier die Decision holen wird, weil er einfach der bessere Striker ist und Manny Gamburian hier aus der Distanz kontrollieren wird oder kann.
Bitte. Soll ich wieder anfangen, okay? Ich bin eigentlich bei dem Kampf
relativ... Ich hab's gesagt und du fängst einfach an, also ich weiß jetzt nicht,
ob ich weiß es ja nicht, also ich fange einfach an.
Ich lese gerade mit euch, was überhaupt passiert ist im Gamburian-Kumbilla-Kampf. Ich ist mir vollkommen ausgefallen.
Dann mache ich einfach mal weiter.
Versuche ich gerade durchzulesen, was passiert ist.
Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, was die Chancen von Dennis Siever hier angeht. Wegen Cap Swanson sah ja eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ich meine, die erste Runde hat er gewonnen, sogar mit seinem Ring, also mit seinem Grappling. Er ist ja mehr oder weniger, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Cap Swanson einfach ausgerutscht ist oder irgendwie war Dennis Siever ja on top. Er hat
gut geschlagen.
Oder von mir aus auch das. Auf jeden Fall hat er sich on top eigentlich auch sehr gut gemacht, wie ich fand. Hat ihn da gut kontrolliert. Er hat dann die zweite Runde verloren. Du hast schon gemerkt, dass er müde geworden ist. Und dann wurde er halt ausgenockt, was sehr schön gemacht wurde. Kann halt passieren. Davor sah er im Featherweight eigentlich immer ziemlich gut aus. Oder sagen wir sehr gut. Und Manny Gamburian ist halt wirklich so eine Sache. Da weiß ich auch nie, woran ich mit ihm bin. Ich meine, er hat mal auch komplett aus dem Nichts Mike Thomas Brown ausgenockt und hat dann auf einmal einen Title Shot gegen Jose Aldo damals gehabt. Seitdem hat er 2 Kämpfe verloren, 2 Kämpfe gewonnen. Es war jetzt keine Glanzleistung alles. Ich fand auch den Cole Miller-Kampf jetzt nicht besonders überzeugend. Ich sage ja auch weiterhin, dass Cole Miller den Kampf vermutlich hätte gewinnen müssen, eigentlich, weil er da entweder legale Strikes gelandet hat oder geschauspielert wurde oder was auch immer. Es war auf jeden Fall alles sehr komisch, was da passiert ist. Also er hat
kurz vor Rundenende ihn einen Schlag an die Schläfe verpasst, was Gamburian sagte, illegal war. Und genau. Dann hat er halt Gamburian sehr viel Zeit bekommen, sich zu erholen.
Genau, Rundenpause ging irgendwie 2,5 Minuten gefühlt oder so.
Nur damit ja. Die Hörer, die vielleicht genauso verwirrt sind wie ich, was nochmal passiert ist, auch genau. Erfahren, was denn war.
Ja, genau, danke. Gamburian hat halt diesen Judo-Hintergrund, der ist relativ kräftig, kann Leute durchaus gut zu Boden nehmen. Ist jetzt kein wirklicher... Armenium. Ja, das ist jetzt nicht wirklich relevant, glaube ich. Sag einfach nichts jetzt bitte. So, und er ist halt relativ gut darin, Leute dann auch zu kontrollieren. Er hat durchaus so ein bisschen Knockout-Power, das hast du ja gegen Mike Thomas Brown gesehen, aber das war auch eher die Ausnahme. Er hat 2 Siege per K.O. oder TKO nur, also das würde ich jetzt hier nicht so unbedingt erwarten. Und ich glaube einfach, dass Siever, seine Takedown-Defense ist, glaube ich, gut genug. Wenn er zu Boden genommen wird, könnte es ein Problem sein, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er dann die Runde nicht mehr hochkommt und dadurch die Runde quasi per Default verliert. Das ist so ein bisschen also ich glaube einfach nicht, dass Gamburian ihn am Boden wirklich finisht oder irgendwie sowas. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Siever einfach, dann einfach auf dem Rücken liegt und irgendwie verteidigt und dann dadurch die Runde verliert. Aber ich glaube, mit seiner wunderbaren Single-Leg-Defense wird er durchkommen. Ich muss natürlich die ansatzlosen High-Kicks erwähnen, damit Wutke sie nicht mehr erwähnen kann zuerst.
Spinning Back-Kicks.
Die auch natürlich, also, ich glaube, Siever wird eine Decision gewinnen. Ob er ihn finishen kann, weiß ich nicht. Also Manny ist schon durchaus hart im Nehmen. Ich meine, Jose Aldo hat ihn ausgenockt. Ich weiß jetzt nicht, ob Dennis Siever ganz so gut ist wie Jose Aldo. Ich würde eher auf Nein tippen. Aber ich glaube, Siever wird schon eine durchaus umkämpfte Decision gewinnen, aber am Ende doch klar gewinnen.
Gott, Manny Gamburian, das ist echt so eine irre Sache. Ich habe ja ihn in den Kampf gegen Nate Diaz klar vorne gesehen, bis zu seiner Verletzung.
Klar.
Und bin immer noch bis heute der Meinung, dass er den Kampf gewonnen hätte. Aber das kann man natürlich nicht mehr wissen. Das ist ja auch schon ewig her. Und natürlich würde heute Gabriel keine Chance gehen, die er sah. Auch andere Gewichtsklasse. Ich hatte dann lange Zeit in der UFC so gekämpft. Ich dachte, ah, okay. Da kam hier der WEC und ich war so beeindruckt von Manny Gambirian. Ich habe mir gedacht, Manny Gambirian wird einer der besten Featherweight-Kämpfer in der Geschichte des Sportes werden. So beeindruckt war ich von ihm, weil er so Leute wie Leonard Garcia besiegt hat. Und das hat damals noch richtig Wert gehabt, 2009. Leonard Garcia kam frisch von einem Titelkampf gegen Mike Thomas Brown und er hat danach noch einen Sieg gefeiert. Ich habe gedacht, Leonard Garcia hatte keine Chance gegen Manny Gambirian. Das ist ja ein richtig großer Sieg für Manny. Ja, manchmal, das ist, Zeiten ändern sich und das ist auch so eine Sache, weil sie hat Jens Pulver ausgenockt und Takeya und hat gegen Mike Brown, ist ja nicht gestorben nach diesem einen Schlag, also Lennart Garcia war großartig. Und ja, dann hat er den Mike Brown besiegt, war wirklich so, oh ja, Manny Gambirian, Hype-Train, Choo-Choo. Und dann kämpft er gegen Jose Aldo, keine Chance gehabt, kam in die UFC gegen Tyson Griffin, Diego Nunes nicht gehabt und jetzt kämpft er sich wieder so ein bisschen nach oben, Omegawa, ja, solider Sieg. Gegen Komilla halt jetzt, wie ich nachgelesen habe, wirklich diese komische Entscheidung. Ich habe mich, wie gesagt, überhaupt nicht mehr daran erinnert. Aber eigentlich hat er nie was Großartiges mehr bewiesen, seitdem er mich mal so gehypt hat. Dennis Siever dagegen. Manche Leute machen ihn immer klein, sagen, ja, so gut ist er eigentlich nicht. Aber wir sind Deutsche, wir hypen ihn so, wie es nur geht. Er hat diese ansatzlosen Kicks, die aus dem Nichts kommen, gerade auf diesen Karate-Hintergrund, den natürlich kaum ein Kämpfer hat. Und damit ist er ein ganz anderer Kämpfer. Er ist eigentlich sozusagen der Lyoto Machida des Featherweights, obwohl er aggressiv kämpft, anders als Lyoto Machida. Das ist eigentlich auch der bessere Lyoto Machida. Dazu hat er noch hat er wunderbare Takedown-Events.
Ja. Da wird dir niemand widersprechen.
Ein großartiger Grappler. Ich liebe Dennis Siever, ist ein kleiner gebauter Panzer aus Schokolade gebaut. Ich sage, Dennis Siever gewinnt per Submission in Runde 2. Es wird eine Guillotine.
Was bitte? Eieiei. was ich ja immer an diesen ansatzlosen, Frontkicks so geil finde, ist, dass Joe Rogan wird das wieder erwähnen, dann wird Mike Goldberg sagen, ja, und das Besondere daran ist, die sind genauso stark, als wie wenn die einen Switch oder einen Wind-Up hätten, und dann wird Joe Rogan ihn wieder widersprechen und sagen, nein, das ist nicht so. Und das ist in jedem Dennis Siever-Kampf bisher so gewesen, glaube ich. Und vielleicht packt er wieder mal einen Spinning Backkick aus. Das war lange nicht mehr der Fall. Und ja, das würde mich freuen, wenn er dann der Manny Gambirian so besiegen würde.
Aber Sie können natürlich Paul Kelly mal erwähnen, dass das ja vor 4 Jahren fast das gemacht hat.
Ja, und mit irgendwem war es noch, ne?
Irgendwer hat ihn noch mal ein paar Mal gezeigt. Nate Moore hat er so.
Ja, Nate
Moore, genau. Er hat ihn auch ein paar Mal noch gezeigt, aber er hat nie wieder diesen Erfolg damit gehabt.
Ja, aber... Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Aber allein wenn er jemanden damit zu Boden tritt, hat das mit, war das beim Andre Winner-Kampf auch da?
Ja, ich glaube, er hat auch gegen Matt Wyman, aber er hat nicht zu Boden bekommen. Er hat damit verletzt.
Nee, Andre Winner hat er damals mit einem Schlag zu Boden geschlagen. Das war auf jeden Fall kein Kick.
Ja, aber er hat einen Spinning Backkick gezeigt,
meine ich. Das kann sein. Den zeigt er im Prinzip in jedem Kampf so fast.
Nee.
Er landet ihn halt mittlerweile öfter auch nicht mehr, weil die Gegner halt vorbereitet sind.
Ja, das ist wohl richtig.
Das wäre so, als würde man sagen, GSP hat einen Jab gezeigt.
Absolut. Das ist genau so. GSP, Lyoto Machida, haben wir noch irgendeinen Vergleich? Karatekämpfer, was haben wir noch gesagt?
Ja, GSP ist auch ein Karatekämpfer.
Chuck Liddell.
Shinzo Machida.
Ja. Somit haben wir, glaube ich, alle Karatekämpfer jetzt durch in der UFC.
Andy Hook. Nee, warte.
Was? Andy Hook. Jetzt müssen wir Manny Gambirian noch mit allen Judokan in der UFC vergleichen.
Ist Manny Gambirian besser als Ronda Rousey?
Die trainieren ja zusammen. Apropos Ronda Rousey, habt ihr das Video gesehen? Ronda Rousey spart mit Gegard Mousasi, der ja auch Judo Black Belt ist. Es ist einfach nur witzig. Ich bin dafür, dass wir das auch mal in den Links der Woche mit einfließen lassen.
Ja, wenn du
mir Ronda Rousey hat ja.
Wenn du mir
ich schick dir den Link. Kein Problem. Machen wir weiter. John Howard gegen Sia Bahadurzada.
Das hat geklungen wie Morbo. Der hat irgendwie den Namen mal gelernt, das war ganz lustig.
Bahadurzada. Ja, ich habe mich jetzt nur in den ganzen Silben, die da vorkommen. John Howard ist der Uriah Hall Killer. Wenn es vorher nicht Kevin Gastelum gegeben hätte, der auch Uriah Hall gekillt hat.
Der Leichenschänder.
John Howard ist in der UFC gewesen und ist von Matt Brown besiegt worden, was natürlich mittlerweile keine Schande mehr ist. Und
Zeichen von Stärke.
kämpft jetzt gegen Zia Bahadosada. Und der hat Paulo Thiago unglaublich besiegt durch einen K.O. und trainiert, glaube ich, auch bei Golden Glory. Ist ein guter Striker mit viel Power, aber hat dann gegen Dong-Hyun Kim halt kein Land gesehen, weil wenn man ihn zu Boden nimmt und Dong-Hyun Kim mal die Top-Position hat, dann kommst du halt einfach auch nicht weg. Dieser Kampf ist der Opener der Fox Sports One Prelims und ist einfach darauf abgezielt, dass die beiden striken. Du kannst davon ausgehen, dass keiner der beiden den Kampf zu Boden nimmt. Bei Bahadosada würde ich vielleicht sogar noch eher dahin tendieren, dass er es vielleicht probiert, wenn John Howard im Stand nicht klarkommt, würde aber ihm den Vorteil geben, dass er mehr Power hat als John Howard und sagen, dass er entweder einen K.O. holt oder einen Striking-Duell dann in einem Striking-Duell die Decision holt.
Ja, Bahadosada war ja mal so ein Kämpfer, den man lange Zeit so gehypt hat, als so das Internet so richtig begann mit MMA-Talk, wo er gesagt hat, oh, der hat bei Sengoku gegen so Leute gekämpft wie Santiago Misaki und sah da richtig gut. Also die beiden Sengoku-Superstars, hat gegen beide auch verloren.
Ich wollte gerade sagen, das sind genau die beiden Niederlande, die er bei Sengoku hat.
Ja, aber
er hat Cyborg besiegt.
Dadurch
wurde 22 Sekunden per Injury-Ticker, aber sehr aber gut.
Dadurch wurde er unfassbar gehalten und dann auf einmal verschwand er vollkommen und niemand wusste, wo er war. Wahrscheinlich war er irgendwo in Holland, hat da gegen andere Leute gekämpft. Dann kam er auch plötzlich in die UFC, als ihn fast schon alle Leute vergessen haben, weil er bei diesen, wie heißen die, United Glory?
Ultimate Glory, genau. Oder United Glory?
Ultimate Glory ist schon richtig, das recht. Ja. Und dann kam er in die UFC, hat Paulo Thiago brutal ausgenockt. Und dann gab es den Dong-Hyun Kim Kampf, wo er dann doch seine Grenzen aufgezeigt wurden. Ich glaube, im Striking wird man ihn, wird die mittlere Klasse ihm nichts vormachen. Und ich glaube, John Howard ist nicht gut genug. Zia Bahadosada wird den Kampf gewinnen. Ich wollte gerade sagen, eine Decision gewinnen. Das glaube ich aber nicht. Er gewinnt durch Knockout in Runde 1.
Ja, also ich würde Zia auch vorne sehen. Ich finde es vielleicht ein bisschen schwieriger zu tippen, weil ich von ihm halt auch zu wenig gesehen habe gegen wirklich gute Gegner. Ich meine, Paulo Thiago ist jetzt auch alles, aber kein guter Striker eigentlich.
Du hast deine Sengoku-Kämpfe nicht geguckt.
Nee, muss ich zugeben, habe ich nicht geguckt. Die eine Sache, die ich John Howard durchaus anrechnen würde, er ist, glaube ich, ziemlich hart im Nehmen. Er hat gegen Thiago Alves eine Decision verloren, gegen Matt Brown eine Decision verloren. Gegen Jake Ellenberger wurde er auch nur per TKO besiegt, weil der Doktor es gestoppt hat, weil sein Auge irgendwie total angeschwollen ist. Also das sind alles Leute, die durchaus Finishing-Power haben, damals noch im Welterweight und er wurde von, wie gesagt, nur durch den Doktor gestoppt. Deshalb weiß ich nicht, ob Sia hier einen Finish schafft. Ich glaube schon, dass Sia eigentlich besser ist, aber es würde mich jetzt auch nicht schockieren, muss ich sagen, wenn Howard gewinnen will. Der ist, glaube ich, eigentlich grundsolide, aber jetzt nirgendwo wirklich besonders gut, ist halt ein solider Striker. Aber halt auch irgendwie nichts Besonderes und Zia weiß ich halt auch nicht. Also er hat halt auch wenig Leute besiegt, die mir wirklich was sagen würden. Ich meine, seine besten Siege sind vermutlich Paulo Thiago und John Alessio. Das ist halt okay, aber jetzt auch nichts, was mich komplett aus den Socken hauen würde. Deshalb müssen wir mal abwarten.
Der beste Sieg ist das Cyborg Santos.
Aber es ist auch jetzt im Welterweight, Jonas. Der hatte nur diesen Middleweight-Kampf, weil es Short Notice war gegen Uriah Hall.
Stimmt. Da hat Sherlock mich ausgetrickst.
Ja, oder du recherchierst einfach nicht gut genug.
Sherlock macht doch nie Angaben über Gewichtsklassen, ne?
Doch, da steht halt einfach das Gewicht vom letzten Weigh-In einfach drin, glaube ich, oder so.
Ja, das meine ich ja, aber nie zu den Kämpfen einzeln.
Das stimmt, ja.
Was ich total schlimm finde.
Da steht mittlerweile immer so wie der Schiedsrichter dabei, aber die Gewichtsklasse nicht, was ich deutlich wichtiger
finde. Was bei Frauenkämpfen so unfassbar schlimm ist, weil die kämpfen ja in allen Gewichtsklassen meistens.
Ja. Ja, gut. Die Facebook-Prelims, müssen wir da noch drüber reden?
Nein.
Oder Bobby Breiter kämpft, den mag ich ganz gerne, aber sonst hört's auf.
Und Bobby Volker, den du auch sehr gerne magst, ne?
Ich wollte den Intim Schlacker aufnehmen.
Ja.
Das ist mir aufgefallen, dass er gar nicht so gut ist.
Sagt ja auch einiges über viel aus, ja. Ist das nicht der gegen Patrick Coté verloren hat?
Ja.
Okay.
Dann kannst du dir überlegen, welchen Intim Schlacker aufnehmen werde.
Nicht im Ernst.
Gut, er hätte Patrick Coté damals auch besiegen sollen, glaube ich.
Also vielleicht?
Wenn wir Patrick Coté jetzt gleich im Team Schlagkraft haben, ne, dann kriege ich einen Affen. Aber gut. Ja, kommen wir nun zu Team Schlagkraft. Und zwar wird es kurz über Team Schlagkraft 2013 noch gehen. Da werden wir kurz besprechen, was da so passiert ist letztes Jahr. Unsere Kampfbilanz, die Kämpfe, die vielleicht noch kurz folgen. Und dann werden wir unsere neuen Team Schlagkraft 2014 dann bekannt geben. Das wird diesmal übers Kalenderjahr laufen. Ich würde vorschlagen, der Jonas sagt kurz ein, zwei Sachen zum Team Schlagkraft 2013. Wir werden das ergänzen, Wutke und ich. Und Wutke wird dann die Regeln fürs neue Team Schlagkraft erklären und wir werden dann unsere Nominierungen aufstellen, wie ihr das schon aus dem letzten Jahr kennt. Wir werden es diskutieren und dann hoffentlich zu einem Konsens kommen in nicht allzu langer Zeit. Ja, bitte Jonas, Team Schlagkraft 2013.
Ja, ich kann ja einfach mal kurz durchgehen. Im Flyweight hatten wir drei Leute. Wir hatten Ian McCall, Darren Uyenoyama und Del Montague. Und es lief so durchwachsen. Also Ian McCall hat halt den Kampf gegen Benavides verloren. Kann passieren. Hat dann gegen Iliades Santos gewonnen, der, glaube ich, mittlerweile schon wieder entlassen wurde. Also ein toller Sieg war es auch nicht. Danach hat er sich verletzt, glaube ich. Und danach ist ja noch die Geschichte mit Shane Del Rosario vorgefallen. Also alles andere. Insgesamt sicherlich kein sehr schönes Jahr für ihn, leider. Darren Uyenoyama war eine komplette Fehlinvestition. Der hat,
Moment. Ja. Kurze Frage, Ian McCall, hattest du den Titel prophezeit letztes Jahr, ist das richtig?
Das ist ein anderes Segment, ja. Aber habe ich gemacht aus Fan-Dummheit.
Ja, da reden wir ja noch bei Good Times Great
Memories. Ja, genau, das könnt ihr dann.
Ich wollte das nur nochmal erwähnen, während du dabei bist, weil Good Times Great Memories werden wir ja nicht besprechen, während du dabei bist.
Da kannst du richtig schön über mich herziehen, weil ich nicht da bin, genau. Also wie gesagt, Darren Uyenoyama war vor einem Jahr war Top 10 Flyweight. Was sicher auch ein bisschen daran lag, dass die UFC damals ungefähr so 12 Flyweights unter Vertrag hatte gefühlt. Und er hat halt zwei Kämpfe gewonnen. Jetzt hat er zwei Kämpfe verloren, wurde von Benavides komplett zerstört. Er hat zuletzt gegen Alp Ozilic auch klar verloren. Also ganz schlechtes Jahr für ihn. Und dann natürlich der Mann, der uns besonders am Herzen liegt, nämlich Darren Montague, den wir ja auch von außer, das war unser einziger Kämpfer, der glaube ich weder bei UFC noch bei Bellator war. Also komplett im Nichts im Prinzip. Hatte ja auch einen Kampf.
Bis auf Mamekali.
Ah ja, stimmt, aber gut, der ist natürlich auch bei einer großen Promotion so gesehen. Del Montague hatte ja wirklich einen Indie-Kampf damals gegen Jesse Miramontes, von dem es dann auch kein Video gab erstmal und so weiter und so fort und dann irgendwie keiner wusste, wie es überhaupt lief. Wo Sherdog auch irgendwie monatelang gar nicht wusste, wie lang der Kampf war, weil es nur eine gekürzte Version gab, also alles ein bisschen chaotisch. Es war natürlich sehr schön, dass das Highlight des Jahres vermutlich, dass er dann von der UFC verpflichtet wurde und wir ihn interviewt haben für die zweite Geburtstagsausgabe. Danach halt leider das Debüt gegen John Dodson, eine Nummer zu groß. Ich meine, Dodson ist wirklich so die zweit- oder drittbeste Flyweight in der Welt, hat ihn dann halt klar besiegt. Gut, kann passieren. Ich glaube, er wird trotzdem eine Zukunft haben in der UFC. Dann kommen wir zu Bantamweight, der kompletten schlimmen Division.
Wo das ist komplett rot.
Was nur daneben lief. Also wir hatten ja Eddie Wineland, der den ersten Title-Shot für uns gekriegt hat. Hat verloren, ist jetzt keine Schande. Hände raus, natürlich absolut großartig. Ivan Menjiva ist schon eher eine Schande, also ich meine, zwei Kämpfe, zwei Niederlagen, klar gegen Uriah Faber, das war klar, dass er da verliert, das ist auch keine Schande, gegen Wilson Hayes hat er sich schon ein bisschen blöd angestellt und den Kampf hätte er auch gewinnen können. Und dann, ja, Johnny Bedford, dem wir das Brutal aberkannt haben, weil er gegen Brian Caraway so schlecht aussah.
Hier steht aber noch Brutal Johnny Bedford.
Ja, hier steht's dabei, ich sag's aber nicht mehr. Und danach hat er sich auch noch verletzt, also auch kein gutes Jahr für ihn leider. Dann Featherweight sieht schon besser aus. Also generell haben wir irgendwie gefühlt Divisions, wo es richtig gut lief oder richtig schlecht und halt ein paar so in der Mitte.
Wir haben eine komplett grüne.
Genau, wir haben Nick Lenz, wo es eigentlich sehr gut lief. Ich meine, er hat gegen Hakran Diaz gewonnen in einem durchaus guten Kampf. Er hat gegen Chad Mendes verloren, hat sich da aber besser geschlagen, als es jeder erwartet hätte. Was sicher auch daran lag, dass Chad Mendes irgendwie krank war. Aber hey, sag ich mal, das war jetzt keine Niederlage, die ihm geschadet hätte, glaube ich, irgendwie. Pat Curran hatte ein komisches Jahr. Ich meine, er hatte die Titelverteidigung gegen Pitbull, die war noch im Januar. Das heißt, da war er noch im Team Schlagkraft, weil das ja erst im Februar gemacht wurde. Da wird Wutke, glaube ich, kurz auch noch gleich drüber reden, dass es ja dieses Jahr ein bisschen irregulär ist.
Das mache ich dann in der Regel.
Genau. Aber da ging Chamalayev als nächstes, hat er seinen Titel absolut souverän verteidigt. Traumhafte Submission. Und dann hattest du halt diesen Kampf gegen Daniel Strauss, der wirklich komisch war, wo er vermutlich sogar hätte disqualifiziert werden müssen eigentlich, weil er ganz, ganz böses Foul eigentlich. Es war sicher keine Absicht in dem Sinne, aber es war schon sehr, sehr offensichtliches Foul damals und generell im Kampf eigentlich wirklich schlecht aussah, die Titel verloren hat. Jetzt weiß man auch nicht, was mit ihm wird, muss vermutlich wieder in ein Turnier. Dann hatten wir für mich so eine der großen Freuden des Jahres, nämlich Super Steven Seiler, der sehr, sehr gut war. Er hat gegen Kurt Hollebaugh gewonnen, was ein sehr enger Kampf war auf dem Papier. Er war relativ großer Underdog gegen Mike Brown, hat ihn damals ausgenockt. Also eigentlich wunderbare Leistungen da. Hat dann gegen Dennis Bermudez verloren, was aber auch, sag ich mal, ein Kampf war, der für ihn nur sehr schwer zu gewinnen war und es war zumindest ja ein sehr guter Kampf Und ich glaube, für Wuttke irgendwie die beste Runde des Jahres oder irgendwie sowas. Der hat sehr abgefeiert. Dann, also durchaus 4 Siege, 3 Niederlagen, durchaus solide. Dann Lightweight. Eigentlich auch gut, aber trotzdem irgendwie ziemlich frustrierend für mich, die Division. Ich meine, wir haben natürlich TJ Grant, hat Gray Maynard ausgenockt, sah super aus. Es war klar, er wird der neue Challenger. Hat sich dann halt verletzt, hat immer noch Probleme mit der Gehirnerschütterung. Es ist überhaupt nicht klar, ob er jemals wieder kämpfen kann. Ist alles eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Dann hatten wir Paul Sess, der gegen Danny Castillo verloren hat. Das war direkt die erste Entlassung von einem Tiefschlagkraftmitglied, was auch sehr schön war. Wurde da also gefeuert, sah dann nicht wirklich gut aus, war dann ewig irgendwie verletzt, ist jetzt glaube ich schon wieder verletzt, war so ewig irgendwie weg von der Bildfläche überhaupt. Hatte dann halt im Oktober einen Sieg in Bellator gegen jemanden, der nicht wirklich gut ist, was jetzt auch nicht wirklich viel aussagt, aber nun gut. Rustam Habilov war auch sehr schön, hat 2 Kämpfe gewonnen. Gegen Jensi Medeiros, wieder mit einem Slam, wo er ihm irgendwie den Finger ausgerenkt hat, was auch ein sehr kurioses Finish war. Und dann zuletzt gegen Josh Masvidal. Also eigentlich auch durchaus zufriedenstellend. Dann hatten wir Welterweight, das hat auch keinen Spaß gemacht, die Division. Also wir hatten Tarek Seferdin, den ich gelockt habe, wo ich gesagt habe, der kann solche Leute wie Martin Kempman besiegen. Er hat vielleicht sogar gegen Carlos Condit eine gute Chance. So ging, auf so einem Niveau habe ich ihn gesehen. Und was ist passiert? Er hat überhaupt nicht gekämpft. Er kämpft jetzt im Januar. War leider mehrmals verletzt, dann sind teilweise auch Gegner abgesprungen, das hat überhaupt nicht geklappt. Dann hatten wir TJ Waldberger, der auch ewig verletzt war, der hat ja erst im Oktober gekämpft, sollte mehrmals auch vorher schon kämpfen, glaube ich. Und in dem einen Kampf, den er hatte, lief es auch sehr schlecht, er wurde brutal ausgenockt, es war eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen des Jahres auch, wo irgendwie 4-5 Schläge zu spät abgebrochen wurde gegen Atan Amagov. Ja, und dann hatten wir Mike Pierce, auch immer so einer der, ja, Original-Team Schlagkraft-Leute, die wir immer schon hypen, hatte auch ein durchwachsenes Jahr gegen David Mitchell gewonnen, dafür gegen Paul Harris doch sehr klar verloren, wo er auch sehr schlecht aussah. Dann gab es noch natürlich die ganzen Skandale mit Paul Harris, der angefeuert wurde, also auch eher nicht so schön. Ja, und dann kommen wir zur besten Division, die wir mit großem Abstand hatten.
Das Middleweight. Das ist die schwächste Division überhaupt.
Ja gut, das ist vielleicht ein
Zusammenhang. Aber wir haben auch überhaupt keine UFC-Kämpfer, bis auf einen, und den hat jemand gelockt.
Ja, das war nämlich der Wutke leider. Nein, es war Tim Kennedy, der ja Roger Gracie besiegt hat und Rafael Natal, also durchaus ein gutes Jahr hatte. Zwischendurch wäre er, glaube ich, fast gefeuert worden, hat sich ja irgendwie mit Dana White angelegt. Oder war das? Das war doch dieses Jahr, ne?
Was ich irgendwie... Wo die Kämpfer bezahlt werden, das war in diesem Jahr, ja.
Ja, genau. Sollte dann eigentlich Lyoto Machida geopfert werden, was dann ja leider nicht stattgefunden hat, was auch sehr lustig gewesen wäre vor der Armee. Dann hatten wir
Alexander. Lyoto Machida ist ja nach Europa verlegt worden. Der sollte ja genau. Hast recht. Ja, nee, mein Fehler.
Dann hatten wir natürlich den absoluten Star von Team Schlagkraft, Alexander Schlemenko, den wir, glaube ich, oh Gott, seit der 3. oder 4. Ausgabe oder so hypen, wo wir damals schon mit Morbo über die Hype-Videos von ihm geredet haben. Das war, glaube ich, sehr, sehr früh. Und im Prinzip machen wir immer noch genau das Gleiche 2 Jahre später. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Es spricht auf jeden Fall für die Hype-Videos von Bellator, dass sie da immer noch was Neues rauszaubern können. Er hat den Titel gewonnen gegen Michael Falcao, hat dann gegen Brad Cooper verteidigt in einem sehr, sehr guten Kampf, den ich auch von jemandem schon als Kampf des Jahres bezeichnet haben sehe. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber es war ein sehr, sehr, sehr sehenswerter Kampf auf jeden Fall. Und danach hat er Doug Marshall absolut zerlegt in einer der unterhaltsamsten K.O.-Siege des Jahres. Danach ist Doug Marshall, wie gesagt, durch den Drogentest auch noch gefallen.
Es hat Jonas so gefreut, dass er Sieg mit Großbuchstaben geschrieben hat.
Das stimmt in diesem Fall, ja.
Und mit Ausrufezeichen.
Das Ausrufezeichen steht da aber immer, glaube ich.
Nein, steht bei fast nirgendwo.
Das steht bei
Schlemenko immer.
Das steht nur bei Schlemenko.
Ja.
Ach, und bei James Tuhuna steht es auch.
Ist jetzt bestimmt für die Hörer sehr interessant, dass wir jetzt über die Tabelle
sprechen. Nee, ich suche noch weiter, aber mach schon mal weiter. Ich sag dir, wenn es noch. Ja, bei Paul Zass steht es auch.
Also Mamed Khalidov, der letzte Middleweight-Kämpfer, da war es halt ein bisschen enttäuschend, dass er halt bei KSW natürlich nur kämpft, wo er auch, glaube ich, bleiben wird, weil KSW
zieht
wahnsinnige Ratings mit ihm. Ich glaube, 4 Millionen Zuschauer oder so hat er jetzt für den letzten Kampf. Melvin Manhoff ist natürlich auf dem Papier jetzt kein schlechter Gegner, aber er hat ihn halt relativ locker submitted, und dann Ryoto Sakura ist nicht besonders gut.
Sakurai, war es einfach falsch geschrieben hier.
Ist okay. Ja, dankeschön. Wie auch immer, auf jeden Fall unbesiegt im Middleweight, sehr erfolgreiches Jahr, auch wenn nicht immer gegen die besten Gegner, aber nun gut.
In der Table gibt es dann eine Skandalentscheidung, wo genau. Jonas was alleine einfach mal
ja, festgelegt hat. Was ich nicht verstehe, weil ich mein Lock ist jetzt jemand, der hier zwei Siege eingefahren hat, genau wie Wutges Lock, der hat auch zwei Siege eingefahren.
Achso, dann bin ich voll dafür, was Jonas gemacht hat. Dann bin ich nämlich der Erfolgreichste.
Dankeschön.
Also, und Jonas Lock ist verletzt die ganze Zeit. Ja.
Für den müssen wir schon eine Regel finden, damit er wenigstens einen Kampf hat.
Also. Und ich meine, mein Lock hat Lyoto Machida klar besiegt. Ja, ja, aber klar. Ich weiß jetzt nicht, warum hier so komische Anführungsstriche stehen und was weil sogar ein Underdog-Sieg hier gegen Lyoto Machida gelandet hat, wo es ja absolut keinen Zweifel dran gab. Das habe ich auch damals bei Schlagkraft genau so
absolut, ja. Erklärt. Können wir kurz sagen, dass es um Phil Davis geht, weil es bestimmt jeder schon erraten hat. Er hat Vinny Magalhães besiegt, er hat Lyoto Machida besiegt. Ich habe es jetzt extra so gemacht, dass es eigentlich nicht mitgezählt wird. Das wird sich ja gleich verworfen. Weil das die schlechteste Punktrichterentscheidung des Jahres war und es mich sehr geärgert hat. Aber ja,
schlimmer als Johnny Hendricks?
Ja, weil das ein enger Kampf ist. Wie auch immer.
Schlimmere. Was wär's denn mit 10-9 Runden, die eigentlich 10-8 sein sollten?
Also, wir können da gerne gleich nochmal drüber diskutieren, aber für Davis.
Nein.
Phil Davis hatte auf jeden Fall, nochmal. Phil Davis hatte ein sehr erfolgreiches Jahr, ihr könnt mich beide malen. So. Wer kein sehr erfolgreiches Jahr hatte, war James Tehuna. Ich meine, er hatte den Sieg gegen Ryan Jimmo. Ich meine, wir haben, glaube ich, beide, Tehuna und Jimmo, nur reingenommen, damit wir einen Kampf haben, wo beide gegeneinander kämpfen. Letztendlich.
Nein, das ist danach erst bekannt gegeben worden, oder
nicht? Nein, wir haben unser Team gefehlt. Ach,
nee, stimmt.
Ja. Fest. Genau. Aber uns war es egal, wir konnten keine anderen Heavyweights finden.
Das kam auf jeden Fall auch noch dazu, ja. Der Kampf hätte vermutlich eher ein Draw sein können, was vielleicht am angemessensten wäre. So ist es halt auch egal, weil wir haben halt einen Sieg und eine Niederlage von einem Kampf. Das ist halt auch. Genau. Danach sah für James Tehuna halt wirklich sehr, sehr schlecht aus. Ich meine, er wurde von Glover Teixeira ziemlich vorgeführt am Boden, wurde da schnell getappt. Und dann von Shogun Hua mit einem der heftigsten K.O.s des Jahres abgefertigt. Also sehr schlechtes Jahr eigentlich. Ryan Jimmo hatte auch ein schwieriges Jahr. Hat, wie gesagt, gegen James Tehuna verloren. Knapper Kampf. Hat dann gegen Igor Pokrajec gewonnen, was ein Sieg war, aber einer der und nicht ein sehr schlimmer Kampf eigentlich. Ich bin jetzt gerade so irritiert von dem Kampf, dass ich nicht mehr sprechen kann. Und danach halt gegen Jimmy Manua gekämpft, wo er natürlich durch Jimmy Manuas magische Kräfte verloren hat, weil ihm irgendwie der Knöchel auseinandergeflogen ist oder was auch immer da los war. Also auch schwieriges Jahr und Jimmy Manua ist weiterhin eine absolut unbesiegbare Kraft in der UFC. Und dann sind wir auch schon fast durch, nämlich da haben wir Heavyweight. Da haben wir den zweiten Totalausfall, nämlich Todd Duffy. Ich möchte ihn gar nicht so nennen. Sorry, ganz kurz, nur er hat ja sehr schwere gesundheitliche Probleme, deshalb nochmal gute Besserung natürlich. Deshalb hat er dieses Jahr auch überhaupt nicht kämpfen können. Ja, bitte.
Jojo wollte unbedingt, dass wir ihn weiterhin im Team Schlagkraft aufnehmen, weil es eine Regeländerung geben wird, wird das nicht der Fall sein. Wir werden ihn aber, jetzt ganz offiziell, das kann Jonas ja Dach danach machen, ihn als Ehrenmitglied bei Team Schlagkraft weiterführen. Er ist daneben, man kann das zweite Ehrenmitglied. Und sollte Todd Duffy jemals im nächsten Jahr kämpfen, wird sein Sieg einfach zählen für Team Schlagkraft. Genauso was wäre, wenn Vakant einfach einen Kampf haben würde, würden wir auch zählen. Und also, weil er Vakant gegen mich antreten wird, werde ich natürlich den Kampf freiwillig für Team Schlagkraft verlieren.
Das ist dann werden wir auch nicht über dich reden, sondern nur über Vakant.
Ja, gerne. Also wenn Vakant einen Kampf hat, wir previewen ihn sofort. Gut. Auch wenn es ein Amateurkampf ist.
Also, dann werden wir auch über den Gegner, dich, Wutke, reden und sagen, dass wir nichts von ihm wissen. Dass ich noch keine Sherlock-Artikel habe. Und dann schreibe ich dir sofort einen Wikipedia-Artikel.
Nach meinem ersten Kampf. Ja, das finde ich gut.
Vor deinem ersten Kampf schon. Ich weiß auch schon, wann du Geburtstag hast, immerhin.
Dann, wir haben übrigens sogar Insider-Scoops, weil ich sogar mit diesem Kämpfer schon mal gegrappelt habe, ein bisschen. Dann.
Oh Gott. Gott, das Bild.
Das klang so schön.
Danke fürs Bild. Oh.
Ja, vielen Dank. Ihr seid aber auch echt.
Die Schlecht-Fixen geschrieben. Wenn man so Schlecht-Fixen geschrieben hat und die auch, dass ich sie lesen wollte, macht mir sehr viele Sorgen.
Ja,
das Schlimme ist, der kommt morgen zu Besuch.
Danke für das Bild nochmal. Dann hatten wir den dritten Mann im Team. Extra von Wutke gefordert und auch wieder ein kompletter Ausfall, nämlich Richard Hale hatte nur einen.
Das ist die einzige Schlimmierlage, ja?
Nein, stopp. Das war anders. Ich habe damals entschieden, dass Richard Hale in Team Schlagkraft kommt, weil wir uns zwischen Richard Hale und, wem war das noch?
Thiago Santos,
genau, Big Monster. Entscheiden.
Das wäre auch nicht besser. Genau, das wäre auch nicht besser gewesen, aber Wutke hat die ja.
Warum wurde denn nicht nominiert damals?
Das wäre auch nicht besser gewesen, den wollte ich, glaube ich. Den wollten sowohl ich und Wutke locken und haben uns dann, glaube ich, gegenseitig ausgeredet oder so. Wie auch immer. Er hat, wie gesagt, einen Kampf gehabt, hat, ja, sah relativ schlecht aus, wurde ausgenockt. Und dann hatten wir den vermutlich interessantesten Kämpfer im ganzen Team dieses Jahr, nämlich Mark Hunt, der ein absolut absurdes Jahr hatte. Ich meine, mit seinen 39 Jahren hat er einfach mal dreimal gekämpft. Er hat einen Sieg, eine Niederlage und einen Draw, was schon sehr spektakulär ist. Hatte den Kampf gegen Stephen Struve, den wir damals auch kommentiert haben, der absolut lustig und spektakulär war. Dann hatte er den Kampf gegen JDS, der auch spektakulär war, wo er sogar ausgenockt wurde. Danach sah es auch lange aus, als würde er überhaupt nicht mehr kämpfen können, weil er ja diese ganz furchtbare Staph-Infection hatte, wo irgendwie so aussah, als würde jemand versuchen, sein Bein aufzuessen. Dann ist er aber trotzdem, was ich eigentlich extrem beeindruckend finde, hat er trotzdem sogar, wie gesagt, Anfang Dezember nochmal gekämpft und gegen Bigfoot einen der besten Kämpfe des Jahres abgeliefert. Also bereue ich es auf jeden Fall auch nicht, ihn in Team Scharkraft genommen zu haben. Also ich wollte damals ja Stephen Struve stattdessen nehmen, das wäre jetzt nicht so gut gewesen.
Bescheuert.
Das habt ihr mir ausgeredet damals. Vielen Dank nochmal. Und damit sind wir auch schon durch und wir haben insgesamt...
Aber ich muss... Ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, wir haben insgesamt 42 Kämpfe gehabt dieses Jahr. Davon hatten wir, 43 Kämpfe sind es dann, glaube ich, sogar. Davon haben wir 23 gewonnen. Ja, ich korrigiere jetzt schon Phil Davis gegen Cheetah im Kopf.
Ja, sehr gerne, danke.
23 Siege, 20 Niederlagen, ein Draw, also durchaus solide. Und ich meine, wir haben ja auch keinen Einfluss auf das Matchmaking. Das heißt, im Prinzip, wenn man sich das nochmal anguckt, es ist halt meistens so, wenn unser Kämpfer Favorit war, hat er auch fast immer gewonnen. Wenn er Underdog war, hat er meistens verloren. Also
ja, aber
es ist jetzt nicht so, dass
wir
jetzt...
Da fehlt noch Phil Davis, der als Underdog gewonnen hat.
Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt einen magischen Effekt auf die Kämpfer und hätten sie jetzt irgendwie schlechter oder besser gemacht. Außer
es ist ein Middleweight-Kämpfer. Dann geht die Karriere nach oben.
Ganz offensichtlich, ja.
Und Bantamweight begraben.
Da bin ich mal gespannt, was für Kämpfer wir jetzt im Middleweight
haben. Genau. Jetzt übergebe ich das Wort, genau.
Jetzt ist erstmal das Team Scharkraft 2013 feierlich aufgelöst. Es gibt aber eine Ausnahmeregelung.
Ich wollte eigentlich noch was zu Team Schlagkraft 2013 sagen.
So, dann sag bitte noch was.
Entschuldigung,
ich habe verstanden, dass du es offen
machst. Nee, ich wollte nur dazu sagen noch, Mark Hunt ist 39 und hat innerhalb von 9 Monaten 3 Kämpfe abgeliefert, was die meisten viel jüngeren Leute nicht schaffen und sagen, dass sie es nicht hinkriegen. Trotz Death Infection, trotz allem, deshalb ist für mich Mark Hunt der Sieger des Schlagkraft 2013 der Herzen. So.
Ich sage, es ist Alexander Schlemenko, weil er den meisten Sieger hat.
Ja, das ist natürlich die offensichtliche Statistik. Wahl.
Die russischen Kämpfer kämpfen nur um Sieg. Da gibt es nicht sowas wie Herz und Seele.
Und der hatte auch die wesentlich einfachen Gegner, aber gut.
Okay, Team Schlagkraft 2013 ist jetzt offiziell beendet. Das wird jetzt weiterhin trotzdem geführt. Wir werden das dann weiterhin online irgendwo zur Verfügung stehen haben. Es gibt natürlich eine Ausnahmeregelung, das haben sich die beiden durchgesetzt, dass noch 2 Kämpfe gewertet werden. Die werden auch in diese Statistik noch aufgenommen werden. Das ist A, der Eddie Wineland-Kampf. Weil der ja schon lange Zeit feststand und dann im Januar noch reingerutscht ist. Wir werten den jetzt einfach noch. Und ganz klar, damit er einen Kampf hat, Terence Zephyrdin, weil er ein Lock war, bekommt den Kampf bei der ersten UFC Network Show. Der wird auch noch gewertet werden.
Genau, und das liegt einfach daran, dass wir dann ungefähr auch da den Zeitraum vor einem Jahr abgedeckt haben, weil wir jetzt ja Kalenderjahre machen, haben letztes Jahr dieses Jahr im Februar gestartet und deswegen nehmen wir die beiden Kämpfe noch mit
rein. Genau, Team Schlagkraft war ja damals schnell geboten, wir haben das dann einfach mal gemacht, wir hätten eigentlich warten müssen ein ganzes Jahr mit Team Schlagkraft, das ist halt so gewesen, wir machen jetzt immer Kalenderjahre, also wenn der letzte Kampf von einem Team Schlagkraft-Kämpfer in einem Jahr geendet ist, wird das Team Schlagkraft in dieser Ausgabe dann beendet. Das ist jetzt die neue Regelung. Und wer Team Schlagkraft noch nicht kennt, es gibt eine neue Regelung. Wir nominieren jetzt nur noch 2 Kämpfer pro Division und in jede Division kommen auch nur noch 2 Kämpfer rein. Damit wir weniger Kämpfer pro Division uns merken müssen, es waren immer zu viele, gerade in manchen Divisionen war es halt immer sehr schwierig, Kämpfer zu finden. Es gibt aber Ausnahmen und das sind die 3 tiefsten Divisions in der UFC. Wir einigen uns, sagen immer wieder, was sind die besten Divisions? Das sind Featherweight, Lightweight und Welterweight. Da hat die UFC die meisten Kämpfer und da haben wir weiterhin 3 Kämpfer. Sonst ist der ganze Prozess immer noch gleich. Wir werden gleich alle nacheinander Kämpfer nominieren. 2 Stück, wie gesagt. Jeder von uns hat einen Lock. Das heißt, er muss vorher anmelden, dass er sagt, ich möchte einen Kämpfer unbedingt Team Schlagkraft haben. Deshalb schreit er dann kurz einfach rein, Lock. Und wir können uns dagegen nicht wehren. Und natürlich können weiterhin nur 2 Kämpfer sein. Sollten dann wir alle 3 in Heavyweight schreien, Lock, müssen wir uns irgendwie einigen, dass wir dann halt trotzdem nur 2 aufnehmen. Aber das ist halt nur Eventualitäten. Das wird, glaube ich, nicht passieren, dass wir 3 Heavyweights nominieren wollen.
Ja. sorry, ich wollte dich unterbrechen. Dazu sagen muss man vielleicht noch, grundsätzlich Aufnahmebedingung für Tilium Schlagkraft ist, dass du... Achso, okay. Ja, sorry,
dann
mach weiter.
Nein, es gibt dann, das hast du mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, es ist durchaus erlaubt, dass jemand, der im Team Schlagkraft 2013 war, auch im Jahr 2014 aufgenommen wird, aber es muss pro Division immer ein neuer drin sein. Also wird zum Beispiel in Heavyweight, wir einigen jetzt drauf, dass wir weiterhin Markant drin haben wollen, dann bleibt Markant drin, aber dann muss daneben jemand Neues sein. Es darf ja nicht schon wie Ola Richard Hale drin sein.
Genau.
Und was ist Team, ja. Wer ist für Team Schlagkraft erlaubt? Es ist jeder erlaubt, der noch keinen UFC-Title-Shot hatte oder natürlich einen UFC-Title gehalten hat. Sonst ist grundsätzlich jeder erlaubt. Wir wollen damit neue Leute, Kämpfer, mehr in den Fokus rücken. Wir werden diese Kämpfe immer vorstellen, egal wo sie sind, sind es Facebook-Previews oder Undercard-Kämpfe, die wir normalerweise unter den Tisch fallen lassen, selbst wenn wir mal keine Zeit haben. Die Previewen wir immer und die Reviewen wir immer.
Genau. Das war, glaube ich, alles. Oder hast du noch Ergänzungen, Jonas?
Das ist,
ich glaube,
es ist alles grundsätzlich eigentlich alles.
Nö, also wir werden halt das ganze Jahr über im Prinzip immer wieder Updates geben, den Record halt updaten, wie wir es schon gemacht haben. Ja, eigentlich.
Ihr findet Team Schlagkraft immer bei uns auf unserer Webseite www.schlagkraft-ma.de. Ganz oben wird Team Schlagkraft sein, das sind nochmal die Regeln und das Team als Google-Doc. Ihr könnt euch das immer gut angucken und sehen, wie gut es um uns steht. Und ich werde jetzt offiziell das Zeremonienmeister sein. Jonas ist der Schriftführer. Ich hoffe, der macht weiter nächste Tabelle jetzt gleich.
Ja.
Und wir fangen an, wirklich nach Gewichtsklasse von unten nach oben. Also mit der leichtesten fangen wir an. Letztes Jahr habe ich angefangen. Ich glaube, Jonas war der Letzte. Deshalb fängt Jojo an.
Genau.
In der Division.
Ich lese auch die Divisions direkt vor. Ich würde das einfach so machen.
Und Flyweight.
Also ja. Flyweight und dann kommt Bruce. Oder machen wir am Schluss die Frauen?
Nein, wir machen danach die Frauen Bantamweight und Bantamweight und dann kommen die
Männer. Okay, alles klar.
Also ich nur kurz die Reihenfolge, Jojo, Jonas Wuttke und danach halt Jonas...
Die Diskussion. Und so. Ja. Im Flyweight habe ich zwei Namen hier stehen und zwar der eine ist Ali Bagratinov und der zweite Name ist eigentlich mehr ein Catchweight-Kämpfer und ihr wisst jetzt, wer kommt, ist bei mir John Lineker.
Und es ist natürlich Zufall, dass die jetzt auch noch gegeneinander kämpfen, bestimmt.
Ja, das ist Zufall.
Gut. Wer war jetzt dran? Ich?
Jetzt wärst du dran, ja?
Okay.
Sag's ruhig immer vor.
Ja, es ist schwierige Division für mich so ein bisschen. Ich muss ja sogar sagen, ich möchte direkt eigentlich den ersten nochmal behalten, weil mir eigentlich Daryl Montague so sehr ans Herzen gewachsen ist. Und ich auch immer das Gefühl hatte, dass er in seinem UFC-Debüt einfach kaum eine Chance hatte. Und ich glaube, er wird sich in seinem nächsten Kampf durchaus beweisen können. Deshalb hätte ich ihn eigentlich gern nochmal dabei. Gerade wegen dem Interview alles ist einfach eine schöne Geschichte. Und beim zweiten, es ist für mich schwierig, es ist jemand, den wir im letzten Jahr, glaube ich, übersehen haben, weil auch irgendwie nicht klar war, wo er jetzt kämpft, in welcher Gewichtsklasse. Und das wäre der gute Zach Mikowski, der sich auch jetzt extrem bewiesen hat in seinem UFC-Debüt. Aber wir waren ja damals schon eigentlich große Fans von ihm, als er noch Bellator Bantamweight-Champion war sogar noch.
Das ist richtig, ja.
Gut, ich habe mir sogar noch eine Schwierigkeit ausgesucht. Ich habe vorher gesagt, was muss man machen, um in den Talk aufgenommen zu werden. Ich habe es für mich noch verschlimmert. Ich habe ganz klar gesagt, nur UFC-Kämpfer und keiner der Kämpfer darf aktuell in den Top 10 einer der Gewichtsklassen sein. Was in manchen Gewichtsklassen dann zu richtig Schwierigkeiten wird. Das macht den Spaß jetzt wirklich aus. Und ich habe auch
Zach Mikowski. Ist der nicht sogar in den Top 10?
Der ist aktuell, ich habe extra auf die Seite geguckt, aktuell nicht in den Top 10
aufgenommen. Okay, das ist interessant.
Das ist auch wirklich interessant. Hat mich auch sehr gefreut, weil hätte ich Zach Mikowski nicht wählen können. Aber ich würde ihn ja nominiert, ich hätte jetzt danach für ihn gekämpft. Deshalb ist es für mich eigentlich sogar relativ egal. Ich wollte dann eigentlich, hatte ich erst Chris Carriazo gehabt, aber der ist auf Nummer 9 auf der Liste, das war das Problem. Und dann habe ich überlegt, und es ist Josh Sampo. Der hat vor kurzem Ryan Benon besiegt in Real Naked Choke, einen sehr schönen Kampf. Ist so ein Kämpfer, den ich eigentlich sehr interessant finde und ja, das ist halt so ein Kämpfer, der ich dann so mir so eingefallen ist, weil Flyweight ist noch nicht so tief. Das ist halt so ein Kämpfer, der nicht in den Top 10 ist.
Okay, wir haben jetzt also nur eine Überschneidung, ne?
Ja, aber da würde ich euch zustimmen. Also da bin ich halt bereit zu sagen, Zach Mikowski ist ein interessanter Mann, wie ihr schon gesagt habt, Bellator. Schon der Champion gewesen, dann aus unerfindlichen Gründen nach so zwei Niederlagen gecuttet worden, hat jetzt Scottie Jorgensen besiegt. Da bin ich der Meinung, den sollten wir behalten. Bei Daryl Montague würde ich sagen, der müsste jetzt nicht dabei sein für mich, weil ich denke, dass wir sowieso schon mehr über ihn reden, allein durch die Geschichte, die wir mit ihm haben. Das
kann sehr gut sein, ja.
Deswegen muss er jetzt nicht unbedingt nochmal in Team Schlagkraft werden und da vielleicht einen anderen Flyweight, über den wir vielleicht mehr reden sollten, rauskicken. Deswegen das würde ich sagen,
kann ich durchaus akzeptieren.
Also können wir uns auf Markowski, denke ich, einigen.
Zack Markowski kommt in Team Schlagkraft. Das hat mich sehr gefreut. Hätte ich fast gelockt, aber hat mir eingefallen. Jonas wollte ihn eh nominieren.
Ja.
Ja, und was machen wir jetzt mit dem zweiten?
Also wir haben jetzt noch Joshua Lineker, Sempo, Bagautinov und Lineker übrig. Genau.
Du hast es sogar gleich aufgeschrieben.
Ja, ja.
Gut, muss ich gerne eine Liste machen. Ja, ihr müsst mich ja nicht an meine Regeln halten, die ich gemacht habe. Also Sempo ist mir eingefallen, weil er eigentlich ein ganz gutes Talent ist. Und im Flyweight wird er wahrscheinlich nicht gegen die Top-Leute kämpfen. Er würde uns wahrscheinlich wirklich noch Siege bringen. Aber wenn ich mich zwischen Bagautinov und Lineker entscheiden müsste, wäre Bagautinov, weil er halt wie ich das Gewicht macht.
Das ist ja, also
durchaus ein valider Punkt. Und ich mag ihn auch eigentlich lieber.
Genau, also ich muss sogar sagen, Sempo ist gar nicht so eine schlechte Wahl. Der Kampf gegen Benoit war ja echt schön. Hat ja sogar auch mal Alexis Villa besiegt davor.
Und hat keine Kohle dafür bekommen.
Aber gegen Will Camposano verloren, darf man nicht verlieren.
Ja, das stimmt. Also mit ihm hätte ich auch kein Problem. Und ich würde dir zustimmen, wenn ich zwischen Bagautinov und Lineker wählen müsste, würde ich auch eher zu ersterem tippen, weil Lineker, wie gesagt, ist eigentlich kein Flyweight. Auch wenn er, ich sag mal, über Lineker werden wir eh auch immer reden, weil er so einer der unterhaltsamsten Kämpfer überhaupt ist.
Team Schlagkraft.
Letztes Jahr war ja, glaube ich, ich glaube, letztes Jahr war ja auch schon so ein bisschen in der Diskussion und ist, glaube ich, fast aus den gleichen Gründen wieder gekickt worden, oder?
Ja, das kann sein.
Vielleicht habe ich ihn deswegen auch gar nicht erst nominiert, ich weiß es nicht mehr. Also,
du hast ihn gar nicht nominiert gehabt.
Das kann sein. Ich habe auf jeden Fall sehr drüber nachgedacht, ihn zu nominieren, das weiß ich noch. Aber von mir aus können wir uns dann gerne auf Bagautinov einigen.
Ja, er war auf meiner Liste, bis ich mir wirklich gesagt habe, ich will keine Top 10. Karajasa war auf meiner Liste, dann ist er raus.
Gut. Ich schreibe auch mal mit zur Sicherheit, ne?
So, dann fängt Jonas an. In welcher Gewicht hast du her?
Entweder Bantamweight, Frauen oder Männer?
Frauen.
Dann fange ich mit den Frauen an. Gut. Dann haben wir zwei Damen für mich, die mir eigentlich auch sehr am Herzen liegen. Nämlich zum einen haben wir Sarah McMahon, die ich letztes Jahr schon in das Bantamweight-Team einfach mit reinnehmen wollte, was mir nicht erlaubt wurde, wo ich immer noch wütend bin natürlich. Nein, aber die für mich eigentlich immer, also sie hat jetzt dieses Jahr, glaube ich, ja nur gegen Sheila Geff gekämpft, meine ich sogar, ne? Also war dann irgendwie verletzt, glaube ich. Ist also auch noch steigerungswürdig, aber ich habe da durchaus gute Hoffnungen für sie. Und die zweite ist halt eine Frau, über die wir eh die ganze Zeit reden, das wäre Holly Holm, die ich auch sehr beeindruckend finde und da wird man sich ja auch zeigen. Also aktuell ist sie nicht in der UFC, ihr Manager lässt es immer so ein bisschen so darstellen, als müsste sie das auch nicht unbedingt. Es gibt immer so Gerüchte, dass sie zu viel Geld verlangt oder was auch immer, aber ich finde sie extrem interessant als Kämpferin, deshalb hätte ich sie eigentlich auch ganz gerne dabei.
Ja, dann bin ich ja jetzt schon dran, wie ich gerade sehe. Ich habe, wie gesagt, muss wieder Kämpfer nehmen, die ich nur wollte. Ich habe die alte Fighter-Siegerin Juliana Peña dabei, der Venezianerin Vixen, wie es schon hieß. Hat ja einen schönen Sieg gefeiert, hat davor ein paar Niederlagen gehabt. Die waren aber alle in einer anderen Gewichtsklasse. Also sie hat wirklich ihr Band, ich weiß nicht, es war nicht ihr Bantamweight-Debüt, aber dass sie jetzt da ihr Zuhause gefunden hat, ist es relativ neu da. Sah ganz gut aus, wie ich gefunden habe. Und ich würde nicht reinkommen, weil sie etwas ganz Bestimmtes getan hat, nämlich Beth Correa. Sie hat die Karriere von Julie Ketzi beendet und deshalb wird sie garantiert nicht in den Schlag gekommen, weil Jonas da ganz klar Nein sein wird.
Also ich habe, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden zwischen drei Frauen und zwar Sarah McMahon habe ich auch. Dann hatte ich noch Alexis Davis und Jessica Eye, würde aber Alexis Davis streichen, weil Jessica Eye auch immer so die große Unbekannte ist und jetzt ein gutes Debüt hatte. Einen knappen Kampf, glaube ich, gegen Sarah Kaufman war das. Ich würde Sarah McMahon und Jessica Eye nominieren.
Jessica Eye wollte ich auch immer nominieren, bis ich meine Grenze gesetzt habe. Ich würde sie ganz gerne drin haben eigentlich.
Bis du es dir selbst schwer gemacht hast, ja.
Bis du zu den eigentlichen Regeln noch eigene Regeln dazu
erfunden hast. Ja, damit es ein bisschen interessanter wird.
Ja, ist ja auch
gut. Ist doch einfach genug, oder nicht?
Also ich glaube auch, dass wir deswegen relativ wenig Überschneidungen haben, was eigentlich sehr interessant ist.
Ja, ich bin schlau, ne?
Also von mir aus können wir die gerne auch so übernehmen. Holly Holm, wie gesagt, werden wir eh drüber reden, schätze ich mal, wenn sie mal wieder einen Kampf hat. Jessica Eye auf jeden Fall.
Bitte? Wutke? Ich wollte Wutke jetzt fragen, weil wir haben die Überschneidung Sarah McMahon, deswegen wollte ich erst über die reden.
Achso. Ich liebe Sarah McMahon.
Also was Sarah McMahon mit reinnehmen.
Also wen hätten wir jetzt aktuell drin? Noch niemanden, ne?
Also wir haben Sarah McMahon, Jessica Eye, Holly Holm, Juliana Peña und Beth oder Betch Correa.
Ja, Betch Correa können wir streichen, weil Jonas sie nicht möchte. Ich bin eigentlich voll für Peña. Damit haben wir wenigstens eine aus Venezuela. Darum kann Jonas Maximo Blanco nicht nehmen.
Diese Regelung. Das ist nicht ja Maximo Blanco.
Scheiße. Es wäre auf jeden Fall politisch nicht vertretbar, sind wir mal ganz ehrlich.
Warum können wir keine zwei Venezuelaner haben?
Aus politischen Gründen. Das ist so, wie man nicht zwei von SPD aus NRW als Minister haben kann.
Hä? Egal.
Ja, gut. Jetzt habe ich es verstanden.
Gut.
Nein, ich bin eher für Jessica Ai als für Sam McMahon, weil ich über Sam McMahon immer total abdrehen werde.
Ja gut, das ist bei den meisten Teamschlagkraft-Leuten ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung, glaube ich. Also
da habe ich mich ja beschränkt.
Also ich kann nur kurz sagen, für Holly Holm scheint es ja nicht so einen großen Support zu geben. Die können wir auch gerne streichen.
Ja, ich finde Holly Holm jetzt nicht schon diskutabel. Also
absolut,
jetzt,
aber ich würde sie nicht haben wollen.
Okay, dann streichen wir mal Holly Holm.
Gut, dann haben wir jetzt noch Sarah McMahon, Jessica Ai und Peña, ne?
Ja. Mhm.
Also wenn Jojo mir bei Peña zustimmt, stimme ich ihm bei Sarah McMahon zu.
Was ist das denn für ein Kuhhandel?
Das habe ich ganz schön mit Jonas versucht.
Du hast das vor ein paar Tagen schon versucht, ja, genau. Deals abzusprechen.
Gestern habe ich alles immer versucht.
Ich stimme Juliana Peña zu, wenn wir diese zwei Venezuelaner-Regel rauslassen.
Okay.
Das wird sich gleich zeigen. Das
war eh nicht ernst gemeint.
Also mir ist es egal. Sollen wir Juliana Peña nehmen? Also Sarah McMahon? Ja, bitte, Jonas.
Ja, also können wir gerne machen. Jetzt wird mir zum zweiten Jahr in Folge Sarah McMahon weggenommen. Ich gehe jetzt gleich. Ich werde jetzt schwer depressiv gleich. Nee, aber ist in Ordnung. Haben wir mit Peña auf jeden Fall ein aufstrebendes Talent, wo man auch noch nicht weiß, wohin der Weg geht, was ja auch ganz spannend ist.
Was ja der Sinn von Team Schaffung,
genau.
Immer manchmal so ist.
Ja gut, dann haben wir jetzt Peña und Jessica Ai. Wunderbar. Ein ganz gutes Team. Gut, dann sind wir jetzt beim...
Alle JP, das finde ich super.
Dann sind wir jetzt bei den...
Entschuldigung.
Was bitte? Er hat gerade gesagt, beide hätten die Initialen J und P. Und es ist ihm eingefallen, dass sie Jessica Ai.
Ja, sehr gut.
Jessica Pai.
Also es ist wichtig, dass ich immer, wir müssen auch dazu sagen, ich sage immer die Division an und dann muss man Lock rufen, ne? Das ist, glaube ich, noch klar.
Also willst du jemanden locken jetzt?
Nein. Okay. Du fängst jetzt an, Wutke, dann glaube ich und dann am Schluss der Jonas, ne?
Genau.
Müsste die Reihenfolge jetzt sein. Bantamweight der Männer. Bitte, Wutke.
Ja, das war eine schöne Gewichtsklasse. Ich habe zwei Leute. Es ist einmal Eric Perez, den ich ja komplett fertig gemacht habe in letzter Zeit, nach dem Figueroa-Sieg und noch damit Zigarrenliga. Aber das ist eine politische Entscheidung. Ich sage, Eric Perez wird sehr viele Siege.
Kann es sein, dass Team Schlagkraft ein einziges Politikum ist für dich?
Er wird nämlich sehr viele Siege holen, weil UFC wird diesen Kerl beschützen, damit sie diese große Mexiko-Show noch irgendwie machen können. Und er wird auf jeden Fall geschützt werden ohne Ende. Und er wird uns garantiert Siege bringen. Und der zweite Name ist Mitch Gagnon.
Okay.
Mitch Gagnon. Kurzen Siege gehabt gegen Dustin Kimura und Wade Watson, hat nur gegen Brian Carroll verloren. Und Brian Carroll schläft mit Misha Tate, das ist ja also nicht so schlimm. Aber Mitch Gagnon fand ich eigentlich gar kein so interessant. Ich finde ein sehr interessantes Talent. Alle Siege per Submission, sollte man auch nicht dazu sagen. Also wirklich 10 Siege, 10 Submissions. Interessanter Kämpfer.
Ich habe eigentlich wollte ich Takeya Mitsugaki mit reinnehmen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Ich habe zwei Leute hier stehen. Da lasse ich allerdings auch bei beiden eigentlich das Argument gelten, dass wir ohnehin schon über sie viel reden. Und zwar ist das auf der einen Seite der Alpha-Male-Kämpfer TJ Dillashaw, der jetzt, glaube ich, eine Niederlage hatte gegen Rafael Assunção, ich mich nicht vertue, der eigentlich auch mal guten Eindruck gemacht hat. Und als zweiten Bantamweight-Kämpfer habe ich hier Sergio Pettis.
Gut, damit haben wir genau eine Übereinstimmung, nämlich Sergio Pettis, den habe ich auch. Also letztes Jahr habe ich auch überlegt, ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe, aber ich hatte überlegt, ihn fürs Flyweight zu nominieren, was ja dann die falsche Gewichtsklasse sogar gewesen wäre.
Das wäre lustig gewesen.
Nein, er hat doch bis vor kurzem Flyweight gekämpft.
Ja, aber in der UFC war er auf einmal ein Bantamweight.
Ist ja egal.
Wie auch immer, den wollte ich beim letzten Mal schon dabei haben, deshalb habe ich ihn jetzt auch nominiert. Und der zweite Mann ist jemand, über den ich auch immer rede, immer wenn er kämpft, nämlich Marlon Moraes von World Series of Fighting.
Marlon Moraes, das ist natürlich auch ein interessanter Name, ne?
Mhm. Also können wir uns denn auch auf Pettis einigen, oder gibt es da wieder?
Sergio Pettis habe ich ein bisschen vergessen, der dich so aufgenommen.
Okay. Sehr gut, dann haben wir den schon mal drin.
Also ich bin, also Mitch Gagnon würde ich ehrlich gesagt streichen.
Aber er ist der moderne TJ Worldburger bei uns in diesem Team.
Oh, ja. Okay.
Das hat Eric ja gut Perez. Funktioniert beim TJ Worldburger.
Mit Eric Perez könnte ich leben. TJ Dillashaw ist natürlich auch jemand, über den wir sowieso sprechen. Vielleicht sogar genauso Eric Perez. Ich finde Marlon Moraes eigentlich einen ganz interessanten Mann. Gerade bei World Series of Fighting, der hat jetzt alle möglichen Leute da besiegt, Tyson Nam, Miguel Torres, glaube ich, war es, ne? Der könnte auch in der UFC irgendwann mal zum Tragen kommen, deswegen finde ich den eigentlich gerade, weil der das Potenzial hat, auch dann von dieser relativ kleinen Promotion in die UFC aufzusteigen, genau wie das Darren Montague gemacht hat, finde ich den eigentlich gar nicht so verkehrt.
Ja, und es wäre dann wenigstens ein Kämpfer, der nicht in der UFC ist, und er ist ein interessanter Kämpfer und relativ guter. Ich würde ihm zustimmen.
Gut.
Er wäre nicht hoch auf meiner Liste, aber eigentlich würde ich ihm
zustimmen. Auch wenn uns das natürlich in der Seele wehtut, dass Jonas dann seine beiden Sachen durchbekommen hat. Ne?
Manchmal allem, muss auch mal Niederlage
eingehen. Vor allem habe ich jetzt Eric Perez, wurde schon zum zweiten Mal ausgeredet, glaube ich.
Ja, ich wollte letztes Jahr auch dabei
haben. Das Interessante ist ja, ich wollte ihn eigentlich auch mal dabei haben, aber nachdem du ihn so runtergeredet hast, hatte ich kein Interesse mehr an ihm. Das hast du und sehr gut gemacht.
Und seitdem habe ich gesagt, da müssen sie ihn ja schützen. Also
du selbst bist ja derjenige, der eigentlich jedem alle möglichen Leute madig macht. Ne?
Also hätten wir dann die beiden. Gut.
Deswegen. Gut, kommen wir zum Featherweight.
Lock.
Dann fängt der Jonas, glaube ich, an,
ich
oder?
Ich hatte da auch jetzt einen Lock, aber hab's weggelassen.
Wen hast du denn da gelockt? Da bin ich jetzt mal gespannt.
Das ist natürlich der zukünftige Mann von Juliana Peña. Nein, Quatsch, natürlich ist es diesmal nicht. Gelockt habe ich den guten Tom Ninimäki, der mich gegen Hani Yaya so sehr beeindruckt hat in diesem wunderbaren Grappling-Match, dass ich ihn unbedingt dabei haben möchte. Und beim zweiten Nominierten, ich fand es unfassbar schwierig, mich da auf irgendwen zu einigen. Ich hatte lange überlegt, ich würde dann vermutlich am ehesten noch auf, es ist auch, Patricio Pitbull ist meine zweite Wahl. Das ist auch so ein bisschen langweilig, weil ich dann im Prinzip wieder den Bantamweight-Kämpfer nominiere, aber meine andere Wahl wäre jetzt schon wieder ein World Series of Fighting Champion gewesen, das wäre auch ein bisschen komisch gewesen, von daher wären das meine zwei Auswahlmöglichkeit.
Da fehlt mir echt ein Name bei dir, aber das überrascht mich. Aber das wäre Jojo.
Was ist denn mit Maximo Blanco?
Das war ja der Witz, den ich jetzt angeteased habe, weißt du?
Achso, ja, gut, der ist natürlich jetzt Rohrkrepierer. Soll ich weitermachen, Wutke?
Ja, du bist auch dran, also du wärst jetzt.
Okay, ich habe zwei Leute hier stehen, beides gute Ringer. Im Featherweight gibt es da nicht so viele von. Es ist einmal Darren Elkins und der andere ist Dennis Bermudez.
Okay, wir haben die ganz vergessen, drei Kämpfer in dieser Division gelassen. Nochmal das für zusagen, ja?
Ja.
Weil es Featherweight ist. Ich war hier ja zu 100% sicher. Ich wollte erst jemanden locken hier, hab gesagt, nee, muss ich nicht locken, weil Jonas wird den eh nominieren. Hat er das nicht getan? Und jetzt was
bin ich gespannt.
Ich hab A, auch Tom Nimimäki auf meiner Liste. Mhm. Den hast du jetzt gelockt, also bin ich zufrieden. Der andere Name ist Tetsuya Krasher Kawajiri.
Stimmt, ja. Kawajiri wollte ich auch eigentlich nehmen.
Also ich hatte, er war sogar auf meinem Radar so ein bisschen, aber ich habe mir dann gesagt, ja, der ist jetzt auch schon 35, ja,
ich muss jetzt auch. Ich war mir auch fast sicher, dass einer von euch ihn mindestens nennt.
Ja, aber er ist so einer meiner ersten richtig Lieblingskämpfer in langer Zeit gewesen. Ich musste ihn nominieren. Ich konnte da einfach nicht Nein zu sagen. Und ich habe gedacht, eigentlich muss ich ihn locken. Habe ich gedacht, aber Jonas wird ihn doch garantiert nominieren. Ja, hat er nicht getan, überrascht mich ein bisschen, aber ist nicht weiter schlimm, weil er wird ihn jetzt sowieso reinnehmen.
Ja, jetzt haben wir noch zwei offene Plätze und vier Nominierte. Das wird jetzt nicht so schwierig, glaube ich.
Du nimmst auf jeden Fall Crusher Kawajiri rein.
Den können wir sehr gerne dazu nehmen.
Jojo? Ich bin auf jeden Fall auch für Kawajiri.
Dann haben wir Kawajiri schon mal dabei. Das Gute ist vor allem, dass er am 4.1. schon kämpft. Und es ist,
das habe ich auch gelesen.
Und es ist vor allem ein ziemliches Squash-Match, glaube ich. Deshalb haben wir schon mal einen sicheren Sieg.
Was ist mit, wen hattest du jetzt noch neben Ninimäki, Jonas?
Pitbull. Haben wir jetzt Pitbull, Darren Elkins und Dennis Bermudez.
Ich liebe Darren Elkins. Einer meiner Lieblingskämpfer in der Gewichtsklasse.
Ich finde ihn total unsympathisch irgendwie. Ich weiß auch gar nicht warum.
Ich wäre eher für Bermudez, weil er immer interessante Kämpfe hat und jetzt auch eine Siegesserie eigentlich. Weiß jetzt nicht, ob wir sowieso schon viel über ihn reden, aber ich finde
Bermudez also, eigentlich gar nicht. Da geil. Könnte ich mich damit anfreunden, weil für mich war ja der, also mein Lieblingsteam Schlagkraftkämpfer war ja irgendwie lange Zeit wirklich Super Steven Seiler und der hat jetzt quasi diesen Titel an Bermudez übergeben.
Ich habe letztes Jahr schon Bermudez nominiert gehabt und habe ihn mir dann für Steven Seiler ausreden lassen. Deswegen würde ich Dennis Bermudez hier haben.
Ich habe überhaupt kein Problem mit Dennis Bermudez auch.
Gut, dann nehmen wir Bermudez.
Jo.
Lies vor, also wir haben jetzt
Tom Minimieki ist dann Locke, wir haben Tatsuya Kawajiri und wir haben Dennis Bermudez.
Genau.
Jetzt gibt's drei Lightweight-Kämpfer.
Locke!
Hervorragend. Bitteschön, Wutke.
Oh, es hat Jonas Angst, dass es KJ Nunes ist, oder?
Habe ich auch schon gedacht, ja.
Nö, das wäre zu offensichtlich. Da hast du, glaube ich, letztes Jahr schon mit angedroht.
Ja, es ist nicht KJ Nunes. Es ist vielleicht sogar noch schlimmer. Es ist Mike Jury.
Josh Thompson, was?
Mike Jury.
Mike Jury?
Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
13-0 kämpft Mike gegen Diego Sanchez. Hatte einen schlechten Kampf gegen Mike Ricky, da sah er ein bisschen schlecht aus, aber sofort hat er wirklich Top-Leute besiegt, also Top-Talente besiegt mit Michael Johnson, Ramsey Neechem. Aber es ist eigentlich ganz gut. Er hatte, glaube ich, irgendeinen hat er auch besiegt, der mir gerade nicht einfällt. Aber ich fand ihn ein ziemlich interessantes Talent, hatte es einen richtig schweren Kampf gegen Diego Sanchez, aber es ist ein guter Test gewesen.
War es auf jeden Fall machbar, ne?
Also. Es ist machbar und wenn er es nicht schafft, naja, dann fällt er wieder ein bisschen weiter nach unten. Aber er sah für mich immer wirklich ziemlich gut aus und ist allein MMA.
Also ich weiß gar nicht, warum.
Miles, the Fury Jury.
Ich weiß gar nicht, warum du jetzt so kokettiert hast, als würden wir uns darüber aufregen. Irgendwie.
Weil ich dachte, es kommt sofort, oh my Jury, wer ist das?
Ich mag den eigentlich ganz gerne.
Miles, the Fury Jury, der hat doch so einen guten Kampfrekord. Ich glaube, bei Tough hat er verloren.
Tough verloren, ist dann zu Dominic Cruz ins Team gegangen, aber trainiert da jetzt mit auch mit Fair Davis und
solchen Leuten. Ich wirklich ein Problem mit, gerade im Lightweight, wo so viele Leute.
Aber ich dachte, so bei Lightweight denkt, dann brauchen wir so viele Top-Leute und dann komme ich mit so einem ungetesteten Kerl an, deshalb, ich finde super, dass ihr so gute Meinung habt. Der zweite Name, da hat Jojo was gesagt, habe ich gesagt, okay, vielleicht könnte ich den noch loggen, es ist Bobby Green.
Nicht im Ernst, das werde ich auf jeden Fall verhindern, dass der in den Schlagraum kommt. Und
wenn Jojo, Jonas, bitte, Bobby Green.
ich warte darauf, ja, bitte.
Bin ich jetzt dran?
Ja. Eigentlich wäre jetzt Jonas dran. Genau, Jonas hat nämlich eigentlich angefangen.
Okay, gut, dann mache ich es mal ganz spannend. Ich habe auch hier lange überlegt. Ich habe jetzt wieder einen Kämpfer außerhalb der UFC, weil ich das irgendwie immer machen muss. Ich habe jetzt Justin Gaethje nominiert, den ich eigentlich ziemlich beeindruckend finde bei World Series of Fighting immer und mir da sehr gut gefällt. Und da würde ich eh drüber reden immer. Deshalb fand ich das nicht so unpassend.
Ist auf jeden Fall besser als Bobby Green.
Und bei dem zweiten Nominierten, ich habe lange mit mir gekämpft. Ich hab lange überlegt, ob ich Rustam Habilov ins Team wieder reinholen möchte, aber auf meinem Zettel steht Bobby Green.
Ihr seid mega scheiße.
Und das war nicht abgesprochen. Das steht hier wirklich so.
Ja, ja, kannst bitte mal einscannen. Ich glaube dir kein Wort. Ja, ich habe zwei Leute auch hier stehen. Und zwar ist der eine, ist vielleicht auch jemand, den über den wir schon oft sprechen. Das ist Khabib Nurmagomedov, dessen Hype mir der Jonas auch ausreden wollte. Den zweiten Mann finde ich da schon interessanter für Team Schlagkraft. Das ist jetzt der Brasilianer und zwar ist das Adriano Martins, der jetzt gegen Darren Cruikshank gekämpft hat und den auch als Striker hat, obwohl er ein guter Striker ist, der gutes Grappling hat, der sehr groß ist für die Gewichtsklasse und den fand ich eigentlich einen ganz interessanten Mann. Adriano Martins ist mein zweiter Vorschlag.
Ist auch interessant, ja.
Es gibt zwei Stimmen für
ja, Bobby Green, ich weiß, ja.
Den können wir einmal schon mal reinnehmen.
Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin echt überrascht, dass Jojo nicht einfach Nick Newell nominiert hat.
Wieso sollte ich Nick Newell nominieren?
Du hast ja letztes Mal so positiv über ihn ausgesprochen.
Habe ich das? Ja.
Das machen wir jedes Mal, wenn er kämpft. Aber also können wir jetzt Bobby Green denn schon als gesichert aufnehmen?
Ja, können wir.
Ja, bitte.
Gut, jetzt haben wir. Ich weiß auch nicht warum. Er hat sich da in seinem letzten Kampf so in Rage geredet.
Die Fresse kriegt.
Das Interessante ist halt, er hat jetzt durchaus einen interessanten Kampf gegen Abel Trujillo, wo er hoffentlich gewinnt, weil Trujillo ist halt so ein riesiger...
Da muss ich jetzt sogar für Bobby Green sein. Siehst du mal. Das ist ja eigentlich ein sicherer Sieg. Und danach wird er dann halt von... weiß ich nicht. Ach ja, ich habe bei der News-Ecke noch vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wo ich gerade nochmal Gomedov hier lese. Wer war das noch? Der den Kampf Rafael Dos Anjos hat den Kampf gegen Rustam Khabilov und der wurde von seinem Manager, wurde ihm irgendwie nur gesagt, er kämpft gegen den Russen und dann ist er davon ausgegangen, dass er gegen Nurmagomedov kämpft und jetzt kämpft er gegen Khabilov, die haben den Vertrag einfach blind unterschrieben quasi. Wutke wird jetzt sagen, Dagestan hin oder her,
ja.
Aber
es ist schon eine großartige Story, ja.
Ja. Jetzt haben wir hier noch den Adriano Martins, Justin Gaethje und Bonoro Gemedov. Den würde ich jetzt immer mal streichen, wie gesagt.
Da bin ich auch dafür, weil ich den nicht mag. Ich mag ihn aus irgendeinem Grund nicht. Ich
weiß, du den nicht magst. Weißt du, du redest mir hier ein. Bobby Green, der redet sich in Rage und hier und da und überhaupt keine Gründe.
Nein, ja, und dann, ich habe ja nichts gegen Nurmagomedov.
Ich mag ihn von da, ich würde ihn reinnehmen.
So, ja, Jojo hat aber gesagt, dass er ihn streichen
will. Ja, ja, klar. Also ich
streichen, aber wenn der Wutke jetzt sagt, er will Nurmagomedov haben, hätte ich das auch kein Problem.
Also ich hätte ihn nominiert gehabt, wäre er nicht Top 10 gewesen.
Also.
Ja, stimmt, ja, ich erinnere mich
richtig. Gehen wir mal kurz der Reihe nach durch. Adriano Martins finde ich sehr interessant, weil ich diesen Kampf gegen Cruikshank auch sehr, sehr beeindruckend fand. Ich weiß halt nicht, wie weit er kommen kann, weil er ist halt schon relativ alt. Er kämpft jetzt, glaube ich, gegen Donald Cerrone sogar als nächstes, ne?
Ja. Bekannt im Team Schlagkraft, dann kannst du alter nicht.
Aber das ist Heavyweight, Junge. Also, Martins finde ich durchaus, ich hätte mit allen dreien kein Riesenproblem. Gaethje kann ich, glaube ich, streichen, weil den keiner außer mir haben will. Ja,
alle drei reinnehmen und Bobby Green streichen.
Nein. Dann hätten wir vier Leute im Team, das geht nicht.
Es ist egal, dann lassen wir irgendwen raus.
Also, sollen wir Gaethje jetzt streichen?
Ja, ich würde ihn streichen.
Ja.
Wir haben schon Marlon Moraes, da sind wir bei World
Series of Fighting. Naja, was weißt du, wie viele World Series of Fighting Champions sich noch, gibt nicht so viele, ja gut.
Champions?
Justin Bachholz ist gleich noch da und Steve Kahl hat er beide nominiert.
Ich hab Soredetsky vergessen beim
Featherweight. Danke für die Steve Kahl Idee, das werde ich gleich nochmal aufschreiben. Also jetzt haben wir Martins oder Nurmagomedov, wählt euch einen aus, mir ist es egal.
Ja, Wutke ist für Nurmagomedov, dann nehmen wir Nurmagomedov.
Gut.
Ich bin ja sehr kompromissbereit.
Du hast ihn noch nominiert.
Ja, aber ich habe Bobby Green im Team Schlagkraft.
Ist doch schön.
Jetzt Welterweight.
Greenwashing bei uns.
Welterweight, da bin ich jetzt dran.
Nein, ich fange an.
Ich habe die letzten beiden Male nicht angefangen.
Ja, aber du hättest angefangen.
Ich habe doch den
Lock. Du hast doch gefragt, dass du gelockt hast, Wutke.
Was?
Du hast doch im Lightweight hast du doch Miles Jury gelockt.
Genau, aber ich wäre jetzt eigentlich in der Liste dran.
Oh Gott,
ich habe eine Liste vor mir. Ich habe mir extra jedes Gewicht das aufgeschrieben.
Wir haben doch zweimal gelockt, deshalb ist die natürliche Ordnung ja durcheinander gebracht worden.
Genau, ich werde trotzdem dran.
Natürliche Ordnung, ja, sehr guter Terminus in dem Zusammenhang.
Jojo,
ja,
du bist bitte nach mir dran. Ich habe zwei Leute nominiert, logischerweise. A, Jordan Mean. Youngan hat gegen Matt Brown verloren, also das ist jetzt nur wirklich.
Und damit ist er schon raus, ja.
War richtig schwierig, mich auf jemanden festzulegen jetzt hier. Ich wollte erst Mike Pyle sagen, der auch den letzten Jahr gegen Matt Brown hatte. Aber hab dann gesagt, Mike Pyle. Hast du
einfach den Kampfrekord von Matt Brown angeguckt?
das ist nicht mal echt so.
Im Übrigen, wenn du jetzt gleich Dings hier nominierst, dann flippe ich aus. Wie heißt er denn nochmal? Den er bei Fox da gekämpft hat. Ich komme nicht mehr drauf.
Ich weiß, wen du meinst. Du meinst Quick Mike Swick.
Genau.
Oh Gott, nein. Wen ich nominiere, ist noch Patrick Kotin.
Du willst es heute mit Fighter.
Wutke, leider kann keiner deiner Dinge überhaupt diskutiert werden in dieser Runde.
Jordan Mean, kann ich diskutiert werden?
Nein, wir haben doch letztes Jahr schon mal diskutiert über Jordan Mean.
Ja, und wir haben ihn nicht aufgenommen. Und Patrick Kotin wird eine Karriere machen wie Robbie Lawler. Und wir könnten dabei sein und ja ein Team Schlagkraft dabei haben.
Ich habe zwei Leute.
Nächstes Jahr haben wir einen Welterweight-Titelkampf im Dezember zwischen Robbie Lawler und Patrick Kotte.
Da würde ich glatt dagegen wetten. Ja, ich habe Bahadur Sada hatte ich eigentlich auch noch dabei, aber bei dem weiß man auch nie. Von meinen beiden ist Calvin Gastelum, der eine sehr interessante Karriere gemacht hat bisher und ein guter Allrounder, ist noch sehr jung, lieber Jonas. Das heißt, er ist auch dahingehend qualifiziert für Team Schlagkraft.
Ich merke schon.
Und der andere, der sehr weit unterm Radar fliegt, obwohl er auch eine steile Karriere gemacht hat, aber auch mal mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat, ist John Hathaway.
Okay. Gut, dann haben wir sogar überhaupt keine Doppelung, was ich sehr interessant finde. Nämlich, ich habe als Ersten jemanden, den wir letztes... Bitte?
Du hast nicht Patrick Kotin nominiert?
Nein, habe ich nicht, zufällig nicht gemacht. Ich habe jemanden, den wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon diskutiert haben. Ich habe nämlich Gunnar Nelson mal wieder nominiert, den ich immer noch sehr interessant finde. Und den zweiten Mann habe ich mehr oder weniger nominiert, weil mir niemand mehr eingefallen ist und ich irgendwie es amüsant fand. Nämlich habe Andreas Stahl nominiert.
Großartig. Der hat nicht mal ein Bild, ne?
Andreas, ja, bei UFC.
Ich meine, er ist unbesiegt und wurde scheinbar von der UFC verpflichtet, wenn ich das richtig sehe. Er ist erst 25, also er hat irgendwie, ich habe das gemerkt, weil ich war auf der UFC-Seite im Roster und er hatte ein Profil, was mich total überrascht hat. Ja. Deshalb, scheinbar ist er jetzt bei der UFC irgendwann, keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir halt unsere 6 Leute und müssen irgendwie uns auf 3 einigen.
Können wir uns schon mal auf Casualty einigen?
Nein, absolut. Es wäre der erste, den ich streichen würde.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Coté gestrichen wird, bitte. Oh Gott. Coté hat übrigens mal für einen Titel gekämpft, du Depp.
Scheiße, ja, stimmt. Er hat mit Titel gekämpft.
Oh Gott. Ja, wie machen wir das jetzt? Kannst du jemanden nachnominieren oder wie machen wir
ja,
das?
Ja, wer ist Mike Kyle?
Ich glaube.
Mike Kyle. Das ist auch toll, dass uns das so lange gebraucht hat, bis es einer merkt.
Ich habe die ganze Zeit. Silver ja verloren.
Aber Patrick Coté ist nämlich nur ein Kommentator. Ach ja, Sergio Pettis hat einen Kampf gegen Alex Caceres, sehe ich gerade. Das ist ja schon mal
ein. Das ist auch ein sehr guter, großer Grund, warum ich ihn dazu geholt habe, weil er Bruce Lee oder besiegen wird.
Tut mir leid, ich habe echt vergessen, dass er gegen
Ende. Das macht ja gar nichts. Dann bist du schmal raus.
Mike Pye würde ich dann, wie gesagt, der war ja ein anderer Kandidat. Mike
raus, so. Ja, wen haben wir denn noch?
Also ich glaube, auf Andreas Stahl können wir uns alle einigen, oder? Stahl
ist weg.
Och Mann.
Ich bin voll dafür.
Für was?
Ein Welterweight-Spot für einen gewissen Andreas Stahl, der Finne ist. Opfer.
Wir haben den anderen Finnen doch auch schon. Wir sind Finnenpower. Team Finnkraft.
Ja, aber ein Finne reicht doch, oder?
Na, wann reicht denn bitte schon ein Finne?
Pass auf, wir machen einen schönen Kuhhandel. Wir kriegen Andreas Stahl, dafür kriegst du, wen hast du nominiert? Gästelim oder so.
Würde ich auf Gästelim verzichten, damit ihr Andreas Stahl nicht
also, ich, also pass auf, Kevin Gästelim kommt rein.
Ja.
Okay, Kevin Gästelim, ja.
Gut.
Stahl kommt rein.
Nein, Stahl kommt nicht rein.
Okay, dann kommt Stahl nicht rein, schleichen
wir. Oh, ihr seid aber auch langweilig. Langweilig, Jojo. Ich weiß auch gar nicht, warum die Minderheit jetzt über die Mehrheit bestimmt. Das ist schlimm
hier. Ja, weil ich dann sage, wir haben Bobby Green reingenommen, wir müssen Jojo auch mal ein bisschen bücken.
Ich wollte gerade sagen.
Gut, dann nehmen wir dafür Gunnar Nelson bitte rein.
Du wolltest letztes Jahr schon Gunnar Nelson haben. Da haben wir schon gedacht, wir reden eh immer über Gunnar Nelson.
Ja, aber... Ach, ja.
Willst du Gunny haben oder willst du Young Gun haben? Jetzt mal ganz ehrlich.
Da will ich Gunny haben. Mhm.
Komm, nehmen wir Gunnar Nelson, ist ja auch nicht verkehrt.
Und ja, nehmen wir Gunnar Nelson.
So, dann haben wir jetzt noch übrig John Mean, Mike Pyle und John Hathaway.
Genau.
Aus den dreien wäre ich am ehesten noch für John Mean, muss ich sagen.
Ich auch. Ja, nehmen wir John Mean, hat er letztes Jahr auch schon diskutiert.
Ja, aber er wird mir nicht reingenommen.
Ich hatte ihn teilweise, als er gegen Matt Brown kämpft, habe ich ihn als Top 10 Welterweight bezeichnet, ja?
Er hat jetzt, er kann nach einer Niederlage gegen Matt Brown kann er ja nur besser werden im Prinzip.
Kann nur besser.
So wie in Antonio Inoki geslappt zu werden, von Matt Brown verprügelt zu werden, ist genauso gut.
Absolut. Wenn du beides hintereinander machst, dann bist du.
Gut. Was haben wir jetzt im Welterweight?
Kevin Gästelim, ja, Gunnar Nelson und Jordan Mean.
Gut, wunderbar. Und jetzt fängst du sogar an, Jojo.
Ja, ich habe im Middleweight habe ich den guten Gegard Mousasi. Der ist ja runtergegangen vom Light Heavyweight, ist vielleicht sogar eine gegen Lyoto Machida, aber ich halte ihn trotzdem für einen guten Mann, einen guten Striker, der einfach überhaupt gar keinen Ring hat. Das ist auch immer eine interessante Kombination. Und als zweiten Mann habe ich lieber Wutke, Yolo Romero.
Jawoll! Yolo! Aber ja. Jonas ist es dann.
Wer war nochmal der Erste, sorry?
Was?
Der Erste. Wer war das nochmal? Ich habe gerade einen Blackout.
Mousasi bei mir.
Ach ja, stimmt, genau. Gut. Jetzt bin ich dran?
Ja.
Gut, ich habe den Mann, den Woodke gern YOLO nennt, auch nominiert. Ich war generell sehr langweilig. Ich habe nämlich nur YOLO Romero und Alexander Schlemenko nochmal nominiert. Das ist sehr langweilig. Ja, es ist Middleweight. Mein Gott, was willst du da machen?
Gott, da habe ich ja sogar noch einen interessanten Namen.
Ja, bitte.
Ich habe A, YOLO Romero. Und der zweite Name ist... Er hat leider den letzten Kampf verloren, das war nicht durch sein eigenes Zutun, das war relativ tragisch, hätte sonst eine richtig schöne Serie gehabt. Ich habe Dylan Andrews.
Dylan Andrews habe ich ehrlich gesagt auch überlegt, aber der hat jetzt erstmal geschrieben, dass er für ein halbes Jahr ausfällt wegen der Verletzung und habe ihn deshalb nicht nominiert.
Ich hätte aber kein
großes Problem mit Dylan Andrews, um ehrlich zu sein.
Ich mag ihn total gerne, er hat einen guten Kampf abgeliefert, hat der nun leider seine Schulter verletzt. Das war echt schade.
Genau.
Ich habe Dylan Andrews überhaupt nicht auf dem Radar, merke ich gerade mal wieder. Es ist echt schlimm.
Wo er eigentlich so ein fast Top-10-Kämpfer fast schon wird hier.
Ach ja, genau, ist das der, der Papi Abedi besiegt? Ja.
Genau,
ja,
und dann hat er sich die Schulter totgeschlagen, als er einen Schlag gemacht hat. Und dann.
Also er müsste jetzt ein halbes Jahr pausieren und ist schon 34. Ist natürlich auch, ja.
Oh, weißt du, du musst ja auch von den Kämpfern stecken.
YOLO Romero ist 39.
Ja, aber der Typ ist YOLO und kämpft vor allem im Januar schon.
Der hat aber auch 2 Jahre mal nicht gekämpft, ne?
Ja, das passiert ja jetzt nicht mehr. Ja, Dean Andrews können wir gerne. Also wir nehmen jetzt Romero und Andrews auf jeden Fall schon mal rein, ne?
Ja. Ist auf jeden Fall schon mal. Es gibt doch nicht mehr, oder?
Das ist doch Middleweight. Ach stimmt, das sind ja nur die zwei. Ja, dann haben wir es ja schon. Ach, ich trauere noch um Schlimmenko. Na, egal.
Ja, ich auch so ein bisschen, aber
wir werden eh,
im. So, Leitel wird Jonas.
Was?
Jonas?
Jonas fängt an, ja.
Ja, Light Heavyweight ist für mich so die absolute Todesdivision, deshalb habe ich da auch, also wenn du dachtest, dass Andreas Stahl schon kurios ist, dann geht's jetzt erst richtig los.
Oh ja, freut mich auf mich.
Komm. Ja, also ich habe zwei Leute nominiert, ich habe mir gedacht, wir brauchen wieder jemanden von KSW, deshalb habe ich Jan Blachowicz nominiert, der
das ist ein interessanter Name, fällt mir gerade auf, ja.
Und dann habe ich noch jemanden nominiert aus den Bellator Prelims, weil ich seinen Namen lustig fand. Das ist auch der einzige Grund, nämlich Volkan Özdemir.
Das klingt wie ein türkischer Puss.
Ja, vor allem erinnert es mich halt an Volkan, der einer meiner Lieblingswrestler ist. Von daher ist das auch der einzige Grund.
Was mich gerade noch mehr schockiert, Jojo hat so einen Lock in Heavyweight.
Ja, das ist wohl richtig.
Oh Gott. So, wer ist jetzt dran?
Ich. Gut. Okay, ich habe weil GSP seine Karriere hat, habe ich jetzt OSP nominiert und Vincent Pu. Entschuldigung, ich lache jetzt schon. Entschuldigung. Ich muss mal was trinken. Entschuldigung. Es wird jetzt viel schlimmer.
Oh Gott, wenn du jetzt Sokoju sagst.
Der kämpft leider nicht in der UFC, das hätte ich vielleicht getan, oder Houston Alexander oder was auch immer. Nein, es ist wirklich so eine politische Entscheidung, weil ich dachte, okay, wen kann ich nehmen, der uns Siege schenken könnte, weil er einfach die ganze Zeit geschützt wird. Ich habe Frankie Marbaroso nominiert. Wer? Von der UFC. Frankie Marbaroso aus Brasilien hat einen Kampf bisher gehabt gegen Ed Meyer bei der Aldo gegen Korean Zombie Card. Er ist ein Light Heavyweight in Brasilien und er wird damit nur in Brasilien kämpfen gegen andere schlechte Kämpfer und würde wahrscheinlich alle diese Kämpfe gewinnen, weil es oder so und würde vielleicht 2 Kämpfe im Jahr haben, würde beide gewinnen und wären 2 sichere Siege. Frankie Barroso.
Barroso schreibe ich mal auf. Ne?
Ah ja.
Hochinteressante Division. Ich habe Tyrone Spong, weil ich auch der Meinung bin, dass er uns den einen oder anderen Sieg einfahren könnte. Und als zweiten habe ich Robert Drysdale.
Das habe ich auch so überlegt, Robert Drysdale zu nehmen.
Ja, der Typ. Oh, ja.
Aber der fällt durch jeden Drogentest.
Ja.
Ja, also ich glaube auch Volkan Özdemir können wir uns ja alle einigen, ne?
Ja, richtig, er ist drin, ja.
Sehr gut.
Meinst du, dass das Ernst, dass er drin ist?
Nein.
Ach Mann.
Also ich find Blachowicz eigentlich gar nicht so verkehrt.
Ja, meinetwegen, aber ein KSW-Kämpfer, finde ich gut. Okay, Blachowicz kommt
dran. Dann haben wir jetzt Franzi.
Aber der hatte auch letztens üble OP, aber ist egal. Scheißegal.
Da wäre immer die schlimmste Division, was zu finden. Da ist Chuck Liddell noch als Kämpfer gewesen.
Ja, ja, das habe ich auch gesehen.
Also, geil. Wir haben jetzt OSP, Franz Barroso, Tyrone Spong und Robert Drysdale. Das ist echt alt, das ist ja schlimm.
Tyrone Spong würde als Kämpfer in Glory gehen, na super.
Ja, da würde ich den noch...
Ja, aber er wird doch wahrscheinlich da nicht mehr kämpfen.
Ja, aber wenn wir jetzt deswegen über Glory reden müssen, ne? Es geht um MMA.
Ja, also genau, das geht ja nicht.
Ich möchte gerne Tyrone Spong unter dem Grund reinnehmen, dass er nie mehr in MMA kämpfen wird, glaube ich.
Ja, deshalb will ich ihn nicht rein.
Schade. Oh Gott, jetzt haben wir OSP, Dicetail und Barroso.
Jetzt musst du überlegen, wer wird am meisten Kämpfe von denen haben? Aber es ist nicht Dicetail.
Ja, aber OSP verliert die Kämpfe, die er hat.
Wann hat er mal den letzten Kampf verloren? Also, ich glaube, im letzten Mal oder so. Er hat jetzt Siege gegen TJ Cook, Gian Vialante und Cody Donovan und kämpft jetzt bald gegen Thiago Silva.
Ja, gegen Thiago Silva wird er verlieren.
Ist wahrscheinlich. Also, nimm mal ganz klar Frankie Marbaroso rein. Ja, guck mal, wenn wir jemals schlecht, in der Zukunft schlecht über der Helme drin, kann man sagen, schaut unser Team Schlagkraft, da ist Frankie Marbaroso drin.
Ich bin dafür.
Frankie Marbaro.
Okay, Frankie Marbaro ist die.
Ich muss gerade mal gucken. Ich gehe mal gerade auf sein Profil. Er ist auch schon 16-3.
Ja, der Rekord ist 33.
Ja, ist okay. Gut, Heavyweight, Jojo.
Lock!
Oh je.
Leipzig.
Es musste kommen, ne? Ich meine, eure beiden Locks sind ja noch seriös, ne?
Oh Gott.
Aber ich musste einfach Nikita, Al Capone,
ich liebe dich, Jojo.
Ich wollte ihn nominieren.
Ich hab's ist nicht mehr notwendig,
Wutke. Ich hab's mich nicht getraut. Du bist mein Held.
Ja, nicht mehr dran. Ich muss mal Eier haben hier und einfach mal Nikita Krylov locken.
Und wen hast du noch?
Ich hab, klar, Tortafi, aber der ist ja Ehrenmitglied und ich hab als dritten Mann einfach der Vollständigkeit halber, ich bin gerne bereit, auf ihn zu verzichten, ist das Travis Brown.
Ja, gut, okay. Ich bin ich habe auf der Liste Sean the Savage Jordan. Oh Gott. Pass auf, ganz kurz. Ich war ja eigentlich kurz vor Kawajiri zu locken. Da habe ich ja gesagt, okay, mache ich nicht. Und dann habe ich auf meine Liste gesagt, ich muss eigentlich Sean Jordan locken. Habe ich ja aber nicht getan, weil ich werde auf der Heavyweight Sean Jordan und Nikita greifen.
Das wäre ein absolut perfektes Heavyweight. Kann aber immer noch zustande kommen, ne?
Kann noch zustande kommen. Mein anderer Name ist Big Ben Ruffle. Ja. Das ist immer noch, das ist mein PayPal-Account. Oh. Wollt ihr mir Geld schicken wollen? Mein PayPal-Account ist benruffle@gmx.de. Oh Gott. Also, wenn ihr mir Geld schicken wollt, gerne dahin.
Ich kann nicht mehr.
Ich wollte auch vor kurzem Brandon Weber noch nachnominieren, habe aber gesagt, nee, okay, Ben Ruffle ist mir doch lieber.
Gut, ich bestehe jetzt eigentlich drauf, dass mein zweiter Mann gleich durchgepusht wird, weil das bisher alles ganz schlimm ist. Ich habe zuerst.
Der zweite Name ist Stefan Struf, ich weiß das ganz genau. Pass auf,
ich fange jetzt mit meinem ersten Namen an. Mein erster Name ist Vitali Minakov, was relativ langweilig ist, aber es ist mir niemand anderes mehr eingefallen. Und ich dachte mir, ein paar Russen im Team, das schadet ja nie. Und mein zweiter Tipp, der mir danach eingefallen ist, ist Steve Mocco.
Was? Steve Mocco ist ein sehr interessanter Mann, das ist dieser das Ringer, ist ne?
Ein, ja. Der war bei den Olympischen Spielen
2008.
Der war sogar bei den Olympischen Spielen 2008 dabei. Dann wollte er 2012 eigentlich auch noch mitmachen, hat es aber nicht geschafft und seitdem kämpft er erst wirklich ernsthaft, glaube ich. Also er wurde irgendwie, ich glaube, vorher schon von ATT angeheuert, um Bigfoot Silver gegen Ken Velasquez zu helfen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber er kämpft jetzt halt, hat irgendwie 4 Kämpfe gehabt, jetzt seit November 2012 kämpft er erst, bisher alles gewonnen. Ja.
Aber um ehrlich zu sein, ist er nicht viel zu gut für Team Schlag auf Heavyweight?
Alexei Oleinik würde ich auch noch nehmen.
Den hatte ich auch überlegt, aber der ist zu alt und auch wahrscheinlich sogar zu gut.
Ja. Also ich finde Steve Mocco einen sehr interessanten Mann, um ehrlich zu sein.
Ja, ich auch, aber das ist ja wie gesagt schon das Problem.
Ja, aber
ja, also Travis wenn er reinkommt, Brown, ich finde es sehr schade um Sean Jordan, aber ja klar.
Was, Steve Mocco?
Ja.
Ja, können wir rein. Den haben wir jetzt einen
Namen. Soll ich nochmal vorlesen, auf was wir uns jetzt geeinigt haben?
Alle? Ich hab Jonas, der Schriftführer.
Mach ich hab's mir trotzdem aufgeschrieben. Und zwar haben wir im Featherweight, haben wir Ali Bagautinov. Was? Featherweight gesagt. Flyweight, meine ich. Ali Bagautinov und Zach Makowski. Im Frauen-Bantamweight haben wir Juliana Peña und
Jessica. Geht gerade ein bisschen kaputt. Dein.
Was ist kaputt?
Deine Verbindung war rechtlich schlecht. Du musst nochmal von vorne.
Achso, ich dachte, das lag gerade an mir sogar.
Weil nee, deshalb sage ich ja, weil wenn du schon vorliest, dann liest du wie es
von ganz vorne?
Ja, ruhig von ganz vorne. Bin alle am
Stück. Flyweight ist Ali Bagautinov und Zach Makowski. Bantamweight ist Juliana Peña und Jessica Ai. Das Männer-Bantamweight ist Sergio Pettis und Marlon Moraes. Wir haben 3 Leute im Featherweight, das sind Tom Ninimäki, Tatsuya Kawajiri und Dennis Bermudez. Wir haben 3 Leute im Light Heavyweight, im Lightweight, das ist Miles Jury, Bobby Green und Khabib Nurmagomedov. Wir haben 3 Welterweights, das ist Calvin Gastelum, Gunnar Nelson und Jordan Mean. Im Middleweight haben wir Yolo Romero und Dylan Andrews, im Light Heavyweight Jan Blachowicz und Franzima Barroso.
Und im Heavyweight. Ich kann es Ihnen sagen, nur zu lachen.
Im Heavyweight Nikita Krylov und Steve Mocco. Die würde ich gerne mal gegeneinander sehen.
Oh Mann, ey.
Ich hatte auch überlegt, dass ich Jared Rush heute nominieren werde.
Oh, das wäre ich sofort mitgegangen.
Aber das war meine Angst. Das ist aber schon so
schön. Jared Rush, das wäre echt geil. Aber dass Sora Pelaley auch nicht dabei ist, das ist auch eine Überraschung eigentlich.
Die Division ist tief, Schwergewicht. Da hat man noch einige Namen zur Auswahl.
Absolut, ja.
Wäre Sora Pelaley in Light Heavyweight, dann wäre er wahrscheinlich drin.
Ja, sofort drin.
Ich habe echt überlegt, ob
ich Anthony... Ich musste jetzt erstmal googeln.
Ich musste mir echt überlegen, Anthony Perosch schon nominieren. Ja, also ja, wir haben jetzt ein ernsthaftes Team. Also das könnte auf jeden Fall lustig werden, wenn da ein paar Kämpfer mal zustande kommen. Kyle hat ja einen Kampf, also so gut.
Ja, genau, gegen Ward Harris. Oh Gott. Doch, gegen niemanden, doch, gegen Geronimo dos Santos, das ist der einzige, den ich kenne, von Francisco Barrosos Record, den hat er direkt verloren.
Ja, das ist auch ein Schwergewicht.
Ja, stimmt. Und Geronimo dos Santos ist auch in der UFC, ne?
Ja.
Der hätte ich auch nominieren können.
Ist so dumm, ne?
Kleber, ich finde Brasilianer, die Kleber heißen auch immer geil. Ach, gegen Bagger Agaev hat er verloren. Aber gut.
Er kennt ihn nicht.
Viele. Das war's doch, oder? Oder haben wir noch was?
Ich glaube, wir sind durch.
Kampfecke verschieben wir auf unbestimmte Zeit.
Weil niemand von euch den Kampf gesehen hat.
Du hättest mal Käfer bahnen können,
Mensch. Ich habe mir 5 Seiten Notizen gemacht, verdammt nochmal.
Ja, und die kann ich ja morgen durchlesen und dann kann ich sie dir nächste Woche vortragen, weil du bist ja nächste Woche nicht da.
Genau, dann wirst du die Position übernehmen. Nein. das war's, oder? Oder gibt's noch was? Haben wir irgendwas vergessen?
Nee.
Glaube nicht. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, frohe Festtage. Wir werden uns zwischen den Tagen wieder melden, allerdings dann ohne den Jonas, der da im Urlaub ist. Ich bin zwar auch im Urlaub, aber komme noch rechtzeitig wieder, um dann über UFC 168 zu reden. Wir reden über Good Times, Great Memories. Wir reden über die UFC-Show, die auf dem neuen Network stattfindet. Und ich hoffe, dass wir um eine IGF-Preview drumherum kommen.
Preview auf jeden Fall. Wir machen nur ein Review.
Achso. Gut.
Nur ein Review.
Ja, dann,
aber auch vollständig. Auch die Pro-Wrestling-Matches.
Absolut. Bin ich auf jeden Fall bei dir.
Ist doch, hat das zugestimmt.
Mein letztes Pro-Wrestling-Wissen werde ich dann rausholen und fordern, das weiß ich nicht, was passiert. Bis dahin. Guten Rutsch wünsche ich noch nicht, weil wir hören uns vorher nochmal wieder, aber ein frohes Fest und esst nicht zu viel. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.